Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 135, heute mit Matt.
Audio.
Felix.
Audio.
Anders Vibe-Leitung, ist der Flydi.
Ich hasse Audio.
Und meiner einer, ich bin der Ingo, Audio Fu. Totaler Fu ist es hier, so ein Blödsinn. 2 Stunden und es geht immer noch nicht richtig.
Das ist alles fucked up.
Alles Vorbereitungs.
Ist das hier dieses Lunix?
Lunix, ja.
Ja. Das setze ich eh nicht durch.
Also, mit Windows wäre das euch nicht passiert.
Mit Windows wäre uns das nicht passiert.
Mit Windows wären wir gar nicht so weit gekommen.
Also genau, mit macOS geht es gar nicht. Windows habe ich natürlich nicht probiert. Mit Linux haben wir es hingekriegt, aber es hat lange gedauert.
Massive Airquotes hingekriegt.
irgendeine Definition von hingekriegt.
Hingefrickelt.
Genau.
Einfach also, mehr Audio-Dinge übereinander gestreckt.
Ja, wir haben ja auch auf Alsa nur Jack gesetzt, auf Jack Pulse Audio und auf Pulse Audio läuft Mumble. Aber
und
der Rest.
Mit jedem Layer wird es besser einfach.
Wird besser.
Also Flydi dann auch.
Flydi sagt, wir klingen scheiße.
Der lügt. Der
Chat aber. Der Chat auch, aber. Der lügt. Wer hört schon auf den Chat?
Genau. Wer hört schon den Chat? Die können ja gar nicht reden. So.
Gut. Kommen wir zum Blast from the Past.
Oh. OS 2 hatten wir.
Ja, ja. Ich habe versucht, meine Hausaufgabe zu erledigen.
Und hast du es geschafft?
Nee, ich bin gescheitert.
Hab da so Screenshots gesehen.
Ja, ich habe angefangen, es zu installieren. Ich bin tatsächlich dann auch in eine Kommandozeile gekommen und konnte mal wieder dir eingeben. Ich konnte mich sogar noch erinnern, dass man dir/w, ja, dass man dann die ganze Ausgabe kriegt. Ich war total stolz auf mich, was ich alles noch über DOS-Befehle wusste. Ich habe aber tatsächlich nicht die GUI booten können, das nicht installieren können, weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil du legst ja erst dann so eine virtuelle Diskette ein. Ja?
Ich schiebe sie in meinen SD-Karten-Slot.
Ja, also genau, ich hab ja QEMU benutzt, also KVM, sondern popelst du dir erstmal aus irgendeiner anderen CD irgendwo so Disketten raus, dann musst du die Diskette quasi einlegen, ja, dann sagt er, bitte lege sie die zweite Diskette ein. Okay, wirfst du die raus, dann legst du die zweite Diskette ein, sagst, yo, hab ich gemacht. Und dann sagt er, brute da weiter, dauert wieder, dann sagt er, bitte legen sie die CD ein oder bitte legen sie, ich glaube, nochmal eine Diskette. Ich musste, glaube ich, 2-mal die Diskette wechseln. Und dann habe ich die Boot-CD eingelegt, da hat er angefangen davon zu booten, hat gesagt, jetzt installiert das und dann hat er eine komische Fehlermeldung geschmissen. Und dann habe ich da lange googeln rausgefunden, ja, es kann sein irgendwie, dass dein CD Treiber haben. Habe ich gedacht, oh Gott.
Das hört sich falsch an.
Ich glaube, das läuft nur auf Mainframe seit.
Irgendwie, dass er irgendwie dieses Install-Boot-Ding dann, obwohl er ja schon Daten von der CD gelesen hat, irgendwas nicht finden konnte. Ja. Und dann
Ich hatte das auch beim Windows mehr. Installieren. Ich habe quasi von so einem USB-Stick gebootet und in der Installation hat er gesagt, so, ja, er findet jetzt den USB-Treiber nicht mehr. So. Ja, hat davon gebootet, ja. Was in der Zeit passiert quasi.
Ja, genau, so ein ähnliches. Da habe ich gedacht, okay, holst du nochmal eine andere Version, nimmst vielleicht die englische, aber damit ging es auch nicht.
Arg.
Und dann.
Das heißt, du hast eigentlich verloren.
Also, ja. 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 Ich habe aufgegeben. Also, nachdem ich da irgendwie 1,5 Stunden rumsaß und echt erst happy war, dass ich wirklich dieses bootende OS2-Logo hatte, das habe ich auch getwittert. War ich siegesgewiss, ja, dass ich das hinkrieg, OS 2 zu installieren.
Euphorisch.
Bin dann aber hart Bodenrealität und so. Und muss also erstmal vermelden, dass ich es noch nicht geschafft habe. Wenn ich nächste Woche nochmal irgendwie ein paar Stunden Zeit habe, vielleicht probiere ich es nochmal.
Nee, einfach also, lassen, es ist einfach scheiße. Muss man jetzt auch einfach mal einsehen, ja. Ja, manche Sachen funktionieren nicht.
Manche Sachen funktionieren nicht, sagst du. Ja. Na gut, also so viel zu den OS2-Erlebnissen. Ihr habt es gar nicht probiert, gell? Ihr habt die Hausaufgabe nicht mehr gemacht.
Ich habe aufgegeben.
Ich bin auf OS10, ich bin 8 über.
So hart upgrade.
Ich sag dir, ist nicht viel besser geworden.
Ja, es ist nicht.
Auch keine virtuellen Disketten mehr. Was ein Vorteil ist.
Man muss jetzt
Aber das mit dem Audio haben sie auch nicht hingekriegt, also von daher.
Nee.
Ich konnte ja dann Soundblaster 16 emulieren irgendwie.
Nice. Nice.
Ja, aber ich habe ihn nicht zum Laufen gekriegt, aber, wie gesagt.
Das funktioniert ja auch mit Jack. Mit Audio zusammen.
Vielleicht. Gut, dann als nächstes Pebble Time Round. Ich habe eine Pebble Time Round. Wir hatten ja drüber geredet, dass die demnächst kommt und ist, glaube ich, am 8. November jetzt wirklich rausgekommen.
Ja, und du hast sie direkt
und
eine
gecheckt. Und ich habe direkt eine,
oh mein Gott.
Naja, also eigentlich will ich ihn checken lassen. Die gehört eigentlich der HDM.
Du hast hier schon wieder
ja,
Ecke Mitte extra hier.
Genau. Und deswegen habe ich jetzt hier eine Pebble Time Round und funktioniert.
Geht die mit Induktion?
Nee, die lädt nicht. Also du hast ist hinten so ein Magnet-Dingsi. So. Und darüber lädt die. Also so wie die alten Pebbles auch. Okay. Und zumindest das Feedback, was ich so auf, in Anführungsstrichen, der Straße und so dafür gekriegt habe, war positiv.
Das ist eine Apple Watch.
Ist das die neue Apple Watch? Aber das sieht man
tatsächlich
ja
nicht mehr.
Das sieht man ja, dass es keine Apple Watch ist.
Das haben die
das
tatsächlich
die neue
früher,
Samsung Watch.
Habe ich das öfter gehört, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber meisten finden es, es ist rund natürlich, ja. Mhm. Es gehen noch nicht alle Apps, die für die normale Pebble funktionieren. Aber es gibt einige, sowohl einige Watch Faces, also die, wie die Uhr aussieht.
Aber ist alles schwarz-weiß oder ist es schon farbig?
Nee, ist jetzt Farbe.
Man muss auch schütteln, ja?
Nee, aber dann ich muss nur schütteln, damit das Licht im Hintergrund angeht.
Ja, gut,
also an ist sie
schwarz-weiß aus.
An ist sie immer, du siehst nur nichts drauf.
Doch.
Sehr praktisch. Doch. Außer es nach.
Ich seh die Zeit immer, während du schütteln musst.
Tja, so ist es. Ich würde sagen,
ich habe jetzt wieder ein Elcast-Design drauf, also Star Trek-Design gerade, aber man kann auch
ist
einfach
auch
nur.
Schönes?
Das ist schön.
Das ist schön.
mach doch, was du willst. Also du kannst auch so eine langweilige, normale Stine-Uhr hier machen. Sie hält ein bisschen über 2 Tage, was schon gut ist. Also die normale Pebble Time hält jetzt wohl knapp 10. Mhm. 10 Tage durch und die hält hier zumindest 2 und sie ist extrem leicht. Also das ist schon krass und extrem dünn auch. Das ist jetzt so auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen dieses neue Pebble OS drauf habe. Du kannst jetzt einfach, wenn du die Hoch- und Runter Tasten drückst, gehst du so durch deine Timeline durch, also siehst Kalendereinträge, siehst, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht und kannst halt so bis morgen oder übermorgen springen und dir halt angucken, was du für Termine hast. Das ist schon ein Vorteil gegenüber der alten, finde ich, dass du halt schnellen Zugriff auf deine Termine hast. Ansonsten die Animationen, die da teilweise sind, bräuchte man jetzt nicht unbedingt, ja. Aber ansonsten, also die Umwelt hat so eher so ein positives Feedback auf die gegeben.
Oh, das war schön.
Ja.
Aber sieht halt auch aus wie eine normale Uhr, muss man jetzt auch sehen.
Genau, sieht einfach eher so aus wie eine normale Uhr. Ja.
Eine gute Sache ist erstmal.
Also in den meisten Fällen wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass es eine Smartwatch ist.
Aha. Und welche Smart-Features benutzt du davon jetzt wirklich?
Die Uhrzeit.
Okay, das ist aber kein smartes Feature, das ist eher so ein Uhren-Feature, würde ich es jetzt nennen.
Und tatsächlich die Notifications.
Okay. Wenn nur angeschrieben wird. Ich finde es ja super anstrengend bei meinem Telefon, dass es mich wegen jedem Shit jetzt nervt und ich habe jetzt Notifications für alle Sachen ausgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist ein Schritt zurück, aber für mich ist es genau der richtige Schritt. So nervig. So jemand schreibt mich an und es nervt mich. Und dann jemand schreibt mich auf diesem anderen Messenger an und es nervt mich schon wieder. Hey, fuckt ab. Also ich habe da einen Schritt zurück gemacht.
Das ist ja auch okay. Du kannst ja die Notifications ausschalten. Genau. Und so übernimmt halt die in deinem System so eingestellt sind. Ja. Und also wenn mein Handy vibriert, will ich halt schon gern wissen, was, also E-Mail, ist es eine E-Mail, ist es eine Textnachricht, was ist es? Und ich gucke halt einfach drauf, ist es wichtig oder nicht. Wenn es wichtig ist, würde ich das Telefon in die Hand nehmen und das darauf lesen oder antworten oder wie auch immer. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, du kannst, es hat ja jetzt auch ein Mikrofon drin, du kannst halt dann irgendwie auch auf Textnachrichten irgendwie schnell antworten. Ja, kannst du halt in deine Uhr reinreden sozusagen und sagen, ja, ich komm später. Geht wohl aber bisher auch nur mit Android.
Okay.
Und ja, habe ich deswegen noch nicht ausprobiert. Es gibt wohl jetzt aber auch die ersten, sie haben jetzt vor ein paar Tagen ein neues Release von dem OS gemacht, wo jetzt auch Drittanbieter irgendwie auf das Mikrofon zugreifen können. Aber da habe ich jetzt noch nichts ausprobiert, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Und das, was ich weit auch benutze, ist tatsächlich die Musik-Start-Stop-Lauter-Leiser-Mach-Funktion. Also über Bluetooth deine Musik zu steuern.
Ja. Hast du Musik auf deinem Telefon? Hast du diese Streaming-Musik oder hast du...
Nee, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich deswegen ja Amazon Prime so toll finde, weil es halt irgendwie dazu gerade
ja, ja, genau, ist. Das meine ich, ob du das jetzt auf deinem Telefon hast.
Grad. Ja, natürlich hätte ich jetzt, aber unterwegs benutze ich es ja nicht, weil dann meine Daten irgendwie alle so gehen würden.
Dafür hast du zu viel Daten. Ne?
Aber um Podcast, also ich höre ziemlich viel Podcast und so ein paar Hörspiele und so, habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt. Und das Starten, Stoppen und so, das lässt...
Ja, also bei dem Podcast ist normalerweise so, ich habe quasi immer Kopfhörer drin und wenn ich die rausreiße, dann hört es auf. So. Und das ist quasi mein Starten, Stoppen, weil wenn ich die wieder reinstecke, dann geht's weiter. Und das funktioniert für mich ganz gut und ich weiß nicht, vielleicht braucht man es auch nicht. Also vielleicht braucht man es auch doch.
Ja gut, das ist bei allen technischen Geräten die Frage, ob man es braucht oder nicht braucht. Also ich habe jetzt ich habe jetzt mehrere Leute in letzter Zeit kennengelernt, die eine Apple Watch sich gekauft haben und sie nicht mehr benutzen, weil sie einfach nervt, ja, also diese Notifications, die sie nerven oder ist einfach zu wenig benutzen, als dass es sich lohnt.
Aber auf eBay kann man die gut verchecken dann noch.
Kann man die wahrscheinlich gut verchecken, ja. Bei den meisten liegt sie zu Hause rum, sie benutzen sie halt nicht.
Ja.
Also, ja. War aber irgendwie schon ein bisschen vorhersehbar. Ja, ja, ich glaube, da hatten wir ganz am Anfang, als sie rauskamen, auch drüber geredet, dass wahrscheinlich viele einfach gar keine Uhr brauchen.
Ja, es gibt halt kein richtiges Killer-Feature, wo man sagt so, holy shit, deswegen brauche ich sie jetzt. Mhm. Alle so Notifications ist halt, also ist jetzt schon bei mir nervig.
Notifications sind halt für den Arsch. Um es mal ganz, ganz fies auszudrücken.
Aber nur wenn du dein Telefon da hast, quasi.
Wie meinst du?
Also seh ich nicht so. Also das ist tatsächlich das, für mich das Feature. Weißt du, du fährst entweder Auto oder Fahrrad oder was
aber
weiß
genau
ich. Und du guckst, und ich muss halt nur wirklich kurz drauf gucken, entscheiden, ist es wichtig oder nicht wichtig. Das reicht mir. Und sonst müsste ich halt es aus der Hose rausnehmen. Und tatsächlich, Killer-Feature von der Uhr, ich gucke da auf die Uhrzeit. Ja.
Na gut.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das tatsächlich, ich vermisse es dann schon fast.
Ingo weiß jetzt in der Regel, wie weit wir hinterher sind, wenn wir das Setup einstellen.
Ja, ja. Immer viel zu weit, kann ich dir auch sagen.
Also Notifications und Musik und halt die Uhrzeit.
Also als Remote benutzt.
Genau, ja. Das sind eigentlich die einzigen drei Sachen, die ich wirklich benutze. Ja gut, ich habe auch gesehen, jetzt kann man auch so Aktivitäten-Tracker irgendwie drauf machen, aber das juckt mich jetzt mal rein gar nicht. Also gibt es Schlaftracker und was weiß ich, kannst du jetzt auch mal mit auf die Uhr machen, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert, kann ich jetzt keine Aussage drüber treffen. Es ist bloß, also ja, wenn man auf Flydys Standpunkt steht, Notifications sind Mist, dann weiß ich nicht, braucht man wahrscheinlich auch keine Smartwatch.
Ja.
Aber ansonsten, oder als Aktivitäten-Tracker, was ich jetzt blöd finde, weil das brauche ich nicht. Ja, ich will mich halt nicht tracken.
Ja, ich
mein, juckt mich jetzt nicht. Deswegen brauche ich die Funktion nicht. Mhm.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, solche Entscheidungen, die werden halt immer sehr lokal getroffen. Ich glaube, also Ingo jetzt in dem Fall, hat komplett andere Vorstellungen, was so eine Smartwatch für ihn machen könnte, als ich zum Beispiel. Also wenn ich mir jetzt eine Smartwatch anschaffen würde, dann würde ich das eher benutzen für so Dinge wie Fußgänger- und Fahrradnavigation oder so, um mir während dem Fahrradfahren oder Joggen irgendwelche Zusatzinfos über meine aktuelle Geschwindigkeit und sowas anzuzeigen zu lassen. Ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, dass meinem Handy nicht erlaubt wird, mich aus den Dingen, die ich gerade tun möchte, herauszureißen. Das heißt, mein Handy macht eigentlich nie Notifications und wenn, dann ist nichts davon wichtig genug, dass es mich irgendwie aus meiner aktuellen Aktivität rausreißen sollte.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen.
Also mir geht's ja genauso. Also ich habe halt auch irgendwie Twitter, sonstige Sachen, habe ich alles generell aus und auch so Dinge wie Chat. ist es, also da ist es bei mir im Normalfall so, dass wenn ich gerade irgendwie versuche, mich auf irgendwas zu konzentrieren, dann ist mein Handy in diesem Do Not Disturb-Modus ich finde das gut, dass es diesen Modus gibt und dass ich deswegen nicht irgendwie genervt werde.
Apropos, das kann die Uhr jetzt auch mit einem Klick, ja, kannst du hier jetzt drauf sagen, okay, Quiet Time. Finde ich auch gut. Also das ist wahrscheinlich
zwei interessante Sachen, genau. Also das hat die Apple Watch in dem Sinne noch nicht. Das finde ich auch echt schade, dass sie keinen so ein, also es gibt hier dieses, ich zeige gerade den anderen Podcast, es gibt hier dieses Ausschaltmenü, also wenn man diesen komischen Anschalt-Ausschalt-Button lange hält, dann kannst du halt Power Off, Power Reserve und Lock Device machen. Was ich da gerne hätte, wäre so ein da schnell den Do Not Disturb-Modus aktivieren.
Ja.
Man kann das bei der Apple Watch nur machen, indem man so einen Glance von unten reinschiebt und der allererste, ich glaube, man kann die Reihenfolge auch einstellen, aber der ist immer der allererste, da kann man dann den Do Not Disturb-Modus anmachen. Ist Flight-Modus und Do Not Disturb getrennt. Der Unterschied ist, wenn du einmal im Flight-Modus bist, kommst du aus dem nicht mehr raus, weil der macht ja auch die Connection zwischen Watch und Phone put. Weil Flight Mode. Und der Do Not Disturb Modus, der ist dann einfach der vom Phone. Mich stört es in letzter Zeit auch immer häufiger. Und
bim, 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 bim.
Was war das? Jetzt hat die Uhr mein Handy angepinkt, weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Mich stört es in letzter Zeit auch immer häufiger, dass ich von Leuten, also so 5 WhatsApp-Nachrichten in a row bekomme, ja.
Und das blinkt für jede Nachricht. Und das ist
ja, also, und das sind Sachen, die mich auch ein bisschen stören. Deshalb bin ich einfach häufiger in letzter Zeit dann auch im Do Not Disturb-Modus, habe auch schon gewisse Apps einfach komplett ausgeschlossen. Das andere, was ich gesehen habe, ich teste ja gerade nebenher mit einem Android Wear Gerät rum, also eine Sony Smartwatch 3 heißt die, und die haben ein sehr lustiges Feature, nämlich einen sogenannten Kino-Modus. Das ist das andere, was mir noch fehlt. Also ich kann halt im Kino, mache ich halt häufig so ein, dass ich die Uhr nach unten drehe, weil das fiese ist, egal wie du dich dann immer kurz
super drehst, hell einfach.
Also selbst wenn du keine Notification bekommen hast, sondern einfach nur so den Arm kurz drehst, dann geht das Display an, das ist im Kino echt nervig.
Ich wollte dich gerade fragen, was den Kinomodus von dem Flugzeugmodus unterscheidet, aber hast du ja gerade beantwortet. Das war mir nicht bewusst, genau, dass die Uhr dann, wenn man den Arm irgendwie bewegt, dann plötzlich das Display anmacht. Ja.
Genau, und das ist halt auch wieder der Unterschied, die Spitze kann ich mir jetzt dann wiederum nicht verkneifen, das ist halt der Unterschied, das Apple Watch Display kann halt auch richtig hell, das von der Smartwatch, das ist so, das ist so Flakbeleuchtung, also so maximal so Schlitze an so einem Bundeswehrauto, wenn das durch die Gegend fährt, so irgendwie, das hell ist da nichts dran, also sorry. Und dann ist das halt auch nervig und das hätte ich gerne bei der Apple Watch, dass sie das danach bessern und das irgendwie nachliefern, keine Ahnung. Also dass man diesen blöden Button, der eigentlich ansonsten auch nur für diesen komischen Freundschaftsring und für dieses, und für die, wie heißt das da, Apple Pay Geschichte irgendwie da ist, dass man den vielleicht auch mal noch für weiteres nutzen kann. Sie haben beim iPhone den Home-Button auch so Morse-Taktik-mäßig benutzt, das werden sie bei der Watch auch noch hinkriegen. Was weiß ich, dreimal kurz den Home-Button drücken und dann einmal kurz den Dings und dann
up,
wieder
up,
lang.
Down, down.
Ja, Konami-Code. Und dann noch, und dann noch 15 Grad Umdrehung an der Crown und so.
Das und dann do a Burrow.
Ja, genau.
Bam.
Ja. Nee, tatsächlich ist eben so, dass ich im Kino häufig die Uhr dann einfach umdrehe, also dass sie dass sie nach unten zeigt, was sich komisch anfühlt, aber meine Leute, die um mich rum sitzen, nicht so nervt. So.
Ja.
Und okay. Das könnte man nachbessern.
Könnte man nachbessern.
Ansonsten habt ihr eigentlich alle schon die verschiedenen Anwendungsfälle gesagt. Ich benutze es genau dafür.
Ja.
Alles zusammen
also
irgendwie.
Also das Killer-Feature, was ich mir momentan vorstelle, ich habe ja selber irgendwie keine Apple Watch oder sowas, wäre halt so Navigation bei Sport. Also ich benutze ja, habe ich jetzt vor ein paar Sendungen schon mal gepickt, dieses Komoot, um mir jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn ich mal eine längere Ausfahrt mit dem Fahrrad machen will, dann irgendwelche Trails anzeigen zu lassen, so. Also entweder damit ich eine Karte habe, wo ich weiß, wo ich mal bin, wo auch irgendwelche kleinen Waldwege eingezeichnet sind, oder um mich jetzt tatsächlich navigieren zu lassen. Das Problem ist bloß, ich habe das jetzt vor ein paar Monaten mal probiert, so im Wald mit Kopfhörern rumfahren und dann sagt mir irgendwie mein Telefon, bieg jetzt mal links ab, bieg jetzt mal rechts ab, aber das ist halt irgendwie
ungenau.
ja, das ist total ungenau und dann ist, kommt die Ansage entweder viel zu spät oder viel zu früh und ich weiß dann nicht, muss ich jetzt gleich einbiegen oder dauert es noch ein bisschen, dann ist man mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe dann im Normalfall mein Handy im Rucksack, das heißt, wenn ich mich dann irgendwann mal verfahren habe, dann muss ich irgendwie, okay, anhalten, den Rucksack abnehmen, die Tasche aufmachen, das Handy anlocken und auf die Karte gucken und so ähnlich, aber mit weniger Schmerzen ist es halt, wenn ich jetzt irgendwie wandern gehe. Mache ich auch öfters, dass ich mal sage, okay, ich möchte jetzt mal irgendwie hier meine Strecke, keine Ahnung, 15 Kilometer so von meinem Haus, mal zeigt mir mal einen Rundweg an. Und ja, ich komme mir da immer so ein bisschen blöd vor, wenn dann das Handy so mit Lautsprecher irgendwie im Wald dann irgendwie sagt, ja, okay, jetzt mal hier in diesen Waldweg abbiegen und dann werde ich immer von Leuten blöd angeguckt, wenn plötzlich irgendwie ein Navi mit mir spricht.
Ja, die gucken dich blöd an, weil du nicht irgendwie blechernd irgendwelche Gangstermusik auf deinem Handy hörst.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dafür bin ich mittlerweile so ein bisschen zu alt.
Der nutzt das für sinnvolle Dinge. Komischer Mensch.
Ey. Ja.
Hatte keinen Subwoofer.
Ja, also da würde dir eine Smartwatch wahrscheinlich eher helfen.
Ja, und da müsste es halt.
Wobei die Location halt auch von deinem Telefon bekommt. Das heißt, die Problematik mit, dass du mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto häufig zu schnell bist. Da müssen sie immer noch algorithmisch irgendwie gegensteuern, das haben sie noch nicht so ganz raus, zumindest bei Apple. Also zum Laufen funktioniert super beim Abbiegen ist es halt so eine Sache, also sie hat so verschiedene Tap-Muster und wenn sie etwas macht, was dem nur links oder nur rechts sozusagen ausweicht, also was nicht das ist, dann macht sie einfach nur so ein Doppeltap, was du halt gewohnt bist als Zeichen für, ah, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken und dann steht dann halt irgendwie so halb links oder halb rechts oder quer links oder spitz links oder irgendwas. Ist an sich intuitiv in Stadtverkehr, beim Fahrradfahren draußen, also so Waldwege oder so, kann ich es doch nicht beurteilen, habe ich nicht benutzt.
Ja, also was da zumindest helfen würde, wäre halt, dass ich einen kleinen Ausschnitt der aktuellen Karte, wo ich mich befinde, mir auf der Uhr anzeigen lassen könnte, ohne jetzt dieses komplette Handy auspacken, anlocken, App aufmachen, sonst was Ding zu haben.
Ja. Also gut, das kommt noch dazu, dass du es halt immer direkt dann auch drauf schauen kannst.
Ja. Und halt auch so, gerade so Geschichten mit, ich fahre halt irgendwie durch die Gegend und lass mir dann mal irgendwelche Statistiken von Höhenprofilen oder sonst was anzeigen, dass ich halt im Zweifelsfall vielleicht auch mal kurz auf mein Handgelenk gucken könnte, statt mir das irgendwie alle paar Kilometer durchsagen zu lassen über die Kopfhörer. Ja, also gerade so Sportdinge und dann halt auch so Pulsmessen und so, könnte ich mir eine Smartwatch durchaus vorstellen. Ich werde mal sehen, was da in den nächsten paar Jahren so geht, featuremäßig, ob da noch irgendwie was kommt, ob da irgendwie coole Apps für geschrieben werden. Was mir zum Beispiel auch öfters mal passiert ist, dass ich irgendwie gerade joggen oder Fahrradfahren oder sonst was bin und dann habe ich halt vergessen, irgendwie Continuous Playback in meiner Podcast-App anzumachen. Da wäre es halt dann auch praktisch, irgendwie ein kleines Interface zu haben, wo ich einfach den nächsten Podcast auswählen kann und dann Play drücken kann und dann geht's weiter, statt jetzt irgendwie dann den Rucksack dafür auspacken zu müssen.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, ich denke, wir sind...
Zwei Sachen noch. Also die Pebble Time Round, ich finde, sie wirkt kleiner, als sie irgendwie
wirkt relativ klein.
Sieht auf ganz den ersten aus, ja. Blick, also ich habe sie umgemacht und habe gedacht, oder die ersten zwei Tage, ich gedacht, das ist irgendwie... Ist mir fast ein bisschen zu klein, aber nachdem so die Leute um mich rum gesagt haben, nee, sieht irgendwie ganz cool aus. Also sie wirkte irgendwie in den Bildern größer, als sie jetzt im Endeffekt ist. Und wenn man vorher so eine Apple Watch oder auch die Pebble Time oder so getragen hat, erstens merkt man, dass die extrem leicht ist und zweitens irgendwie wirkt es kleiner. Ein bisschen schade ist noch, dass sie nicht den kompletten, also sie hat einen relativ dicken Rand, ja, dass sie nicht komplettes Display.
Also der Bezel da zwischen Display und äußerem Gehäuserand ist.
Ja, ist ziemlich groß. Wahrscheinlich fehlt ihnen da einfach die Technologie oder dass sie wirklich die Größe benutzt haben, um halt den Akku da noch unterzubringen. Ich weiß es nicht. Oder sie haben halt wirklich kein groß genug rundes Display da herstellen können. Das ist ein bisschen schade. Aber was ein cooles Feature ist, irgendwann sagt sie, sie hat 0% Akku und das Einzige, was sie dann immer noch macht, ist die Zeit anzeigen und zwar für ein paar Stunden. Ja, also wenn du tatsächlich vergessen hast, das Ding zu laden und du nimmst es mit zeigt es dir trotzdem noch.
Trotzdem noch eine Uhr.
Hast du trotzdem noch eine Uhr? Ja. Ja? Ja. Also, das ist eigentlich eine geile Funktion, weil mehrere Leute haben gesagt: Ja, scheiße, weißt du, hast du morgen irgendwie umgemacht und dann ist sie irgendwie nach 2 Stunden leer, hast kein Ladekabel mit und die zeigt dir wenigstens noch mehrere Stunden, sagt dir 0% Akku. Aber du kannst immer noch drauf gucken und sie zeigt dir die Uhrzeit an.
Ja, also bei der Apple Watch insofern ähnlich, sobald sie unter 10% Akku fällt, tappt sie dich einmal an oder mehrmals auch über die weiteren Prozent und sagt dir dann auch so,
das macht sie auch.
Akku, dann fordert sie dich eben auch auf, in diesen Power Reserve Modus zu wechseln. Ich mache das hier jetzt mal kurz, der Power Reserve Modus, der tötet halt einfach im Prinzip die ganze Uhr. Moment. Der fährt sie einfach komplett runter und sie zeigt auch nur noch so die Uhrzeit an. Und du musst sie komplett neu booten, wenn du da wieder rauskommen willst. Und damit hält sie auch. Und dann reagiert sie auch nicht mehr auf den Touch oder irgendwas, sondern du musst einmal kurz auf den Button drücken, dann dauert es einen Moment und dann zeigt sie dir die Uhrzeit wieder an.
Ja. Oh Gott, das dauert echt voll lange. Ja.
Wäre das bei der so ist, dass du die Uhrzeit immer siehst, nee. Also egal. Ja,
warte.
Ja, so. Und ja, das ist halt mit dem OLED so eine Sache. Genau. Aber das hält dann irgendwie auch eine Woche oder einen Monat oder keine Ahnung. Ich meine, das ist, kann ja auch nichts, ne?
Ja, gut. Dauert aber auch lange, bis du dann die Uhrzeit siehst. Hier kannst du wenigstens drauf gucken und du hast sie. Ja, also das fand ich noch, das ist mir beim Test so aufgefallen, das war noch so eine positive Überraschung. Das scheint auch, vielleicht ist es eine neue Funktion von diesem diese neuen OS-Version von Pebble. Das neue OS soll ja auch irgendwann nochmal auf die alte portiert werden, aber das ist noch nicht passiert. Ja, das war's, glaube ich, zu diesem Test. Also wenn noch einer Fragen hat, kann er es gerne in den Chat stellen, dann versuche ich da noch zu antworten.
Oder in die Kommentare.
Ja.
Wenn ihr jetzt
genau,
zu spät seid.
Genau. Das meinte ich, genau, Felix, das meinte ich eigentlich.
Sehr schön.
Die Kommentare im Sendungs
Kommentar. Den Chat lesen wir ja eh nicht.
Jetzt haben wir den Chat hier extra auf einem externen Display. Ja?
So. Genau, dann noch 2 Sachen. Ich wollte ja eigentlich Signal ausprobieren, aber ich habe es irgendwie 2 Wochen lang nicht geschafft, mich da einzuloggen.
Dich da einzuloggen, du.
Es war, keine Ahnung, ich hatte es ja schon mal drauf und ausprobiert und irgendwann habe ich gedacht, ach, ist eh keiner da. Ich schmeiß die App jetzt wieder runter und nachdem ich sie jetzt neu...
Chat-App oder was?
Genau,
ja, diese vergessen.
Verschlüsselungs-Chat-App, genau, von... die Leute, die diese relativ guten Verschlüsselungen da machen, Open Whisper Systems. Ja. Ich habe es nicht geschafft, also schickt mir zwar einen Code per SMS, aber jedes Mal, wenn ich diese eingeben will, macht er ewig nichts oder sagt, hier Registrierung ist serverseitig gerade limitiert. Ich habe, glaube ich, 30 Mal probiert und dann habe ich es erstmal aufgegeben.
Du hast 30 Mal probiert? Ich hätte gerade so, ich habe 2 Mal probiert, dann war es auch egal. Nee, ich habe 30 Mal probiert.
Vielleicht war es auch 40 oder 50. Ich habe ich könnte die SMS zählen, die ich gekriegt habe, aber lassen wir das. Ich kann das mal kurz zumindest hier meinen Kollegen am Tisch zeigen, wie viele SMS da ankamen.
Einige.
Das ist ja nur die eine. Da... Ja,
wie viel ist das?
Zack.
200-Faktor-Authentifizierung.
Mehrere SMS,
also
die da.
20. Oder?
Mehr als 20. Mehr. Viel
also, du
mehr.
Hast es versucht.
Ich habe es.
Keiner kann
hart,
sagen, dass es nicht
versucht. Hart versucht.
Hart versucht. Okay.
Ja, es, 30. Deswegen, also sorry, ein Hörer hatte mir angeboten, das mit mir auszuprobieren, aber. Es wollte nicht, ja.
Was auch immer. Amazon-App.
Dann, genau. Flydi hat gefragt, wie das ist mit dem. Hörspiel hören, also es ist nicht, er merkt sich die Position nicht, er fängt von vorne an. Naja. Ich habe es ausprobiert, okay. Das ist natürlich schade. Also wirklich zum Hörspiel hören, wenn man Pausen zwischendurch macht und dann was anderes.
Aber man kann die Hörspiele runterladen, oder?
Du kannst die Hörspiele runterladen,
ja. Das Krasse ist ja, ich hatte dieses Dings auf, ich habe gedacht, ja okay, ist das Streaming-Zeug, aber du kannst dann auf einen Interpreten drücken und dann bietet er dir an, das Album runterzuladen.
Genau.
Und
also auch,
ziemlich geil
auch,
eigentlich.
Auch aus dem Music Prime-Katalog.
Ja,
also
genau.
Du kannst sie runterladen. Das einzig Negative, was mir da aufgefallen ist, wenn du es runtergeladen hast und dann anhörst, kommt dann irgendwann mal so die Meldung, wow, sie haben jetzt seit 12 Stunden irgendwie nichts gemacht, bladiblub. Wir hören jetzt auf. Wenn sie weitermachen wollen, drücken sie wieder Start. Und das ist halt echt nervig, weißt du, hörst gerade irgendwas und dann meint er mittendrin, ah nee, irgendein Timer ist abgelaufen, weil du das letzte Mal, also ja, abends habe ich was gehört und nächsten Morgen halt wieder angefangen und irgendwie sagst du dann, nee, so haben wir 12 Stunden durchgehört, gefühlt. Ja.
Gefühlt? Also, man gefühlte 12 Stunden, was sie da gehört haben.
Ja, ich mache jetzt mal Pause und wenn du willst, musst du dann explizit nochmal wieder Start drücken. Ja, ich meine, Gott sei Dank hat man ja dann eine Uhr und kann das dann mit der Uhr.
Dafür
ja, also, aber beim ersten Mal musste ich erst mal drauf gucken, Was? Was willst du jetzt von mir? Ich habe nicht 12 Stunden Musik gehört. Du irrst dich.
Ja? Computer irrt sich nicht.
Also das passiert bei runtergeladenen Sachen. Ist da irgendein noch ein Fu drin? Weiß ich nicht. Naja, gut, sie werden wahrscheinlich auch überprüfen. Keine Ahnung, wenn du plötzlich kein Prime mehr Mitglied bist, dass du es eh nicht mehr anhören kannst oder so. Also irgendwas haben sie da.
Also doch DRM wieder. Fuck, überall.
Ja. Also das wollte ich auch schon fragen. Ich habe das jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das diese Prime-Inhalte dann mit DRM versehen sind, weil, sagen wir mal so, die Sachen, die man normal als MP3 bei Amazon kauft, die kann man sich ja dann so ganz normal als MP3 runterladen und damit machen, was man will, mehr oder weniger.
Ja.
Aber ich vermute mal, bei den Prime-Inhalten geht es so nicht.
Ich habe es tatsächlich nur innerhalb der App probiert, nicht, okay. Aber ich glaube nicht, dass man die sich als MP3 runterladen kann.
Also es geht ja tatsächlich auch, wenn du dann irgendwelche MP3s bei Amazon so kaufst, tauchen die ja auch in deinem Katalog in dieser App auf.
Ja. Ja.
Und da kannst du ja zum Beispiel auf dem Mac, kannst du dann halt auch sagen, jetzt hier, lad mal runter, so offline, und dann kannst du dir aber auch den Ordner anzeigen lassen, wo die drin sind, und das sind so ganz normale MP3s.
Ja.
Zumindest für den Fall, dass man die gekauft hat. Muss ich mal ausprobieren, tatsächlich, habe ich noch nicht gemacht.
Ja, also das, was Flydie gerade gemacht hat, geht, das habe ich schon öfter gemacht, klar.
Ja, du kannst dann auch zu Google Music oder so hochladen wieder, dann hast du es quasi an Einstellen, das funktioniert auch.
Ja, oder sonst was damit machen oder in deiner iTunes-Mediathek wieder kopieren oder sie einfach wegspeichern, um sie zu haben. Ja, falls Amazon pleite geht.
Falls Amazon pleite geht,
ja. Und du trotzdem die Dinger haben willst. Wie das jetzt ist mit Sachen, die aus Prime sind, das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass es zumindest in der App auf dem Telefon kannst du Sachen lokal runterladen und dann halt auch offline anhören. Und das ist schon ein bisschen cool.
Ja.
Ja, gut, dann Spezialaufruf, also wir haben überlegt, mal wieder ein paar Spezialsendungen zu produzieren, die letzte ist schon wieder eine Weile her, da haben wir über Programmiersprachen geredet, wir haben ja schon so, weiß ich nicht, 6 Spezialsendungen haben wir, glaube ich, gemacht bisher, wo wir uns halt nur immer ein Thema vornehmen und darüber reden.
Ja.
Und da seid ihr Hörer mal gefragt, was wären denn für Themen, die euch interessieren? Vielleicht kennt ihr auch jemanden, den man dazu dann einladen sollte. Oder
vielleicht seid ihr auch die Richtigen.
Genau, oder ihr kennt euch in einem bestimmten Thema super aus und hättet Lust und Bock, da mit uns drüber zu reden. Dann könnt ihr das doch auch einfach mal in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schreiben. Und ja, dann würden wir da mal gerne wieder ein bisschen mehr so Hardcore-Nerd-Zeug nur mit einem Thema machen und nicht.
Naja, es muss jetzt ja nicht zwingend Hardcore-Nerd-Zeug sein. Es geht halt einfach darum, mal so ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten. Ich persönlich werde auch offen für Dinge, die jetzt nicht unbedingt super hardcore-technisch sind, sondern, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas anderes, was Interessantes, was man so noch nicht auf der Karte hatte. Ich weiß es nicht. Also wir haben ja auch schon mal irgendwie über so Dinge wie irgendwie so im Generellen über Hackerspaces geredet. Da haben wir auch schon mal eine Spezialsendung gemacht. War ja auch ganz okay.
Ja, hat auch funktioniert.
Okay, also wenn ihr Vorschläge habt, ab per Post.
Genau.
Also E-Post.
Wir haben ja auch gern irgendwelche Experten.
Was ist unser dabei. E-Postfach?
E-Postfach.
Unser
Info@ binärgewitter.de. Genau.
Aber @ mit diesem AT in Klammern.
Ja, genau. Ja. Und bitte nur als E-Postbrief, 3-mal versiegelt. Ja.
Und bitte frankieren. Also es ist echt immer wieder ärgerlich, wenn wir dann wegen einem E-Postbrief zur Filiale gehen müssen. Ja. Und die wieder irgendwann geöffnet haben. Nee, Spaß beiseite. Wir haben da gerne irgendwie ausführlichere Unterhaltung drüber. Ich meine, wir reden hier gerne über alles ausführlich, merkt man ja immer mal wieder. Und das wäre halt auch mal richtig schön, eine ganze Sendung irgendwie einem so einem Thema zu widmen. Wir haben ein paar Themen. Wir würden uns aber auch freuen zu hören, was ihr so hören wollt. Und dann haben wir da genug Halbwissen zu allem vorzubereiten.
Genau. Ja, und also generell war halt die Idee, dass wir mal wieder irgendwie so kollektiv Lust hätten, mal ein bisschen tiefergreifend über Dinge zu reden. Und dazu ist halt diese Talksendung wahrscheinlich nicht das richtige Format. Und ja.
Okay, dann Tote der Woche. Das sind heute mal nur Microsoft-Sachen. Weil wir haben ja mehrere Leute, die da irgendwie involviert sind. Zumindest beim Zoom nicht, aber hey, der ist ja jetzt komplett tot.
Genau. Also so, der Zoom wurde ja schon quasi, war so ein MP3-Player, den es hier in Deutschland gar nicht so richtig gab, wenn ich das richtig in Erinnerung. Kann mich nicht erinnern, dass ich meinen kaufen hätte
können. Ich weiß, wir haben darüber geredet, er war kackbraun. Daran kann ich mich erinnern.
Er war kackbraun, ja.
Also ja, ich kann mich noch an die relativ peinlichen Werbespots erinnern.
Nee.
Nicht? Dann war es vielleicht was anderes. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Also ich meine, was waren das? Werbespots, die man auf YouTube gucken konnte oder wie?
Ja.
Keine Ahnung.
Aber ich glaube, der wurde auch nur so in den USA allgemein vermarktet.
Ja, der ist in Europa gar nicht erst erschienen.
Ja.
Wahrscheinlich. Das war mal
zu scheiße.
Microsofts Angriff auf den iPod, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Von daher ist das alles.
Zum Sturmangriff hat Microsoft damals geblasen. Lief ja nicht so wirklich.
Jetzt geht ihnen komplett die Luft aus. Nämlich, wer damals Musik gekauft hat über irgendeinen Microsoft Zoom Store, der kann jetzt mit der Musik nichts mehr anfangen, weil der DRM-Teil wird einfach abgeschaltet.
Genau.
Und dann hast du einfach Pech gehabt, dann hast du einfach nur noch tote Bits rumliegen.
Das ist ein bisschen traurig, ja. Mhm. Aber da sieht man wieder keine DRM-Musik. Ja. Burys.
Genau. Das Interessante war ja auch, dass diese DRM-Technologie Microsoft Plays for Sure hieß.
Ja, Plays for Sure.
Also da, sure. Ja.
Solange Microsoft Bock drauf hat.
ich verlinke das mal.
Ja.
Genauso sicher wie deine E-Post-Briefadresse, die irgendwie dein Leben lang bleibt.
Ja, klar, bleibt bis morgen direkt.
Oder? Sie hat nochmal E-Post, was irgendwie deine lebenslange Adresse sein sollte und dann auch nur nach einem halben Jahr einfach eingestellt wurde.
Achso, ja.
Sachen gibt's. Okay, dann noch, Microsoft wollte ja irgendwie Android-Apps auf
Astoria.
Ihr Telefon portieren.
Jetzt kommt alles wieder, ja.
Lassen, ja.
Ja.
Gab das auch Ganze auch für iOS, gab's auch nochmal, das hieß irgendwie anders.
Da hatten wir ja schon ein bisschen sowas mal gehabt.
Genau, da haben wir mal drüber geredet.
Da gab es so ein Open-Source-Fuck-Up.
Genau. Und jetzt der Astoria-Teil soll irgendwie tot sein.
Stellt sich raus, ist wahrscheinlich doch gar nicht so einfach.
Turns out, ich habe immer noch nicht Zeit gehabt, mich mit Astoria genau zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das eine Art Cross-Compiling sein sollte, also wo sie dann C-Sharp rüberkompilieren in irgendwie DEX oder Java und dann nochmal DEXen, oder ob sie im Prinzip in Windows eine Android-Runtime einbauen. Wenn dann hätten sie ja sowieso Android-Apps, in Richtung Windows-SDK cross-compilen müssen. Also ich glaube, ihr Plan war eine Android-Runtime in Windows 10, Phone 10.
Aber es hätte doch trotzdem irgendwie Anpassungen an deine App gebraucht, also an deiner Android-App gebraucht, damit sie dann auf Windows Phone hätte laufen. Ach nee, das heißt ja nicht mehr Windows Phone. Windows?
Doch, das heißt jetzt irgendwie Windows 10 Phone oder so.
Windows.
Leidi, wie heißt das? Jetzt, du musst uns retten.
Ich habe dich gerade akustisch Windows? Nicht so ganz verstanden. Wie heißt was?
Wie heißt Windows. Das aktuelle Windows Phone? 10 Phone oder das Betriebssystem von Windows Phone?
Wie heißt denn das, was auf den ehemaligen Nokia-Geräten jetzt läuft?
Das ist eine ziemlich gute Frage.
Windows.
Windows 10 Phone. Hat auf jeden Fall auch so ein Tablet und sonst was Modus, aber ich weiß nicht, ob das auf den Phones läuft.
Ja, also Moment, das ist auch...
Windows 10 Mobile heißt es, bam.
Ja, Windows 10 Mobile, aber das ist das Neue. Das Alte ist immer noch Windows Phone.
Ja, das ist dann Windows Phone Version 8 oder so. Ja.
Da gab es keine Updates für nichts.
Ah, Windows 10 Mobile, sagt der Chat auch.
Und ich glaube auch, also ich bin mir jetzt auch nicht dessen bewusst, dass da irgendwie großartig die Telefone jetzt abgedatet werden oder so, dass die jetzt Windows 10 bekommen.
Nicht. Natürlich nicht, ist alles vorbei, du kannst gefälligst ein neues Telefon kaufen, wie ein anständiger Microsoft-Benutzer.
Genau. Okay, also Astoria ist jetzt Windows irgendwie so tot. Oder?
Ja, also es war eine lustige Idee und dann haben sie gesagt, nee, eigentlich ist nicht so eine lustige Idee. Und man weiß auch nicht wirklich genau, warum es eingestampft wurde. Es wurde einfach nur eingestampft.
Okay.
Interessante Sache auf jeden Fall. Vielleicht wäre auch das Windows Phone wieder zu austauschbar gewesen, dass man sich auch einfach hätte ein Android Phone kaufen können. So, ja, gut, ich kann jetzt Android-Sachen auf meinem Windows-Phone machen, aber ich kann mir auch mein Android-Phone holen.
Vor allem, weil alle Microsoft-Produkte ja mittlerweile auch auf Android laufen. Also ich meine, egal ob du dein Office, dein Outlook, dein Cloud oder Skype brauchst, läuft ja auch alles auf Android.
Läuft alles auf. Gibt es irgendwas, was man quasi die super Killer-App ist auf Windows Phone Mobile 7, 10, 10 Mobile. Windows 10 Mobile. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, so, holy shit, das ist super awesome? Genau. Cortana oder so?
Ja, ist die aber portieren das, sie auch auf Android.
Ach so, oder das stimmt, das hat den, den Dead.
Dead Cortana portiert war.
Ja.
Genau.
Na gut, also ja. Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Niemanden interessiert es, weil keiner benutzt Windows Phone. Windows Mobile 10.
Phone. Vielleicht gibt es ja doch jemanden draußen.
Nee,
da kann uns in die Kommentare schreiben, warum Windows 10 Mobile so toll
ist. Warum sein Windows Phone Mobile 10 so toll ist. Ja. Vielleicht hat es ja irgendwie 5 Jahre also Akkulaufzeit oder ja, so.
Microsoft könnte uns noch mal ein paar Windows 10 Mobiles sponsern. Doch, ich will das mal ausprobieren. Nee,
das willst du nicht.
Nee. Sicher?
Sogar der Matt sagt, dass du es nicht willst. Ich glaube, das sagt einiges aus.
Und ihr habt welche im Büro, gell?
Mehrere Leute, die.
Also ich habe keinen im Büro.
Du bist ja auch allein
was,
im Büro.
Was im Büro?
Na, daneben.
Windows-User.
Windows-Mobile-Phone.
Da.
Ja, das sind aber alles so Sales-Droids.
Die müssen das nehmen, weil die verkaufen das.
Die haben alle so hässliche Klingeltöne da drauf. Und
das ist wahrscheinlich
so
der Standard-Klingelton, oder?
Also, was?
Der Standard-Microsoft-Klingelton.
Nee, das ist ja noch das Schlimmste. Die haben sich Mühe gegeben, den einzurichten.
Okay, gut. Also es gibt Leute, die benutzen das, aber nur, weil sie
testen.
Weil sie quasi nichts dagegen tun können.
Weil sie Software drauf testen müssen.
Ja, sie werden dazu gezwungen, darauf zu testen.
Na gut, okay. Kommen wir zu den News. Facebook.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine News ist. Das ist halt so ein Blogpost, der jetzt in den letzten paar Tagen mal so ein bisschen hochgekocht ist. Und ich fand es ganz interessant, weil wir über viele dieser Dinge, die da angesprochen werden, so in den letzten Jahren auch mal berichtet haben. Also wir erinnern uns an so Geschichten, wie das Facebook irgendwie total abgefahrene Sachen mit seiner Android-App macht, damit die überhaupt dort läuft. Und ich weiß nicht, vor ein paar Sendungen hatten wir noch diese Geschichte, dass irgendwie Leute die Android-Runtime wieder irgendwelche Änderungen zurückpatchen, damit Facebook nicht mehr crasht.
Das ist schon ein bisschen lustig.
Und
ja,
so.
Das ist traurig.
Nee. Und ja, was ich ganz interessant finde, ist, das ist halt so ein Blogpost, der mal so aus öffentlichen Quellen, die zum Großteil noch einsehbar sind. Also leider das erste Beispiel, da gab es so eine Präsentation von einem Microsoft-Mitarbeiter, da ging es so um iOS bei Facebook. Und da war halt irgendwie so die Aussage, iOS can't handle Facebook Scale. Und da ging es halt irgendwie so drum, ja, irgendwie ist alles scheiße und Xcode ist scheiße und Git ist scheiße und
alles heißt.
Alles ist irgendwie doof, weil die Facebook-App hat halt irgendwie 18.000 Klassen.
Ja.
Und da arbeiten.
An einer Woche haben 429 Leute daran rumgearbeitet, an einer App.
Ja.
In einer Woche?
Ja.
Holy shit! Das ist einfach nicht in Ordnung.
Ja, also das Problem, ich tue mir da gerade ein bisschen schwer mit, ich hätte da gerne diese Originalquelle mal gehabt. Leider ist die irgendwie in diesem Internet nicht mehr auffindbar. Also die war scheinbar mal auf
archive.org.
Auf Slideshare, da ist es irgendwie nicht mehr. Dann gab es noch mal ein paar Sachen, wo irgendwie PDFs verlinkt waren, auch auf Hacker News und auf Reddit, habe ich mal irgendwie so ein bisschen vorhin ein bisschen rumgegoogelt. Ich finde, also die scheint irgendwie nirgends mehr verfügbar zu sein, diese Präsentation, aber es gibt da noch irgendwelche Blogposts, die mal irgendwie das Package dieser App auseinandernehmen und da gucken, wie viele Klassen da drin sind und so, diese Posts sind noch verfügbar. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass der halt, der Autor hier so die Aussage macht, Facebook hat einfach so viele Leute, dass es total egal ist, dass sie irgendwie totalen Quatsch programmieren. Oder was heißt Quatsch programmieren? Dass sie irgendwie, wie drücke ich das am besten aus? Dass sie halt einfach versuchen, mit Manpower jedes Problem zu erschlagen, wenn es denn vielleicht auch mit einem Zehntel der Leute gehen würde, wenn man irgendwie korrekt arbeitet.
Das ist eine krasse Sache auf jeden
Fall. Ja. Naja, und dann, also das erste Beispiel haben wir schon genannt, da geht es so um iOS, dass da irgendwie halt irgendwie knapp 430 Leute an einer App dann arbeiten und die App, die macht jetzt echt nicht so super viel. Gerade auch, weil in der letzten Zeit ja dann so Dinge ausgegliedert wurden, wie dieser Messenger-Teil und so.
Ja.
Und wir hatten da ja auch vor ein paar Wochen diese Geschichte mit, die Facebook-App braucht unfassbar viel Strom und tut ganz fiese Dinge, damit sie im Hintergrund weiterlaufen lassen kann.
Ja, deswegen.
Wo dann Facebook gesagt hat, war ein Bug. ganz viele Bugs. Das ist
ganz, also 18.000 Bugs, ja. Komischerweise.
Bugs überall, also können wir vielleicht auch nochmal verlinken, diesen Artikel, wenn einer von euch den gerade irgendwie so auf Halde irgendwo hat. Ja, also dann Punkt 2 ist so ein Paper von Facebook, wo es dann so drum geht, okay, wir haben jetzt hier Datenbanken und wir lassen die irgendwie alle in Shared Memory reinschreiben, damit wir dann, wenn die Datenbank neu startet, damit es nicht so lange dauert. Und irgendwie so in der Zusammenfassung dieses Papers geben sie dann halt auch zu, dass sie einfach irgendwie hätten eine RAM-Disk benutzen können und dass das, was so lange dauert, nicht die Sache wieder von Festplatte, also die Daten von der Festplatte lesen, dauert nicht so lang. Was so lang dauert, ist dieses Format, was sie auf Disk schreiben, wieder so zu konvertieren, wieder in das In-Memory-Format zu konvertieren. Statt dass sie einfach sagen, okay, sie benutzen irgendwie RAM-Disks oder sowas. Ja. Und das nächste war dann eine schöne Auswertung, wo man dann sieht, dass irgendwie die wenigsten SLA-Violations, also bei Facebook, wo es irgendwie so Teile der Seite funktionieren mal wieder nicht, sind dann halt zufälligerweise zu irgendwelchen Feiertagen und am Wochenende. Ja, fand ich interessant, aber deckt sich auch so zu vielem, was ich bis jetzt so über Facebook gehört habe, so einfach Hauptsache man kommt schnell vorwärts und tut alles, was in seiner Macht steht, um das zu erreichen. Ob man jetzt irgendwelche Kleinigkeiten irgendwie mal bricht, ob man mal kaputte Software eincheckt oder ob man einfach ganz viele Leute auf ein Problem wirft, was vielleicht gar nicht so groß ist. Ja, ich weiß nicht.
Ja, wenn man groß genug ist, kann man sich sowas halt alles leisten.
Ja.
Dann passieren halt solche Sachen einfach mal irgendwie.
Also ich habe halt auch schon irgendwie so aus eigener Erfahrung mitbekommen, dass es sowas halt auch passieren kann, wenn man einfach seine Engineers machen lässt, was sie denn irgendwie gerade im Kopf haben. Und viele Leute wollen sich dann irgendwie selbst, wie soll ich sagen, selbst verwirklichen in ihrem Code und denken vielleicht nicht darum, was jetzt irgendwie für das Projekt gut wäre, sondern was sie vielleicht gerne selber implementieren würden. Und ich glaube, sowas passiert dann halt, wenn man da irgendwie dann nicht starke Führungsrolle einnimmt, sowas in der Richtung. Wäre jetzt mal eine Vermutung, dass man sagt, okay, das müssen ja zig Teams sein, die an dieser Facebook-App arbeiten zum Beispiel. Und wenn da jeder irgendwie so denkt, er macht jetzt irgendwie das, was er für richtig hält und er benutzt irgendwie die Libraries, die er für richtig hält oder implementiert sich ganze Libraries selber und das andere Team macht halt das Gleiche, dann ist mir dann schon klar, wie dann plötzlich 18.000 Klassen zustande kommen.
So schnell geht's. Weiß aber nicht. Wenn die halt auch unabhängig voneinander arbeiten müssen, dann müssen die auch quasi eigenen Felder haben und dann passiert es halt auch mal, dass quasi mehr Klassen auszusehen passieren.
Das ist halt auch ein typisches Zeichen von einer rapide gewachsenen Codebase und einem rapide gewachsenen Produkt, wo man ganz viel, also ich meine, wie viele Leute hat Facebook in der letzten Zeit eingestellt?
Viele.
Auf diesen Mobile-Konferenzen irgendwie, Facebook rattert da die ganzen Leute weg und wer gerade irgendwie auch beim Android-Umfeld irgendwie, bis ich dem letzten wieder mitgekriegt, wer nicht bei Google arbeitet, geht irgendwie gerade zu Facebook. Die haben ein Riesen-Office in London, die haben ein Riesen-Office in USA. Da entwickeln sie immer komplett eigene Produkte. Witzigerweise entwickeln sie in London häufig diese Produkte, die für den US-spezifischen Markt irgendwie sind.
Das macht total
und,
Sinn.
Ja, das kann halt auch für solche Sachen sorgen. Flydie und ich merken das zum Beispiel gerade auch, wenn man halt irgendwie über den Globus verstreut ist vom Team her, dann ist die Kommunikation halt auch nicht unbedingt einfach. Ja? Und wenn dann eine Laissez-faire-Haltung vom Management irgendwie dazukommt, weil man hat sich ja auch diese ganzen supergeilen Engineers geholt, ja, da muss man die ja auch mal machen lassen, dann passiert sowas halt auch gerne. Mhm. Viele Engineers, viele gute Programmierer haben nicht zwingend irgendwie den Produktblick auf das Ganze und was passiert halt irgendwie und gleichzeitig denkt sich halt auch das Management häufig, die haben häufig in ihren Augen Wichtigeres zu tun und B, könnte ich mir bei Facebook eben auch gut vorstellen, dass sie sagen, naja, solange es nicht irgendwie ganz viele User irgendwie jetzt betrifft, ne?
Ja.
Also, weiß nicht.
Ja. Also ich weiß es nicht. Man sagt ja auch immer, dass Facebook so sich die besten Leute, die am besten direkt von der Uni abgreift, um sie dann, wie soll man sagen, formen zu können, um sie ihrer Kultur anzupassen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich so ist oder ob das nur so Hörensagen ist. Also ich habe dafür jetzt keine belastbaren Quellen, deswegen ja. Aber ich habe halt auch schon von anderen Leuten, also ich habe schon von Leuten in Firmen gehört, wo dann so Sätze fallen wie, wir stellen uns so viele gute Leute ein, die sind ja so gut, wir brauchen bestimmte Dinge jetzt einfach nicht. Sowas wie, weiß ich nicht, eine automatisierte Testsuite oder Continuous Integration oder sowas. Und ich weiß nicht, das ist dann halt so eine Arroganz, die dann halt dem Produkt und der Firma so als Ganzes schadet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Facebook auch so ist, weil letzten Endes gehen ja auch viele gute Leute zu Facebook und die scheinen da irgendwie auch, weiß ich nicht, einigermaßen glücklich zu sein. Also so schrecklich kann es jetzt nicht sein, aber ist halt die Frage,
ja, wie dann. Random Shit hincheaten ist also, natürlich immer cool.
Was meinst du?
Irgendwelchen random Shit hincheaten ist immer cool.
Ja. Also ist ja auch die Frage, ob eben so ein, man holt sich so viele gute Leute irgendwie, also fachlich gute Leute, ob das auch so gut ist, weil viele von denen sind dann halt so Alpha-Tiere, die irgendwie den ganzen Laden schmeißen wollen oder weiß es nicht. Also Management in der Ebene ist halt auch hart. Ich meine, wie muss jeder mal, der so, also so einen Coder-Job oder so einen Sysadmin-Job hat, muss jeder mal in sich gehen und sich überlegen, wie sehr traut er irgendeinem Manager, der ihn da jetzt irgendwie, sag ich mal, steuern soll, wenn er merkt, dass der Manager technisch oder so keine Ahnung hat?
Ja.
Ja, oder dass er sagt sich der Nerd halt auch gerne mal so, pah, von dem lasse ich mir gar nichts sagen. Ja, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und vielleicht hat er jetzt technisch nicht die mega Ahnung, aber der hat vielleicht einen Produktblick drauf oder der hat vielleicht auch einfach eben entsprechende Ziele, die manchmal ist es eben auch gut, sowas zu koordinieren. Ich meine, das ist ja eine ähnliche Sache auch mit Standardisierung, ja. Also bei einer Standardisierung, keine Ahnung, hier Steckerstandard oder was auch immer, man opfert halt irgendwie die krasse Individualität und dass man überall die beste Lösung haben kann, dafür, dass es in der großen Summe halt koordinierter funktioniert und man da ja auch einen gewissen Vorteil draus hat. Und Facebook ist halt auch total Startup-mäßig immer noch organisiert, ja, von allem, was ich so mitkriege. Und die leben halt wahrscheinlich auch extrem einfach so dieses, naja, dann fail early so Prinzip. Mhm. Ne? Also einfach schnell raushauen damit und dann lernen und dann schauen. Und dann passiert sowas halt auch.
Ja, also ich hab auch schon mal, ich weiß, es könnte sogar sein, dass du mir das erzählt hast, Matt, dass die auch viel AB-Testing in ihren Apps machen. Warst du das?
Ja, habe ich dir auch, glaube ich, mal erzählt, habe es auch irgendwo gelesen. Also
ich glaube, wir hatten mal darüber geredet, dass sie AB-Testing quasi machen die ganze Zeit.
Ja, weil, sagen wir mal, unter der Ansicht, also unter der Hinsicht könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas halt auch ein Symptom ist von, du hast jetzt ganz viel Code, der irgendwo hinter irgendwelchen Feature-Flags versteckt ist und der vielleicht nur bei bestimmten Usern aktiviert wird, um mal bestimmte Sachen zu testen, wie die auf bestimmte Sachen reagieren, wenn da zum Beispiel plötzlich mal irgendwie ein Feature da ist.
Ja.
Also könnte ich mir auch vorstellen, weil sowas macht halt dann Dinge auch sehr schnell komplex, wenn du sehr viel Conditional-Logik drin hast, um irgendwelche Features ein- und auszuknipsen.
Ja, eine andere Sache, die auch anscheinend vor allem amerikanischen Unternehmen symptomatisch ist, ist dieses, dass viel zu schnell aus einem Prototypen oder aus dem, was eigentlich nur so eine Tech-Demo war, ein fertiges Produkt gezimmert wird, so. Boah, das sieht so geil aus, das machen wir jetzt und das hauen wir kurz raus.
Ja, das ist ja quasi fertig. Du hast es mal gezeigt, genau, du hast uns mal eine Demo von den Prototypen gezeigt, also ist es jetzt quasi fertig.
Genau, und das ist giftig, wenn du, also das kann schlimm werden, wenn du dann so viele Leute hast, die so gut sind, ja, die nämlich die ganze Zeit sich geile Ideen überlegen, vor allem technischer Natur, aber manche auch produkttechnischer Natur oder so. Und dann hauen die da einfach nur so eine Demo von irgendwas raus und dann sagt irgendeiner, geil. Weil das gleichzeitig wiederum in der Regel bedeutet, dass für die Leute, die da sagen, geil, die machen das ja auch deswegen, weil das ihnen, wenn sie da so einen Erfolg vermelden können, hilft das ihnen halt in der Karriereleiter aufzusteigen. Und bereichert ihr Produkt und ich weiß nicht was. Und am Ende hast du da irgendwie eine ganze Reihe von so halbfertigen Sachen liegen. Ja. Ne? Und ich meine, man hört immer wieder auch in diesen ganzen hier, diesen Testimonial-Videos, wenn man sich irgendwie mal so anschaut, bei Facebook oder anderen Unternehmen arbeiten zu wollen, so dieses, dass sich irgendwelche Engineers hinstellen und sagen, ich habe das Facebook-Video-Feature, jetzt bitte nicht drauf festnageln, in 3 Tagen bei Facebook hier geklopft. Und was sie halt meinen, ist eigentlich, naja, sie haben halt mal eine Idee gehabt und Prototypen davon gebastelt.
Sie haben es genau hingecheatet.
Haben das irgendwie hingecheatet und danach hat man einfach nur die massive Engineering-Power irgendwie draufgeschmissen, es irgendwie stabil einigermaßen skalierend hinzubekommen. Ja. Und das ist häufig weit weg von reibungslos oder von eine Sache, die Pleidi zum Beispiel auf jeden Fall meines Wissens sehr wichtig ist und mir auch sauber getestet auch.
Jo.
Also in so einer kurzen Zeit hast du weder das Feature komplett durchimplementiert, noch das irgendwie auch rundum abgesichert mit Tests oder irgendwas.
Ja, oder überhaupt nur sichergestellt, dass es irgendwie unter bestimmten Umständen funktioniert. Also das ist ja wahrscheinlich einfach mal so, du hast eine Demo und du darfst jetzt nicht den falschen Button zur falschen Zeit klicken. Also ich denke, eher in so eine Richtung geht das. Wenn dann jemand mal irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich wild auf der App rumklickt, dann crasht die relativ schnell, vermute ich mal. Ich meine, vielleicht sind die Leute auch wirklich so gut, aber ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, nee.
Ja, das andere ist halt auch wiederum im Live-Betrieb, merkst du es bei Facebook dadurch halt auch einfach, die haben einfach so viele User. Also
so viele
User. Naja, also wir haben ähnliche Beispiele bei uns irgendwie, wo wir Dinge getestet haben bei uns, intern und es hat alles super funktioniert und dann haben wir das raus in die böse weite Welt gelassen. Das war so eine Sache mit Release Notes. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, was Leute in Release Notes alles reinschreiben, ja? Und also welche Zeichen und welche verwirrenden Markup-Krämpfe die da reinpacken und dann ist das halt bei denen gecrashed, was bei uns vorher nie gecrashed war. Wir hätten echt so einen mach mir das dümmste Markup, das du dir ausdenken kannst, Generator gebraucht im Nachhinein. Hat halt bei uns irgendwie funktioniert. Und so ähnlich ist das bei Facebook halt auch. Wie viele Millionen User haben die gerade? Wie viele 100 Millionen?
Also geht es nicht schon auf die Milliarde zu?
Ja, also konnten, ich glaube, aber also
aktive User, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwas von 500 Millionen gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob das aktive waren. Wahrscheinlich waren es aktive. Ich bin mir aber auch nicht sicher,
wie aktuell die letzte Zahl, die ich habe, waren so 400 Millionen User und das ist mindestens 2-3 Jahre alt, die Zahl, dass ich mich das letzte Mal mit beschäftigt habe. Und die finden halt auch in dem Sinne alles, ne?
Also Statistica.com sagt, drittes Quartal hatte Facebook 1,5 Milliarden monatlich aktive User.
1,5 Milliarden.
Das ist schon ganz schön heftig.
This is the Internet speaking.
Ja, das ist dann halt irgendwie Facebook-Scale. Ich meine, es kann auch gut sein, dass bestimmte Dinge einfach auf so einem Level nicht mehr funktionieren, wenn du da nicht hunderte von Leuten drauf wirfst.
Was hat denn noch 1,5 Milliarden Maus?
Die App hat ganz schön
Milliarden. Welches
Ding?
IT-Produkt?
Ich glaube keins. Also mir wäre jetzt
doch kein bekannt. Microsoft Windows.
Die Great Firewall of China?
Ja, vielleicht.
Die haben quasi keine andere Wahl, ja.
Ja, ich meine, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob die irgendwie so monatlich 1,5 Milliarden Leute zusammenbringen.
Ja. Okay. Also Facebook hat mittlerweile anscheinend dann doch mal ein Problem langsam.
Genau.
Skalierungsproblem, Qualitätsproblem.
Und
irgendwo nachvollziehbar, also das ist ja auch der Witz, ne? Es ist jetzt, wo wir da stehen, irgendwie nachvollziehbar, wie es dazu kommen konnte und dass es eigentlich gar nicht anders sein konnte. Aber wenn man in der Situation selber ist, merkt man es dann so einfach?
Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, also ich würde auch mal die Behauptung aufstellen, dass Facebook nicht da wäre, wo es gerade ist, wenn es diese Entscheidung nicht so getroffen hätte. Also diese Entscheidung, die dazu geführt hat, dass man irgendwie hunderte Leute auf eine iOS-App werfen muss. Im Nachhinein könnte man jetzt sagen, ja, nimm doch mal irgendwie ein Team von guten Leuten und lass die doch mal, gib denen ihre Spezifikation und lass doch die mal die App sauber neu runtercoden, sodass man das halt irgendwie wieder in Wartbar hat. Ist aber dann vielleicht einfach nicht notwendig, weil es geht ja auch so.
Ja, einfach mehr CPU drauf werfen, bis es wieder funktioniert.
Ja.
Das sieht man also, bei genug anderen Sachen.
Ja, was mir halt auch schon aufgefallen ist, ist, dass oft halt auch irgendwie so, vielleicht unsaubere, aber dann so pragmatische Lösungen dann oft auch vielleicht mal ein Produkt so lange am Leben halten, bis man dann vielleicht eine bessere Lösung dafür findet oder bis sich vielleicht dieses Problem von allein erledigt, weil man vielleicht irgendein Feature feststellt, man braucht es gar nicht mehr oder so. Das ist natürlich halt auch immer so eine Abwägungssache, ob man da jetzt sagt, okay, man muss alles von Anfang an super, total clean engineeren. Oder ob man mal sagt, okay, man baut es mal so, dass es tut und guckt mal, wie es die Leute dann verwenden und dann kann man weitersehen. Das ist halt so ein Spektrum, wo man dann halt irgendwie so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da so wirklich richtig oder falsch liegen kann. So im Nachhinein kann man ja auch sagen, okay, die sitzen da vielleicht auf einem Haufen schlechtem Code, unterstelle ich ihnen jetzt mal, aber es funktioniert ja. Und genau. Wenn dann die Lösung
funktioniert ist, gut genug.
Ja, es funktioniert gut genug. Und wenn dann halt die Lösung ist, einfach mehr Leute einzustellen, dann, ich weiß nicht, dann ist das vielleicht auch ein valider Ansatz, auch wenn es von meinem ästhetischen Standpunkt her total daneben ist. Aber ich glaube, wenn man das halt so auf so Geschäftsentscheidungen runterbricht und sagt, okay, was kostet mich jetzt mehr Geld und wo habe ich eine höhere Unsicherheit und so weiter und so fort. Macht das vielleicht auch Sinn? Ich bin mir da jetzt nicht, also ich stecke da jetzt nicht drin und weiß jetzt nicht, wie da das Management bei Facebook aussieht. Schwierig. Also ich find das super unästhetisch, um es mal klar zu sagen, aber es kann schon sein, dass die mit einer anderen Mentalität vielleicht nicht so viele User hätten oder vielleicht komplett gefailt wären oder so.
Okay, dann lass mal weitergehen, oder?
Ja.
Weil können wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Fastmail stellt XMPP-Support ein.
Ja.
Die haben gesagt, ja,
braucht eh keiner.
Ja, sie haben gesagt, Bubu Facebook und Bubu Google haben es getötet, deswegen machen wir es jetzt auch aus.
Naja, also die Geschichte ist so ein bisschen komplizierter. Zum einen, Fastmail hat für lange Zeit für Leute, die bei ihnen E-Mail benutzt haben, auch XMPP-Server bereitgestellt mit so diversen Features. Und die haben da auch irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, ihren eigenen XMPP-Daemon oder irgendwas, was sie mal geforkt haben, benutzt. Und jetzt ist es halt so, dass die halt jetzt nicht mehr irgendwie total an der blutigen Kante saugen, was so XMPP-Features angeht, sondern viele dieser Dinge sind halt jetzt schon ein bisschen angestaubt und die haben das nicht wirklich durchgehend maintained und da müssten sie irgendwie Dinge machen mittlerweile, weil halt bestimmte Sachen nicht mehr unterstützt werden. Und dazu kommt halt noch kommen die Fakten, die du gerade genannt hast, Ingo, dass halt ja Google und Facebook und so weiter ihre XMPP-Transports abgeschalten haben. Beziehungsweise Facebook war ja nie von außen per XMPP tatsächlich erreichbar. Man konnte halt nur den Facebook-Chat über XMPP benutzen, aber da war kein Federation mit dabei. Ja. Also die Facebook-Server haben nicht mit anderen XMPP-Servern geredet, so wie ich das zumindest verstanden habe mal.
Aber die bei Google schon.
Ja. Es geht auch immer noch.
Google Talk.
Also bei Google Talk ging das mal.
Funktioniert immer noch, benutze ich nämlich.
Geht immer noch, aber das ganze Hangout-Zeug funktioniert nicht mehr per XMPP, oder?
Nee.
Doch?
Nee, Hangouts nicht. Google Hangouts?
Ich hab's in WeChat, in Bittlebeam drin und jetzt muss man schauen, ob das XMPP war oder ob.
Ja, aber das ist doch nicht Hangouts dann bei dir.
Ja, natürlich. Wie heißt das sonst dann? Was? Google Chat Mail? Google Talk ist doch wohl Hangouts, Mann. Oh. Junge, hast du den Pfeil nicht gesehen?
Produktmanager werden.
Ja, das ist halt das Problem. Ich glaube, Hangouts ist schon auch protokollmäßig was anderes. Es kann natürlich noch sein, dass irgendwelche Leute, die dann irgendwie einen Hangouts-Account haben, auch irgendwie einen Client benutzen, der irgendwie Talk unterstützt und dann geht das vielleicht noch.
Also die Wikipedia sagt, Google dropped Support for XMPP Federation in Mai 2014.
Mhm.
Bah. So, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Keine Ahnung, benutze ich nicht. Gut, ja. Aber zurück zum Topic.
Zurück zum Topic, es ist einfach für die zu viel Arbeit bei zu wenig Nutzen und es lohnt sich nicht mehr. Und darum werden sie den XMPP-Server auf 31. Januar 2016 einstellen.
Okay, also ganz kurz nochmal zu XMPP und Google Talk.
Ja.
Und es ist so, dass du mit Bitlebi immer noch quasi Java XMPP benutzt, um dich da einzuloggen.
Ja, genau. Aber das kann ja sein, aber auch kein trotzdem kein Federation mehr mit anderen Servern.
Ah ja, das kann sein.
Du kannst halt
ja, nicht, du kannst, ja, ja, du kannst,
kannst
nicht,
zwar innerhalb von
kannst Google, nicht zu java.cc.de genau, chatten zum ja, Beispiel.
Genau, du kannst zwar innerhalb mit anderen Google-Usern quatschen, aber nicht mehr mit anderen.
Ja, und, ja, okay, das kann sein.
Und Google Talk heißt ja auch Google Talk, weil das früher mal so für Voice-Chat gedacht war. Und da hat ja auch Google so, da waren die ja noch irgendwie cool und haben dann irgendwie ihre eigenen, in Anführungszeichen, offenen Standards für XMPP gebaut. Das war diese Jingle-Erweiterung, mit der man dann quasi Voice-Chat-Signaling über XMPP machen konnte. Und es gab dann auch irgendwann mal Clients, die das irgendwie unterstützt haben. Hat bei mir jedenfalls nie funktioniert. So aus Prinzip, ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie einen Client, womit ich mit irgendjemand über XMPP Voice-Chat machen konnte. Aber vielleicht
probiert, aber es unterstützen auf jeden Fall mehrere Clients, also sagen sie, dass es unterstützt.
Ja, ja, es gibt mehrere Clients, die das Jingle unterstützen. Ich habe es nur noch nie zum Laufen gebracht, aber ich muss auch tatsächlich zugeben, ich habe es auch nicht wirklich hart probiert. Also es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie gerade dann bei mir irgendwie temporär mal nicht funktioniert hat und dann ich keine Lust mehr hatte. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, deswegen vielleicht nicht zu ernst nehmen, wenn ich sage, es tut nicht.
Ist trotzdem schade bei Fastmail, dass sie das jetzt einstellen. Also ich meine, sie könnten die bisschen Arbeit da noch reinstecken. Ja. Also ich meine, wenn es immerhin noch 200 User gleichzeitig sind, die sich da connecten, so schwer ist jetzt auch nicht, einen XMPP-Server zu managen.
Naja,
dann droppt man den alten Scheiß bei sich und installiert halt eine frische Variante mit den Features, die es gibt.
Naja, das also, Ding ist halt, so einfach ist es halt nicht. Du musst es halt auch an die komplette Infrastruktur anbinden. Du musst das alles sauber bauen. Du musst dann Support dafür geben. Und wenn die User dann halt irgendwie kein wirklich tolles Erlebnis damit haben und es nur eine Minderheit von Usern ist, dann schaltet man es vielleicht lieber komplett ab und hat seine Ressourcen. Hat
seine Ruhe.
Ja, und kann seine Leute und seine Ressourcen halt für Dinge einsetzen, die vielleicht gerade irgendwie wichtiger sind. Also, ja.
Gut.
Also,
okay, machen wir weiter.
Ich wollte noch eine Sache sagen, dass es, also habe ich schon mal in ein paar Sendungen davor gesagt, aber es deckt sich gerade so mit meiner Beobachtung, dass XMPP gerade so in vielen Ecken auf dem Weg nach draußen ist. Ich war ja lange Zeit, auch viele Jahre, echt ein großer Fan von XMPP, aber seit diese ganze Smartphone-Mobile-Device-Welle über uns hereingebrochen ist, hat sich das Ganze ziemlich stark gedreht, weil mir halt irgendwie aufgefallen ist, dass XMPP auf Mobilgeräten einfach nicht viel Sinn macht und dass ich irgendwie, ich hab mittlerweile einen Laptop, den besitze ich schon knapp ein Jahr und auf dem habe ich noch nicht mal einen XMPP-Messenger installiert, weil es sich für mich einfach nicht lohnt, die paar Minuten zu investieren. Also das mag jetzt irgendwie eine lokale Geschichte bei mir sein, aber ich habe quasi auch keine Leute mehr, die ich hauptsächlich über XMPP erreiche. Und dann sind halt so Sachen wie jetzt irgendwie Telegram oder andere Messenger praktischer, wenn auch eigentlich uncooler. Ja. Also zumindest was so Freiheit, Privatsphäre und irgendwie so technische Sachen, wie soll ich sagen, technische Spielereien, dass man so den eigenen Server betreiben kann und so dabei irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Aber was die Bequemlichkeit angeht, sehe ich momentan auch keinen Grund mehr, dass es irgendwie das. Also ich sehe keine rosige Zukunft für XMPP, sagen wir es mal so. Okay. Monolog Ende.
Sehr schön.
Gut. Visual Studio Code ist Open Source. Also ich meine, der Grundbau war ja eh schon Open Source. Sie haben ja irgendwie Atom von GitHub genommen, gell?
Ja, dieses Electron Framework, was quasi, also das ist die Basis von Atom. Das wurde irgendwann mal aus Atom raus extrahiert. Ist dann auch so ein, also Atom ist ja in, ich glaube, CoffeeScript geschrieben. Während Visual Studio Code in TypeScript geschrieben ist, aber da das alles eh letzten Endes auf JavaScript runterkompiliert, funktioniert das.
Okay.
Und ja, das wurde, war das noch im letzten Jahr oder war das Anfang dieses Jahres, dass Visual Studio Code angekündigt wurde? Bin mir nicht sicher, war das die letzte Connect?
War dieses Jahr noch.
Also wichtig
ist, noch nicht so lange her.
Visual Code nicht verwechseln mit Visual Studio. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine Ding ist ein riesiges Monster-Teil, womit du quasi auf Windows voll die tollen Sachen machen kannst. Und Visual Studio Code ist quasi so ein Ding in JavaScript geschrieben, was irgendwie cool ist.
Was es auch für
ein neuer
Windows, Linux, Mac gibt.
Genau, also das ist zum einen Visual Studio ist momentan Windows only. Und Visual Studio Code ist Cross-Plattform. Visual Studio ist halt so ein, Visual Studio ist halt so die eierlegende Wollmilchsau, eine riesige Entwicklungsumgebung, die quasi so alles kann. Und Visual
ein bisschen Studio wie Code
ist halt so, kann auch schon so diverse Features, die man so einer IDE zuschreiben würde, wie so schöne Autocompletion für bestimmte Programmiersprachen und Syntax-Highlighting und Code-Navigation und so weiter, aber es kann bei weitem nicht alles, was Visual Studio kann.
Kann es kompilieren? Kann es irgendwie dein C-Shit kompilieren?
Es gibt dann halt so ein Extension-System, wo du dann irgendwie Dinge hast, die dann, wo du dann irgendwie Tastenkombinationen auf bestimmte Sachen legen kannst oder wo du jetzt irgendwie sagen kannst, du hast zum Beispiel ein JavaScript-Projekt und da hast du so einen Gulp laufen, der dann halt Dinge guckt, wenn du irgendwelche Dateien abspeicherst und die dann automatisch kompilierst, aber so wie das jetzt Visual Studio kann, geht es nicht. Zumindest nicht, was ich gesehen habe. Aber was sie halt noch hinzugefügt haben, ist, sie haben jetzt Extensions. Also das heißt, man kann jetzt auch Plugins dafür installieren. Da gibt es jetzt auch einen Marketplace dafür. Da gibt es dann so Dinge wie, lass mal kurz gucken, was es da gerade gibt. Man kann Go-Support hinzufügen, Support für PowerShell. Man kann irgendwie Linter für alle möglichen Sprachen dazu installieren, die dann inline irgendwie so Informationen anzeigen, ob man jetzt bestimmten Code schön formatiert hat oder nicht. Es gibt Debugger, es gibt alles Mögliche. Mhm. Und ja, also ich meine, ist so irgendwie so ein Produkt, was ich schon ganz cool finde.
Aber hast du es jetzt schon mal eingesetzt?
Ich habe es jetzt noch nicht produktiv eingesetzt. Ich bin gerade an einem Projekt dran, wo ich es vielleicht mal ausprobieren werde, weil ich habe jetzt gerade so vor kurzem angefangen, an einem Projekt zu arbeiten, wo ich so ein bisschen was mit Node.js in Verbindung mit TypeScript mache. Und gerade bei TypeScript, das ist ja auch ein Microsoft-Produkt, auch eine Open-Source-Geschichte. Da ist es dann, glaube ich, ganz cool, weil man da ziemlich viel Unterstützung von Visual Studio Code bekommt in Sachen Autocompletion und so weiter. Also man kann sich da halt irgendwie so relativ gut auto-vervollständigen lassen, was für Klassen bestimmte Methoden haben und so weiter und so fort. Da werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie zum Laufen kriege. Davor müsste ich natürlich irgendwie mal eine Extension finden, die mir dann irgendwie meine Vim-Input-Modes emuliert.
Oh.
Ich bin da irgendwie so ein bisschen behindert, was sowas angeht. Also ich kann irgendwie, ich versuche dann irgendwie immer Doppelpunkt Q und sonst was in Editoren reinzutippen und das.
Das ist scheiße, wenn man sowas erstmal drin hat.
Ja, das ist halt irgendwie so ein Muskelgedächtnis. Und also ich habe schon mal installiert, ich habe schon mal ausprobiert, ich habe schon mal ein bisschen Code damit gebrowst und mal ein bisschen in der Gegend rum editiert und es fühlt sich schon ganz okay an. Aber ich habe es jetzt noch nicht so richtig im täglichen Gebrauch eingesetzt.
Okay.
Kollegen von mir machen das und die sind eigentlich ganz happy damit.
Ja. Kannst ja nochmal Bescheid sagen, wenn du es dann mal,
kann ich mal machen.
Benutzt hast. Dann CoreOS gibt Clair frei und Clair ist ein
Vulnerability Scaler, lokaler, so würde ich es jetzt nennen.
Genau. Also das ist mit für die Cloud oder für alle Docker-Images, die es da draußen so gibt.
Genau.
Speziell. Also für deine persönliche Cloud sozusagen.
Genau. Für alles, was du an Docker-Images einsetzt, kannst du Clair verwenden, was dir dann sagt, ob dein Docker-Image oder was für Version du in deinem Docker-Image von Software benutzt und was für Libraries. Und sagt dir dann auch gleich, ob die irgendwie gerade irgendwelche Vulnerabilities haben, weil bei Docker ist es ja normalerweise so, dass du nicht quasi ein Betriebssystem frisch installierst und das up-to-date hältst, sondern nimmst ein Image, was irgendeiner mal irgendwann irgendwie irgendwo gebaut hat, genau, und baust da drauf deine Software. Und in zwei Layern, du sagst, okay, nimm dieses Image, bau dann, installier nochmal das Stück Software nach und installier das nochmal nach und mach da das und das und das. Und danach hast du quasi dein fertiges Docker-Image und das deployst du dann. Und wie gesagt, dadurch, dass du dir einfach irgendein Image nimmst, was irgendeiner irgendwann mal gebaut hat, hast du auch potenziell alte Software in deinem Docker-Container.
Genau, also es könnte ja sein, dass dieses Image, was du aus irgendeinem Repository vielleicht gezogen hast, schon, sagen wir mal, älter als 18 Monate ist. Hust, hust.
Zum Beispiel.
Dann könnte es sein, dass da irgendwie so ein Heartbleed mitkommt.
Genau.
Was ja, man ja irgendwie Ghost nicht will.
Oder genau. Ghost, noch viel schlimmer.
Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass man irgendwie so direkt SSL in seinen Containern drin benutzt. Das muss jetzt nicht zwingend der Fall sein. Aber potenziell ist dieses Clare halt ein Tool, womit man halt seine Container analysieren kann auf solche potenziellen Sicherheitsprobleme.
Genau.
Und wir haben dann auch mal kurz Statistiken gezeigt und haben gesagt, irgendwie, keine Ahnung, knapp 90% der Container, die da draußen sind, sind irgendwie gerade noch Heartbleed verwundbar, also haben noch diese Schwachstelle, und das sind halt schon erschreckende Zahlen. Also
ja, aber das Problem ist ja, also was auch gerade der Flydi gesagt hat, wenn du kein SSL verwendest in deinem Container, sondern quasi nur einen HTTP-Server aufmachst, der kein SSL verwendet, und dann davor dein Nginx hast, der irgendwie super Bonus-SSL benutzt und voll up-to-date ist und alles, und quasi dein SSL-Endpoint ist, dann ist es auch vollkommen scheißegal.
Genau. Also man muss mal auch dazu sagen, normalerweise sieht so eine Infrastruktur ja nicht so aus, dass man da SSL direkt im Container terminiert, sondern dann hat man halt irgendwie einen Load Balancer davor und der terminiert SSL, oder man hat irgendwie noch auf irgendwelchen anderen Rechnern vielleicht einen Nginx, der einen Reverse Proxy macht und der dann SSL terminiert. Ist wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenproblem, wie es jetzt dargestellt wird. Gerade so Sachen wie Heartbleed, aber im Generellen ist es halt schon irgendwie uncool, dann so alte, unsichere Software auf seinen Kisten laufen
zu haben. Ja, aber solche Sachen wie Shellshock, was jetzt, ich weiß nicht,
so genau, ein bisschen... Genau, ist dann bisschen, schon ein deutlich größeres Problem. Ist
deutlich größeres Problem, weil da kann es dann tatsächlich sein, dass solche Sachen bis zum Ende durchfallen.
Ja.
Ja, also quasi genau, du hast...
Und selbst das war irgendwie noch mit 60% oder so, 60-70%, die auch dagegen nicht unverwundbar sind. Also die,
also wenn du quasi CGI hinten gebaut hast und das macht halt irgendwie Shell und dort hast du ein bisschen CGI-Skripte und das kann bis ganz, ganz nach hinten durchfallen. Und das ist dann natürlich wieder keine gute Sache. Und
dann hat man auch mal schnell
Root-Zugriff. Ja, aber es zeigt natürlich relativ schön auch, was das Docker nicht nur quasi die Lösung für alle Probleme ist, die wir vielleicht nie hatten, sondern halt auch seine eigenen Probleme mitbringt. Nämlich genau dieses, du benutzt halt irgendeinen Container, der irgendeiner irgendwann mal gebaut hat. Ja,
ja, also die Hauptcontainer, weiß ich nicht, so eine Ubuntu-Maschine oder so, ist halt irgendwie Milliarden mal geklont worden. Also ja, genau. Das ist...
Und normalerweise ist es in deinem Probleme Container auch nicht so, dass du ein Update und Upgrade machst, sondern du nimmst das Ding her und installierst mit den aktuellen Sources einfach deine Software oben drauf.
Genau, wenn du es nicht mehr brauchst, machst du kaputt, nimmst ein neues.
Genau, und dann nimmst du wieder das gleiche Image, weil es halt schon mal funktioniert. Mhm. Muss man auch mal sehen.
Ja, also von dem her ist es vielleicht, also gerade für größere Unternehmen oder Leute, die öfter mit Docker-Containern hantieren, vielleicht ganz nett, sich Clare mal mit aufzusetzen und einfach die ganzen Container, die man so benutzt, regelmäßig checken zu lassen. Also die benutzen da irgendwie Dienste von Red Hat, SUSE, Canonical und Co., um dann dagegen zu checken, ob die Software, die da gerade läuft, irgendwie Probleme hat.
Ja.
Ja.
Interessant ist halt quasi, dass man dadurch, dass ja Docker oben auf dem Betriebssystem aufbaut, dass man nicht irgendwie noch einen extra Root-Zugriff auf irgendwelche anderen Maschinen braucht, sondern quasi nur auf den Host, und der kann dann diese ganzen komischen Images alle checken.
Und dass die Leute auch böse Sachen damit machen und sich sogar Trojaner darüber verbreiten, zeigt so ein Verschlüsselungs-Ransom-Trojaner, den man ja bei Windows schon öfter kennt. So, ich habe jetzt alle deine Dateien verschlüsselt, überweis mir 1 Trillion Euro auf dieses Konto.
Ein Bitcoin.
Ich mache alles kaputt. Ja, ja. Bitcoin sind aber auch 300 Dollar oder so.
Aber ist relativ günstig eigentlich für so einen Linux-Server, muss man ja auch sehen.
Kommt drauf an, was drauf ist. Aber Gott sei Dank haben die jetzt bei diesem Linux-Encoder 1 ein bisschen geschludert und deswegen lässt sich das wohl relativ leicht, oder es lässt sich in mäßigem Aufwand wieder entschlüsseln wohl.
Ja, genau.
Aber ich meine, okay, das war jetzt die erste Variante. Die nächste Variante wird dieses Problem schon nicht mehr haben.
Ja.
Und dieser Trojaner benutzt halt eine Sicherheitslücke, zum Beispiel in Magento oder sowas, so ein Shopsystem, was gerade eine größere Sicherheitslücke
oder
hatte.
Oder so Joomla oder sowas.
Genau, die Dinger, die dann einfach auf deinen Server einfach eindringen und einfach mal alles bunt verschlüsseln.
Das, ja.
Und das ist schon, das zeigt schon, dass da erstens Probleme gibt und zweitens, dass jetzt auch automatisch in großem Stil ausgenutzt wird und da richtig Schaden passieren kann. Also nicht nur, dass jemand in deinen Server eindringt und den, weiß ich nicht,
Spam verschickt
oder eine DDoS-Attacke irgendwohin benutzt, sondern wenn du dann halt nicht mal noch ein Backup von den Daten hast oder
selber
ewig brauchst, um die herzustellen, sondern alles verschlüsselt wird. Das ist halt schon einfach Käse. Ja, also genau. Ja, ist so eine Software wie Claire schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Und ansonsten passt einfach auf, wenn ihr ein System habt, wenn ihr einen Server habt, dass die Software, die da drauf ist, aktuell gehalten wird, sonst seid ihr
besonders, wenn ihr shitty PHP-Software am Laufen habt.
Genau, updatet eure fucking Systeme.
Also, wobei ich jetzt halt auch sagen muss, das ist jetzt in so einem Container-Umfeld ist es halt relativ uninteressant, weil eigentlich ist gerade jetzt so ein Docker-Container ist halt dazu gebaut, dass du den jederzeit wegwerfen und komplett neu bauen kannst. Und da ist es, glaube ich, total egal, wenn dir da halt irgendwie, also es ist jetzt nicht egal in Form von dieser Trojaner kann da noch irgendwie böse Dinge mit deinem Rechner machen. Aber naja gut, fängst du dir so ein Ding ein, das wird, der verschlüsselt deinen Container, dann wirfst du ihn halt weg und machst einen neuen.
Ja.
Also in der Hinsicht helfen einem dann diese ganzen automatisierten Tools, weil man dann halt darauf zurückgreifen kann, um dann einfach wieder den vorherigen Zustand wiederherzustellen.
Also ja, besonders
wenn er dann noch herkommt und auf deine Datenbank schlimme Sachen macht oder deine Datenbank noch verschlüsselt.
Ja, aber normalerweise sind das ja schon wieder zwei Komponenten, die da auseinanderhält.
Sollte so sein, ja. Aber, ja.
Aber natürlich, es gibt diese Docker-Container, die einfach alles mitbringen, wo du dann sagst, okay, doppelklick mir mein, keine Ahnung, wie heißt das Pivik oder so, gibt es quasi, es hat eine Datenbank dabei und es hat den ganzen PHP-Shit dabei und wenn dann da natürlich was passiert, ist natürlich wieder ein bisschen blöd.
Ja, ist aber mittlerweile auch einfacher geworden, sowas aufzusetzen, sodass halt so eine Komponente in ihrem eigenen Container läuft. Also es gibt da so Tools wie zum Beispiel Docker Compose, wo man dann einfach auch so sagen kann, okay, dieses Docker-Image hat jetzt diese Abhängigkeiten und dann wird zum Beispiel deine Datenbank in einen eigenen Container gesteckt und dein Redis wird in einen eigenen Container gesteckt und deine Message Queue und dann macht es das Ganze nicht nur einfacher zu deployen, sondern in dem Fall auch sicherer, weil du dann halt nicht einfach so von deinem Application-Server, der irgendwie deine PHP-Anwendung ausliefert, auf die Datenbank kommst.
Ja, also du kommst natürlich immer noch.
Also okay, du kommst jetzt irgendwie per TCP auf die Datenbank, aber du bist jetzt nicht auf dem Rechner, auf dem die Datenbank läuft.
Ja, aber ich meine, dein Application-Server braucht ja eh auch Access auf deine Datenbank. Das heißt, wenn man das nicht automatisch machen will, also quasi wenn man jetzt quasi einen Computer geowned hat und sich dann darauf umschaut und dann sieht, ja, okay, diese Datenbank hat irgendwie database.config oder so ein Quatsch.
Mhm.
Und dann kannst du dann natürlich trotzdem noch weitergehen, aber so automatisch geht es natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, also dieses Ganze hin zum Stateless Systems ist natürlich ein ganz interessanter Punkt dabei, weil wenn du einfach wenn du kein State halten musst, beziehungsweise nur noch an ganz bestimmten States halten musst, dann ist es natürlich auch einfacher, das einfach wegzuwerfen. Ja.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich habe mich jetzt ja in letzter Zeit auch so ein bisschen mit dem ganzen Containerzeug und so weiter beschäftigt. Und gerade sowas ist da so schon so ein Punkt. Also einfach so mal es ist überhaupt kein Problem, automatisiert deine Infrastruktur hochzuziehen, aber wie spielst du jetzt mal automatisiert deine Backups ein oder wie bekommst du automatisiert irgendwelche Credentials und so weiter, irgendwelche Zugangsdaten?
Secrets und State, das sind die zwei Sachen, die super interessant sind in diesen ganzen Systemen, die jetzt raufkommen. Und zum Beispiel Nixos hat dafür auch keine Lösung. Und das heißt, es ist quasi schon wieder scheiße eigentlich. Und dann bauen quasi die Leute ihr Krempel drumherum, so machen irgendwelche Async-Jobs und irgendwie SCP in ihre Secret Keys auf die Systeme, nachdem die gebaut sind. Aber das ist natürlich, wenn das wirklich integriert ist in diese Projekte, in Docker und in, keine Ahnung, was gibt's da noch, das ist die ganzen anderen Dinge, Cloud Foundry oder wie auch immer das Ding heißt und diese anderen Teile, dann ist es natürlich viel interessanter. Aber aktuell gibt's dafür keine richtig gute Lösung.
Jo.
Außer du machst natürlich nochmal Chef oder irgendwas anderes auf deinem Docker-Container.
Ja, und dann gibt dann halt auch wieder so Lösungen, die dann gleich so komplett, du musst jetzt irgendwie Mesos laufen lassen und Kronos und alle möglichen Sachen und einen Daemon, der deine Credentials ausliefert. Und da hast du halt dann so viel Indirektion, dass es irgendwann dann relativ schwierig ist, rauszufinden, was denn überhaupt gerade kaputt geht.
Ja. Das stimmt.
Aber ich weiß nicht. Ich glaube, da wäre es dann mal interessant, irgendwie eine Lösung zu haben, die sowas so integriert und einfach macht.
Ja.
Und ich bin momentan der Hoffnung, dass wir das in naher Zukunft erleben werden, weil dieses ganze Ökosystem ist gerade so im Wandel, dass es vielleicht irgendwie kommt, dass man da irgendwann mal Lösungen hat, wo sowas so richtig automatisiert alles funktioniert, auch mit irgendwie Backups wiederherstellen und so weiter. Bis dahin müssen wir dann mal gucken.
Ja, genau. Bis dahin muss halt jeder seinen Shit auf die Boxen.
Ja, bis dahin kämpft halt jeder dann mit seinen Schmerzen, die er hat und guckt mal, ob es dann vielleicht irgendwie so Workarounds gibt oder sowas.
Ja, genau. Ja, also wenn man halt auf SSH und auf den ganzen Sachen aufbaut, dann kann man natürlich relativ viele Sachen schon machen. Dann deployst du quasi immer dein SSH Public Key mit dem du danach dann deine Keys deployst und so, das geht schon, aber das ist halt nicht so cool, wie man sich das halt irgendwie wünscht. Ja. Okay, machen wir mal weiter.
Ja. Ja. Finde ich. Genau, dann Cross-Device-Ad-Tracking über Ultraschall.
Oh. Matt.
Ultraschall.
Matt, jetzt bist du dran.
Ultraschall.
Was?
Ich kann bei dieser Cloud-Sache irgendwie immer nur wolkig mitreden. ich freue mich ja immer wieder, wenn irgendwelche fiesen Techniken rauskommen, wie wir irgendwie
getrackt werden.
Tracken können. Ja. Achso, verdammt, wir sind die Getrackten.
Wir sind die Getrackten.
Aber jetzt fällt es mir ein.
Es hilft ja nicht, um irgendwelche Terroristen aufzuspüren, aber hey.
Oh, das doch, hat bestimmt hilft
geholfen. Klar.
Hat man nur nicht gesehen.
Es sind immer die simpelsten Ideen irgendwie, die anscheinend dann am Ende doch irgendwie verfangen. Und gleichzeitig, ich ziehe da irgendwo auch meinen Hut vor diesen ganzen Werbewürmern da, diesen Zecken, weil die einfach immer irgendwelche Lösungen suchen, um irgendwie sich zu tracken, Dinge
härter
zu machen.
Zu tracken.
Ja, also man macht ihnen irgendwie technisch oder juristisch oder wie auch immer die eine Tür zu und dann sagen sie also, okay, dann suchen wir uns eine andere und die haben bestimmt noch so ein paar so Kriegspläne noch hinten dran in der Schublade. Worum es in diesem Fall geht, ist zum Beispiel die Sache, das Tracking von Fernsehwerbung oder anderer Werbung zu verbessern. Man stellt sich folgende Situation vor. Bisher ist es eben so, ich habe mal gehört, bei Kabel kann man irgendwie tracken, welchen Kanal du eingeschaltet hast. Bei Satellit definitiv nicht.
Nicht, nee.
Ja, weil es halt einfach nur eine Empfangsrichtung ist, keine Senderichtung. Halt, ja.
Genau. Ebenso bei DVB-T.
Genau. Und darüber kannst du halt zum Beispiel auch nicht tracken, wenn du jetzt irgendwie Werbespots irgendwie zeigst bei der Sendungsplanung oder so, dann hast du irgendwie so Kontrollgruppen Maßgaben von Leuten, die irgendwie sagen, ich habe von da bis da diesen Sender und so
geguckt. Naja, die haben so eine Box.
Genau, aber das ist vielleicht nicht hundertprozentig repräsentativ und du willst halt viel genauer tracken, du bist halt viel näher ran. So, eine Sache, die zum Beispiel darüber in letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, ist, dass man Audiomuster bei Shazam hinterlegt, ja, also das zum Beispiel, ich glaube, Toyota hat das eine Zeit lang gemacht, dass sie irgendwie TV-Ads, Werbespots im Fernsehen gezeigt haben, wo sie dann auch gesagt haben, so, hey, hier, scan das jetzt, Shazame das jetzt mit deinem Telefon und dann kriegst du mehr Infos, ja, und die haben einfach wie von einem Song halt das Audiomuster, den Audio-Hash dieses Werbespots hinterlegt und da mit einer URL im Prinzip verbunden und haben da Shazam ein paar Dollares gegeben, so nach dem Motto, passt mal euer System an, dass das nicht nur Tickle bei iTunes zeigen kann, sondern auch auf unsere geile Toyota Landingpage gehen kann. So, das ist schon so ein erster Schritt in die Richtung. Was jetzt noch eher passiert, was sie jetzt noch machen, ist, dass du Ultraschall oder nicht hörbare Geräusche in Anzeigen, in Spots und so weiter packst, die, wenn dein Fernseher sie aussendet, von dir persönlich irgendwie nicht gehört werden können.
Es sei denn, du bist Telefon, ein Hund vielleicht.
Genau, genau, und dein Hund quietscht die ganze Zeit. Was ist los? Und du denkst, was?
Ja, vielleicht ist es auch irgendwann mal eine Sicherheitsmaßnahme, sich einen Hund anzuschaffen. Für sowas.
Damit du schauen kannst.
Stellt euch den Pavlovschen Reflex vor, ja. Wenn irgendwie so ein Toyota-Spot irgendwie fährt, läuft und da kommen immer diese Geräusche und der Hund kläfft und irgendwann sieht er auf der Straße Toyotas und kläfft sie einfach immer an. So, das ist das böse Auto, das immer diese blöden Geräusche aussendet.
Awesome. Ich weiß nicht, oder eine Fledermaus oder so. Egal. Genau. Zurück zum Thema.
Beißt rein. So, und diese Ultraschallgeräusche können aber von den anscheinend teilweise sehr gut breit spektralen Mikrofonen von zum Beispiel Smartphones, Tablets und auch Computern und so weiter aufgezeichnet werden. So, und jetzt ist es im Prinzip so, dass man darüber das hinkriegen könnte, dass die doch wieder tracken können, habt ihr gerade den Spot gesehen und in der Theorie auch, habt ihr da mittendrin weggeschaltet oder auch so dann in der Kombination auch, habt ihr danach irgendwie die Webseite von denen aufgerufen? Also ich kenne das irgendwie noch von meinem früheren Arbeitgeber, da gab es auch immer mal wieder so halt Sendeplanung, ne? Also da wurde halt so ein Excel rumgeschickt, also da und da und da in dem Slot, an der Stelle sind wir nach der Tagesschau oder nach dem und dem irgendwie zu sehen. Und dann hat man halt immer geguckt, ne? Also dann ging das halt bisher immer so, wir haben geguckt, wann sind die Spots gelaufen und wann gingen die Peaks auf unseren Seiten hoch. Und das ist halt eine relativ altmodische Methode und so können die halt nicht nur, also die können das auch mit einem Cookie oder so verbinden. So. In der Theorie, weil was du dafür natürlich brauchst, ist irgendein Stück Software auf dem Gerät.
Ja, da können Sie ja schon mal die ganzen Lenovo-Geräte nehmen, die alle mit einem Trojaner ausgestattet sind.
Genau, die einfach
ja, aber Lenovo verfälscht dann die Informationen, weil sie wollen das eigentlich doch eher für sich, die Informationen machen.
Naja, du musst ihnen ja auch nur ein paar Dollars geben, dann machen die das auch für dich. Ah. Weißt du?
Nicht schlecht.
Also ich glaube, für Geld machen die alles.
Ja.
Würde ich das einfach mal behaupten.
Sex. Ja. Also der Punkt ist zum Beispiel jetzt, wenn man von Smartphones und von Tablets redet, von den zwei großen beliebten Betriebssystemen, iOS und Android, Android und iOS, ist es eben so, man kann natürlich in Apps die Funktionalität einbauen, dass diese vom Benutzer nicht bemerkt, wohlgemerkt mit Einschränkung, nicht bemerkt, Audio aufzeichnen. Ja, also das iPhone und auch die ganzen Android-Smartphones, die können im Hintergrund Audio aufzeichnen und könnten das dann auswerten. Also man könnte Software bauen. Der entscheidende Punkt ist, dass in beiden Fällen das eine Security-Abfrage beim Benutzer hervorruft. Also bei iOS haben wir ja eh schon diese Runtime-Permissions. Das heißt, das erste Mal, wenn irgendeine App auf dein Mikrofon zugreifen will, dann kommt da darf lalala, auf dein Mikrofon zugreifen. Bei Android ist es zumindest auch so, dass diese Microphone Record Audio, glaube ich, über die Microphone Permission der Kategorie Dangerous zugeordnet ist. Das heißt, selbst unter Android 6.0 Marshmallow kann die nicht einfach so still und heimlich in die Permissions reingeschmuggelt werden. Weil es halt bei Android-Smartphones bisher immer so war, du hast halt allen Permissions beim Start zustimmen müssen, ja, bei der Installation, und wenn du nicht gemacht hast, dann hast du es nicht gekriegt. Ja,
ja, genau.
Ich habe ja jetzt auch Android 6.
Und ist geil.
Ja?
Ja.
Auf was für einem Device?
Na, auf dem Nexus 7. Also es hat also seit letzter Woche so. Also es hat echt so lange gedauert. Hm. Also da kam ja letztens schon wieder die Statistik rum, wie viele Android 6 Geräte es jetzt gibt. Weiß ich nicht, wie viel waren es? 1-2%. Und ich gedacht, ja, kein Wunder, wenn ich es immer noch nicht habe, obwohl ich irgendwie alle 3 Tage mal auf Update klicke. Ja,
da tun die sich auch immer noch schwer mit. Also es gibt jetzt auch,
es halt mal groß ausrollen.
Es gibt jetzt auch Android 6 für Wearables, aber sie haben noch keinen Zeitraum angekündigt, wann alle Wearables darauf upgedatet sein werden, weil die zumindest, das ist immer schön,
das kann doch nicht
alle,
sein.
Soweit ich weiß, alle offiziellen Android Wearables sind updatefähig auf API Level 23, also Android 6.0, und werden irgendwann in naher Zukunft over the air geupdatet.
Ja, aber es kann doch echt nicht so schwierig sein, das irgendwie mal in 3 Tagen hinzukriegen. mal allen Geräten das Update-Ding einzuzeigen.
Ja.
Also ich meine. Ja.
Und dann musst du noch dafür sorgen, dass der Nutzer das auch macht.
Ja, ich. Also. Weißt du, ich hätte es ja schon lange gemacht, aber sie haben mich ja irgendwie 2 Monate lang warten lassen.
Aber ich glaube, da bist du vielleicht auch eher die Minderheit von den Leuten, die das dann freiwillig gerne machen.
Wenn sie nicht mal anzeigen, dann kannst du es auch nicht machen.
Ja,
ja, so. Das ist ja ein Henne-Ei-Problem.
Ja. Und also. Ja. Also mit Marshmallow wird das in dem Sinne auch vielleicht ein bisschen besser. Das ist das natürlich alles immer, sofern diese Permissions und Regelungen nicht umgangen werden irgendwie. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das mit einer Webseite ist. Prinzipiell ist es, müsste es auch so sein, dass es ähnlich wie beim Standard ist, dass zum Beispiel Safari unter iOS dann nicht einmal für den Safari fragt, sondern für jede Webseite. Darf diese Webseite dein Mikrofon benutzen? Habe ich jetzt nicht genau ausprobieren können. Aber also, wenn man nicht irgendwelche Malware auf den Geräten installiert oder das nicht in irgendwelche anderen Apps reinschleust, sollte das eigentlich relativ sicher sein. Dennoch gibt es anscheinend zumindest hier laut Ars Technica gibt es entsprechende Probleme, dass da anscheinend schon irgendwelche Ad-Networks und so sich da sehr stark für interessieren.
Hm, klar.
Ja. Aber also, wie ist eure Einschätzung davon? Also ich meine, wenn das geht, ist das natürlich echt fies, ne? Weil dann können die auch Cookies über Device-Grenzen und so weiter austauschen, auch über, also es geht ja nicht nur um Ads im Fernsehen, sondern auch auf Webseiten.
Ja, aber dafür könnte man ja auch zum Beispiel diese iBeacons oder diesen ganzen Krempel hernehmen, oder? War das nicht dafür mal gedacht?
Diese iBeacons?
Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, dass iBeacon quasi sowas ist. Du bist dann irgendwo in einer näheren Umgebung und dann quasi,
Da muss er Bluetooth eingeschaltet haben.
Ach so, da musst du wieder Bluetooth eingeschaltet haben.
Ja, gut, das ist ja nicht das Thema. Das haben die nicht. Ich verstehe auch den Zusammenhang nicht, weil diese iBeacons setzen sich ja eine physische Nähe zu irgendwas voraus. Ja. Also damit, das kannst du ja im Laden irgendwie machen, dass du irgendwie halt hier bei den und den Jeans irgendwie so ein iBeacon
platzierst. Ja, aber kannst du nicht zum Beispiel so ein iBeacon machen, du hast gerade Fernsehen geguckt und dann sagt dein Fernseher, okay, jetzt macht er halt diesen einen Beacon an und dann weiß dein Telefon, dass du diese Sendung gerade geschaut hast. Das ist nicht.
Ja, dazu müsste der Fernseher das ja unterstützen.
Wir müssten erstmal iBeacons in den Fernseher. Ja,
und das andere ist quasi schon fertig und das ist das Besondere.
Ja, das ist halt, also ja, das ist so Low-Level-Technik, da brauchst du keinen Smart-TV oder irgendwas für. Ne?
Sondern das geht mit funktioniert irgendwie einfach so.
Also du kannst dich da halt auch, sagen wir mal so, du kannst dich halt in der Form dagegen wehren, indem du zum Beispiel, weiß ich nicht, kein Fernsehen guckst.
Ja,
also,
oder einfach dein Telefon den Lautsprecher abklebst. Das
nicht den Lautsprecher, das Mikrofon.
Beides.
Also, alle Richtungen.
Also ich
soll nichts abspielen.
Also ich bin mir tatsächlich jetzt nicht sicher, ob das irgendwie nur so ein Gag der Werbetreibenden ist, um ihren Kunden irgendwie ein extra Produkt zu verkaufen. So von wegen, ja, wenn du mir jetzt nochmal ganz viel mehr Geld gibst, dann bauen wir da irgendwie Tracker in unsere Werbespots ein.
Sicher auch, ja.
Also es könnte die halt
suchen
auch sowas,
nach allem, was geht.
Also weil schon auf einer technischen Ebene gibt es da ja schon Hürden, die der Matt ja gerade schon angesprochen hat, dass man da halt irgendwie als User irgendwie eine App Zugriff auf das Mikrofon geben muss. Und dann gibt es natürlich auch so Hürden, ob jetzt eine App im Hintergrund laufen darf oder nicht. Ich meine, okay, bei könnt ihr zum Beispiel jetzt sagen, okay, irgendeine App tut im Hintergrund so, als ob sie Audio abspielt, auf iOS zum Beispiel, wie es ja zum Beispiel diese Facebook-App getan hat. Und dann darf die da halt relativ lange laufen, weil es könnte ja auch eine Podcast-App sein, die jetzt hier stundenlang im Hintergrund Audio abspielen will.
Das ist ja der Unterschied, aber ob du Audio abspielen oder Audio aufnehmen willst.
Ja,
richtig.
Aber es könnte ja.
Das hängt dann auch mit Bugs in dem Audio-Mixer-Setup irgendwie zusammen unter iOS.
Ja.
Aber also du kannst zum Beispiel, was geht, ist, du kannst so ein Background-Audio, wie heißt das Ganze nochmal gleich, Background-Task-Identifier unter iOS angeben. Ja, das war so gedacht ursprünglich so zum Beispiel für Skype damals, dass du eben den Screen locken kannst oder auch Skype in den Hintergrund schicken kannst, aber trotzdem noch immer Audio drüber machen kannst, und zwar eine komplette sowohl Recording als auch Play-Session für Audio. Der einzige Punkt dabei ist, dass du dann oben so einen kleinen blauen, also dass die Statusbar unter iOS sich dann so blau verfärbt, so nach dem Motto, du bist noch auf diesem Anruf, willst du dahin zurück und so weiter.
Ja. Oder aber bei manchen Apps ist es rot. Also ich habe auch so Voice-Apps, wo es dann rot ist oben.
Ja, genau, oder rot. Und das alles auszuhebeln erscheint mir dann doch eher schwierig. Aber
ja,
unter Android zum Beispiel ist mir nicht bekannt, dass irgendwie solche Hintergrundaktionen dem Benutzer irgendwie angezeigt werden.
Nee, also wäre mir jetzt tatsächlich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das, okay, meine Android-Erfahrung ist jetzt auch schon echt lange her.
Ja, also es haben, hat sich viel geändert.
Ja,
ja. Muss man jetzt mal so sagen. Ja. Leider. Ja. Seit 2.3.6 hat sich viel geändert.
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern da man da noch irgendwie unendlich lange als Service im Hintergrund laufen gelassen wird von der Runtime.
Das ist auch eine Sache, die sich mit Android 6.0 stark verändert hat.
Ja.
Also auch das hat sich, das Backgrounding hat sich aus Batteriegründen stark verändert.
Ja.
Eine Sache, die mir dabei noch einfällt, speziell wenn wir von Werbenetzwerken und so reden, was ist denn hier mit den zwei Firmen, die uns gerade hier so Lautsprecher bzw. Mikrofone in die Wohnung stellen wollen? Ich sag mal Amazon Echo und wie heißt das Ding von Google nochmal, der Router damit?
Google Zone Echo.
Google Echo. Also die haben ja beide irgendwie so Geräte vorgestellt, die im Prinzip eh die ganze Zeit wie so ein Samsung Smart TV in deine Wohnung reinlauschen. Und die dann,
drei großen Player.
Also wo sie da auch sowieso OTA irgendwie ein Software-Update ausrollen. Das heißt, die könnten das ins System reinpacken. Und dann hast du natürlich, außer du liest die AGB oder du findest das irgendwie raus, hast du natürlich keine Chance mehr. Und da ist mir dann halt wieder, geht dann halt mit mir irgendwie der Aluhut wieder durch, dass ich sage, naja, Google, Werbung, ja, da ist doch so eine gewisse Verbindung vorhanden.
Also gerade wollte ich es halt sagen, Amazon hat halt eigentlich gar keine Gründe, die haben vielleicht Gründe, dich irgendwie auszuschnorcheln, um rauszufinden, was sie dir als nächstes verkaufen können.
Aber nur dafür, das ist ja wieder gut.
Ja, also sagen wir mal so, die haben halt zumindest keine Gründe, diese Daten, die sie über dich sammeln, an dritte Personen weiterzugeben, was Google vielleicht eher hat, weil Google will dir halt die Werbung auf, also, ja, wobei, im Zweifelsfall geben die Daten auch nicht weiter, sondern behalten die, damit die dir besser Werbung verkaufen können. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so ein bisschen eher so das Gefühl, dass das so das letzte Aufbäumen einer Branche ist, der es gerade vielleicht nicht so super gut geht. Ich weiß es nicht. Weil, also jedes Mal, wenn dann irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, iOS bringt das Feature mit, dass man Werbeblocker installieren kann, wenn man da sieht, wie die Leute irgendwie total aggressiv auf die Barrikaden gehen und irgendwelche total wütenden Berichte schreiben und ich weiß nicht. Also für mich fühlt sich das gerade so an, als ob denen gerade so ein bisschen der Boden unter den Füßen wegbricht und die dann krampfhaft versuchen, irgendwie relevant zu bleiben.
Du meinst, sie wollen vielleicht auch entweder ein neues Produkt haben oder wenn nicht, dann zumindest, dass auch mal wieder jemand über sie redet.
Zum Beispiel, ja. Genau. Also ich weiß nicht, also bei mir ist es halt so, ich halte Werbung für was grundsätzlich Schlechtes und ich versuche halt Werbung auch größtenteils aus meinem Leben zu verbannen, was halt dazu führt, dass ich dann halt irgendwie gestreamte Videos gucke, in denen keine Werbung abgespielt wird und dass ich halt auf allen meinen Geräten Werbeblockern habe und ich weiß nicht, also ich komme damit irgendwie gar nicht mehr so in Berührung und ich weiß nicht, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es in Zukunft bei mehreren Menschen oder bei mehreren Gruppen so sein wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Du hast erstmal natürlich die Werbung, die du auf der Straße immer noch siehst. Also das ist das, was ich sehe, Plakat.
Ja.
Okay, genau. Du joggst also nur noch in der Wohnung oder wenn, dann nur noch im Wald, wo du natürlich auch keine Werbung
siehst.
Ja,
nee, ich jogge halt auch. Also ich wohne halt relativ nah am Waldrand und ich muss da nicht irgendwie, also ich komme da an solchen Sachen nicht vorbei tatsächlich. Aber das ist jetzt
irgendwie auch zufällig. Und einkaufen tust du auch nur noch online. Und eigentlich ist dein Leben total traurig, weil es nur zwischen Wohnung und dem Wald besteht.
Aber eigentlich auch schön. Ja. Muss man auch sehen, ja.
Genau. Also das ist tatsächlich die Werbung, die ich sehe. Also draußen die Plakatwerbung. Und du hast zwar gesagt, über Streaming siehst du wenig Werbung, aber das kommt immer mehr. Also wenn ich mir angucke, was Amazon jetzt schon vor seine komischen Videos schaltet, also das fängt mich ja auch an, schon langsam zu nerven. Letztens wieder so ein Prime-Video mal angeguckt und dann machen sie.
Prime! Ja. Soll ich es nochmal kaufen? Oder was? Ich kann es ja noch nicht mal nochmal kaufen.
Oder schauen jetzt Prime!
Ja.
Nein! Doch! Oh!
Oder kann ich bitte Geld bezahlen, dass ich diese scheiß Werbung nicht mehr sehe?
Also muss ich, meine,
das tust du doch schon. Das wird auch immer mehr kommen. Also selbst wenn du dafür bezahlst,
ja, dann bezahle ich halt nicht mehr dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen, sobald der Punkt erreicht ist, wo irgendwie Netflix denkt, sie können von mir monatlich Geld abbuchen und ich bekomme dann auch noch Werbung eingeblendet, dann kündige ich halt dieses Abo und besorge mir die Sachen irgendwie anders. Also
wait for it. Es wird kommen. Also irgend sowas wird garantiert noch kommen. Also ich mag Werbung auch nicht.
Journalismus sind wir ja schon so weit, weil die eigentliche Werbung ist ja die nicht mehr die, die dir irgendwo fest angezeigt wird, sondern die im Artikel drin steht. Aber das ist ja was anderes.
Also ich merke tatsächlich, dass die meiste Werbung, die ich sehe, die Plakatwerbung ist, die draußen auf der Straße hängt.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch die mich am ehesten erreicht, weil entgegen meiner Aussage von vorhin gehe ich schon mal ab und zu raus und irgendwie also mein Hirn kann das ganz gut, solche Dinge auszublenden, und meine Kollegen sind immer wieder aufs Neue erstaunt, wie ich irgendwie monatelang bestimmte Dinge gar nicht sehen, überhaupt nicht sehe. Also so Dinge, Werbekampagnen, die jetzt vielleicht auch von Microsoft oder sonst wem gefahren werden, ich weiß nicht, die ich überhaupt nicht wahrnehme.
Du hast einen lila Filter anscheinend.
Ja, also
warte, bis sich diese Plakatwerbung auch noch anfängt zu bewegen. Also ich meine, sie fangen ja jetzt schon
an. Fahren ja nach oben und unten, reicht doch wohl. Scheiße,
genau,
bis sie dich dann noch anguckt.
Bis sie dich dann auch anguckt und dich dann auch noch dann personalisiert anguckt.
Dann hat sie so googly eyes.
weil sie irgendwie merkt, das ist der Android-User XYZ, dem bringen wir jetzt genau die Werbung. Oder der hat doch bei Amazon gerade das angeguckt. Jetzt schmeißen wir immer explizit diese Werbung davor.
Die eine Litfaßseite. Napfleidi, gehst du wieder joggen? Wart mal noch kurz.
Ich habe hier einen tollen neuen Fitness-Tracker für dich, kein Problem.
Das ist zwar noch ein bisschen Zukunft, aber ich kann mir das so in 5 oder bis 10 Jahren durchaus vorstellen, dass das passiert. Also ich meine, sie fangen ja jetzt schon an, so ein paar Bluetooth-Chips oder sowas mit einzubauen, dass du wirklich nur noch irgendwie dein Telefon davor hältst, so iBeacons-mäßig. Ja. Das kommt ja schon langsam in diese Plakatwerbung rein. Von daher, wer weiß, wie lange das noch geht, bis sie wirklich alles digital ist, und wer weiß, wie lange es dann noch dauert, bis sie tatsächlich sich dann noch mit deinem Phone pairen kann und weiß, wer du bist, und dir dann halt wirklich, also für jeden dann, der vorbeiläuft, vielleicht auch noch andere Werbung anzeigt, ja, so jeder sieht was anderes. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Na, also du wirst nicht drum rumkommen.
Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so pessimistisch, was meine Prognose für die Zukunft angeht. Ich hoffe einfach, dass diese Branche irgendwann mal so ein bisschen den Bach runtergeht und sich das alles wieder normalisiert und man irgendwann dann einfach mal Produkte kauft, weil sie halt gut sind. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch naiv. ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe lieber durch die Welt und habe ein positives Bild von der Zukunft im Kopf, statt dass ich davon ausgehen muss, dass wir alle innerhalb von kürzester Zeit in irgendeiner Dystopie von oder irgendeiner Zukunftsvision von Werbeleuten leben werden. Also, ja.
Naja,
wie gesagt,
Die sind überzahl. Oder haben mehr Geld. Die haben mehr Geld noch.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert es halt, und irgendwann geht es den Leuten halt auf den Sack. Und ich glaube, in dieser ganzen Webwelt sind wir mittlerweile bei so einem Punkt angekommen, wo es halt vielen Leuten auf den Sack geht. Und ich glaube, da müssen die halt auch mit Einbußen rechnen, weil dann, wenn sie ihre Werbung irgendwann so aggressiv machen, Leute anfangen, sich Werbeblocker zu installieren und halt aktiv dagegen vorgehen. Und ich glaube, solange man diese Mittel hat und solange diese funktionieren, werde ich sie zumindest benutzen und, weiß nicht, lenke meine Aufmerksamkeit dann lieber auf schöne Dinge. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach komisch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja, doch.
Also bin definitiv komisch, aber vielleicht bin ich in dieser Hinsicht komisch.
Komischer als andere Leute. Nee, also gebe ich dir recht, wird auf jeden Fall, also gerade im Web ist es übertrieben worden, und nichtsdestotrotz haben wir da Lösungen zum Glück gefunden. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Und ich bin mal gespannt, wie das wird in Zukunft. Also noch ist die Werbebranche einfach zu groß. Mal gucken, ob das in Zukunft anders wird. Okay, kommen wir wieder zu etwas mehr Technischem. Ich weiß nicht, Apple hat's verkackt.
Ja, das ist angeschlossen eben an das Ganze, ne? Also Apple hat hier seine Sandbox und alles und haben dafür auch natürlich entsprechende Krypto und Validierung und Zertifizierung und Überprüfung.
Das ist schon mal gut. Der Teil ist schon mal okay.
Das ist doch super.
Voll gut, ja. Und sie machen das im Prinzip, dass sie da so ein Receipt mit in Apps reinpacken, die du aus ein Receipt, ein Beleg.
Beleg.
Einen virtuellen Beleg packen sie dir in deine App mit rein, wenn du sie aus dem App Store lädst. Mhm. DRM-mäßig sozusagen, und nicht DRM, aber halt, dass du nicht einfach dieses Bundle nehmen kannst und auf eine andere Maschine rüber und läuft okay. Dann und so. Mhm.
Hey, also im Prinzip schon. Da gibt es einen Fachbegriff für, der mir gerade entfallen ist.
Kopierschutz?
Das ist ja kein wirklicher Kopierschutz, das ist ein Wasserzeichen. Quasi ein digitales Wasserzeichen.
Funktioniert die App dann trotzdem auf dem anderen Gerät, aber du kannst sozusagen nachprüfen, dass sie von woanders kam, oder ist sie wirklich nicht funktional?
Also sowas.
Im einen Fall ist es ein Kopierschutz, im anderen Fall ist es nur ein digitales Wasserzeichen.
Genau, also ich denke jetzt eher gerade an solche Geschichten wie bei MP3s, du kaufst irgendwo legal MP3s und dann ist da irgendwie dein Name mit rein oder da irgendeine Kundennummer oder sowas mit rein kodiert. Damit solltest du die jetzt in irgendwelche in den Umlauf bringen, dass man zumindest irgendwie nachvollziehen könnte, dass du das warst.
Ja, wo sie herkam. So ist es in diesem Falle aber leider eben allem Anschein nach genau nicht, weil sie packen dieses Receipt rein und sie machen so ein Receipt-Checking, also sie überprüfen das. Das hat unter anderem auch, also neben der Kopierschutzfunktion, hat es natürlich auch damit zu tun, dass sichergestellt werden kann, dass die App nicht modifiziert wurde. Ja, also, dass du nicht irgendwas aus dem App Store geladen hast und das nachträglich oder auf dem Transportwege oder irgendwo modifiziert wurde. Also halt eine Checksum-Checking.
Ja.
So. Und in diesen ganzen Prozessen setzt Apple halt auch dann unter anderem Zertifikate ein. Und wie es mit Zertifikaten so ist, laufen die irgendwann aus. Und bei ein paar dieser Zertifikate war es irgendwie dem letzt so weit. Oder bei eigentlich diesem Root-Zertifikat von Apple war es irgendwie da. Was war das denn hier? Der 11.11.? Irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her. Ist so viel passiert in den letzten Tagen. Da war es dann halt so weit. Und dann gingen halt auf einmal ganz viele deiner Apps nicht mehr an. Und eigentlich hätten sie. Also die Apps oder das System drunter macht, ist, wenn das nicht klappt, also wenn dieses Receipt, dieses Zertifikat nicht mehr überprüft werden kann, dann schaut das halt eben nach, ob es ein neueres gibt.
Ja.
So. Und dabei gab es halt irgendwie Probleme. Und das Ergebnis war, dass halt bei ganz vielen Leuten irgendwie auf den Macs dann irgendwelche Apps, wenn sie öffnen wollten, kam entweder so ein typisches Apple-Ding, wo einfach nur stand, ist kaputt, darfst jetzt nicht verwenden. Kannst auf OK drücken und musst dann löschen, neu installieren. So, was an sich nicht so schlimm ist, weil du würdest ja deine Daten nicht verlieren, weil die sind ja außerhalb der App gespeichert. Oder wie es
schon nerven. Also.
Ja, oder wie es bei mir zum Beispiel war, bei ganz vielen Apps, die ich aus dem App Store hatte, die gingen einfach nicht auf. Also du hast das Programm gestartet, das Icon erschien unten kurz im Dock und dann ging es wieder weg. Und bestimmt hätte man irgendwie in der Konsole irgendwas nachschauen können und so. Es war dann aber schon so weit, dass alle Leute um mich rum schon wussten, so, ja, du musst irgendwie deinen Mac neu starten, einmal aus dem App Store abmelden oder du bist mittlerweile aus dem App Store abgemeldet, dich wieder anmelden und dann werden die Apps alle irgendwie wieder neu gesigned. Und alles, was Apple zu dem Zeitpunkt irgendwie hingekriegt hat, ist, sie hatten irgendwie von SHA-1 auf SHA-2 irgendwie geupgradet bei irgendwas.
Ja.
Haben sie auch in der Mail jetzt dann irgendwie rumgeschrieben. Das hat aber wiederum Probleme gemacht, weil in manchen Apps, die so alt sind aus dem App Store, dass da irgendwie noch ein altes OpenSSL und das kann dann mit dem SHA-2 nicht sauber umgehen und ich weiß nicht was. Und jetzt haben sie es wieder zurückgerollt auf den SHA-1 und das ist jetzt irgendwie nur einen Monat oder so gültig und sie werden einfach dem nächsten Software-Update macOS 10 nachliefern und dann wird das hoffentlich gefixt sein. Mhm. Und du merkst einfach nur so, oh mein Gott, wenn man solchen Leuten das überlässt.
You had one job.
Also, ich kenne das irgendwie so von der Auftragsentwicklerseite ein bisschen. Wenn du für andere Firmen irgendwie Apps entwickelst, dann musst du ja auch immer in dieses Apple-Dings da rein und da kriegst du auch so Zertifikate. Und die haben wohl vermerkte Auslaufsdaten. Ja? Also, die expiren halt irgendwann. Aber das weißt du ab dem Zeitpunkt, wo du das Zertifikat anlegst. Und der gute Kunde oder der gute Auftragsentwickler, der macht sich dann irgendwie einen Termin in seinen Kalender, so einen Monat davor und zwei Wochen davor und so, ja, so wie
davor,
das halt
mit
SSL-Zertifikaten irgendwie ist und so. Und dann passiert das und dann sagst du irgendwie dem Kunden so, deine Zertifikate laufen bald aus, lass mal irgendwie neue machen und so, weil der entscheidende Punkt bei so iPhone-Apps ist zum Beispiel, wenn du so ein Enterprise-Profil hast, wenn das Zertifikat einmal ausgelaufen ist, sind die ganzen Profile auch auf einmal ungültig und dann kann der Kunde die App nicht mehr starten und wenn der Kunde die App nicht mehr starten kann, dann kann er zum Beispiel, wenn er Hocker-App benutzt, nicht mehr den in der App befindlichen Update-Mechanismus benutzen. Weil er die App nicht mehr aufkriegt. Nee. Kann auch die App auch nicht mehr updaten auf ein Bild mit dem neuen Profil. Und seit iOS 8 oder 9 oder so kannst du nicht mehr einfach ein neues Profil nachschießen. Also so einfach ging das eh noch nie, aber jetzt geht's noch schwieriger. Also du musst echt ein komplett neuen Bild installieren von der App, was nicht mehr geht, wenn du sie nicht mehr aufkriegst.
Nicht schlecht.
Ja, gut, na gut.
Und das ist halt einfach, also das ist einfach so wie Weihnachten, nur mit dem Unterschied, du hast es öfter im Jahr. Also du denkst dir jedes Mal so, wir haben es echt lange vorher wissen können, ja, aber ja, und bei Apple war es genauso. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt jemand auf dem Schirm hatte. Ob derjenige gerade in Urlaub war oder so.
Oder schon nicht mehr da
war. Der hat sich wahrscheinlich irgendeinen Eintrag im Kalender gemacht. Gedacht, was war das nochmal? Ah, ich glaube, das hieß, ich soll in Urlaub gehen. Naja, und jetzt das andere Interessante daran ist natürlich, jetzt hat Apple versprochen, sie fixen das mit einem Software-Update. Schauen wir mal, für welche OS 10-Version sie alles jetzt ein Software-Update anbieten. Weil theoretisch müssten sie zurück bis OS 10.6. Also Snow Leopard war mit einem Software-Update, hat den App Store nachgereicht bekommen. Also theoretisch müssten sie für alle bei diese OS.
Machen sie ja nichts mehr.
Ja, ich weiß gar nicht
mehr.
Ich weiß gar nicht, wann Apple da irgendwann.
Doch, die haben irgendwann gesagt, 10.6 passiert.
Wann sie da den Support aus. Ja? Sicher machen sie das irgendwo. Ich krieg das nie mit.
Ich glaube 10.7 auch nicht mehr. Also wenn du noch. Ich weiß nicht, ob 10.8 überhaupt noch, aber. Ja. Aber 9 und 10 müssen sie auf jeden Fall machen. Aber. Das ist halt trotzdem für die Leute, die noch ältere Versionen benutzen, dann halt scheiße. Naja, gut.
Ja. Apple nennt es übrigens ein Caching-Problem. Hm.
Ja.
Ja.
Schön.
Würde ich auch sagen. Ja. Für Apple war es wahrscheinlich eher ein Cha-Ching-Problem.
Cha-Ching.
Also, das ist auch unglaublich, wie diese Firma speziell diesen Mac App Store dahin vegetieren lässt. Das ist unglaublich. Das ist ein trauriges Bild, das dieser App Store abgibt. Sowohl von dem Inhalt, von dem, wie er redaktionell gemanagt wird und von dem, wie diese App Store-App auf macOS funktioniert. Das ist mit die schlimmste App, einfach nur von der User Experience her, die man sich irgendwie vorstellen kann. Das ist echt unterste Kategorie.
Nee, super. Hm. Aber habt ihr einfach ein iSurface und dann hast du das Problem nicht mehr, weil das ersetzt ja alles. Dein Mac App Store. Was?
Ja. Du meinst
iPad Air
iPad
Maxi,
Pro.
Maxi
Pro.
MaxiPad.
Pro.
iPad Pro.
Ja, genau. Ja, meine ich.
Der gerade noch nicht lieferbar ist. Doch jetzt ist er lieferbar. Also jetzt wird er verschickt.
Fast 90 Euro.
Dann gibt es wahrscheinlich extra nochmal einen Dock für 390 Euro.
Nee, Dock nicht, aber so eine Tastatur so.
Ja, aber kommt bestimmt auch nochmal.
Alles.
Dann legst du es dann nachts drauf oder so.
Genau. Aber die wollen einfach nur, dass du diesen Mac Store nicht mehr benutzt, sondern jetzt nur noch das iStore.
Ja.
iPad Store. iPad.
Ja, ich frage mich noch, wann sie damit anfangen, weil
Storepad.
Also bei iOS und auch irgendwo macOS, also iCloud, haben sie jetzt schon angefangen, dass sie dich irgendwie immer wieder fünfmal am Tag random nach deinem Passwort irgendwie fragen. So einfach, du arbeitest mit deinem Rechner, auf einmal geht dein Pop-up auf, gib dein iCloud-Passwort ein.
Nein.
Ich verstehe es auch nicht.
Und das ist nicht
selbst
mal so,
das Telefon fragt mich jetzt regelmäßig.
Ja, und das ist nicht mal so, dass es groß legitim aussieht, dieser Dialog. Also da steht echt nur so, ja, wir wollen immer mal wieder dein iCloud-Passwort haben.
Warum? Wir haben es vergessen. Kannst du nochmal eingeben?
Also mein Telefon fragt auch gerade, nach jedem Reboot fragt es das iCloud-Passwort.
Ja, dein Telefon länger als irgendwie 48 Stunden oder so anhattest.
Ja, das macht.
Nach zum Beispiel alle nach 48 Stunden sagt es auch immer, hey, Touch-ID geht jetzt nicht mehr, du musst jetzt mindestens einmal den PIN wieder eingeben.
Was ist denn das für ein Quatsch? Warum hat man diesen ganzen Krempel?
Naja, für den Fall, dass die jemand die Haut von den Fingern gezogen hat.
Oder und das schafft er nicht innerhalb von einer Stunde, oder?
Bösen Hexorn wieder.
Aber kommen wir zurück nach Deutschland, weil da wird alles besser. Da gibt es jetzt nämlich die Volksverschlüsselung.
Das ganze Volk wird verschlüsselt.
Genau, das Volk wird verschlüsselt.
Vollverschlüsselung.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Verschlüsselung.
Ja. Das denn?
Ja. Du bist verschlüsselt, ich werde verschlüsselt, wir alle
Verschlüsselt. Wir werden alle zusammen, wir werden so als ein großes Zipper.
Ein Volk und dann verschlüsselt. Genau, und wenn, gesippt und dann fertig.
Und das ist halt immer, also das
und
fiese
getarnt
ist,
und weggelegt.
Das Fiese ist ja, wenn dann irgendwie von draußen einer reinkommt, ja, diese ganzen Flüchtlinge und so, dann muss immer kurz temporär entschlüsselt werden.
Nee, ich glaube, das ist so, also da könnte man auch eine schöne Verschwörungstheorie draus machen, dass man einfach sagt, die bösen Chemtrail-Menschen, die besprühen uns mit irgendwie Zeug und das verschlüsselt dann unsere DNA und dann müssen wir nämlich in Zukunft irgendwie dem Staat Geld geben, wenn wir uns fortpflanzen müssen, damit wir unsere DNA wieder teilweise entschlüsseln können.
Ihr kriegt meine DNA nicht, die ist verschlüsselt.
Genau. Naja,
und da sagen die ganzen Klonwissenschaftler, ja, wissen wir, leider.
Ja, nee, funktioniert einfach nicht. Gab es heute auch einen XKCD dazu, können wir vielleicht mal verlinken, so mit Dinge optimieren und so.
Ist ja Volksverschlüsselung.
Ich dachte zur Volksverschlüsselung.
Volksverschleierung.
Also nicht zur Volksverschlüsselung, sondern zu DNA.
Das Fraunhofer-SIT war es.
Ja, also das Fraunhofer-SIT und die Deutsche Telekom haben sich hingesetzt und sagen, ja, wir müssen jetzt da endlich mal E-Mail-Verschlüsselung Ende zu Ende machen. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott. Ja, was machen die jetzt für einen Scheiß? Wenn wahrscheinlich irgendeinen proprietären Quatsch. Den kann keiner benutzen, aber ganz so schlimm ist es nicht. Sie wollen tatsächlich das auf Basis von S/MIME machen und später wahrscheinlich sogar noch OpenPGP. Also es sind zumindest Technologien, die lange schon da sind. Und
lange keiner benutzt.
Na doch, also S/MIME und
PGP. Ja, natürlich. Also ich meine, das ist im Einsatz.
Und wenn, wenn du E-Mail Ende zu Ende verschlüsseln willst, machst du es so. Also,
ja, richtig.
Gott, und sie haben so eine Windows-Krepelware dafür gebaut.
Nice.
Ja, also sie haben irgendwas gebaut, damit die Leute es einfacher benutzen können und es konfiguriert dir dann dein Outlook und dein Thunderbird und dein Firefox irgendwie so um, dass es irgendwie das Richtige tut. Also sie generieren halt Zertifikate, sie sagen, dass der private Schlüssel nur bei dir liegt und nicht auf irgendeinem Server. Das ist auch schon mal nett, ja, hätte jetzt auch sein können, weiß ich nicht, dass sie dir irgendwas generieren und dir dann
bei der Telekom ablegen.
Bei der Telekom ablegen, damit dann auch der Bundestrojaner noch drauf zugreifen kann, weil, falls er mal muss.
Falls du ein Terrorist bist.
Ja, falls du ein Terrorist bist, dass es gleich in der Deutschland-Cloud liegt.
Deutschland-Cloud.
Und direkt beim Einwohnermeldeamt liegt dein Schlüssel, weißt du, und den kannst du nur... Wenn du demnächst mal wieder dein IE-Passport
Pass.
Das mit aufmachen. Also ganz so schlimm ist nicht. Es soll nur bei dir liegen und von daher habe ich auch nichts dagegen. Mein Gott, sollen die doch den Anwendern ein Programm geben, was es irgendwie einfacher für die macht.
Also das ist jetzt, es ist quasi ein Skript, was dir dann automatisch ein S/MIME-Zertifikat in Outlook einrichtet.
Und Thunderbird und Firefox.
Also in
und
E-Mail-Programm.
Genau.
Ja, es macht den Zertifikat und richtet das ein.
Und
das ist was ist, nicht auch hinkriegen
muss. Ja, und was ist dann mit so Geschichten wie, also kümmert sich das dann auch irgendwie drum, dass dieses Zertifikat irgendwie gesichert wird auf irgendeine Art und Weise? Ich meine jetzt, okay, wir haben schon gesagt, es wird jetzt nicht irgendwo in die Cloud geladen, aber ich meine, wir wissen alle, wieso Menschen, die vielleicht jetzt von so Verschlüsselungstechnologie noch nichts gehört haben, wie die mit ihren Daten umgehen, was so Backups und so weiter angeht.
Ja, gar nicht. Die Frage ist halt auch, also ich meine, für viele Leute sind ja die E-Mails, die sie geschrieben haben, egal. Ja, die sind dann halt geschrieben und die sind halt fertig. Und die muss man auch nie wieder angucken.
Fertig.
Also von daher ist es vielleicht für die Leute auch gar nicht so schlimm, wenn sie die E-Mails hinterher nicht mehr lesen können, nach ein paar Jahren, wenn sie ihren Key verloren haben. Habe ich aber sonst nicht zu gelesen, also kann ich nicht sagen. Diese Volksverschlüsselung wird auf jeden Fall irgendwann Open Source. Soll es auch noch für iOS, Android, Linux, OS X dann irgendwann mal geben. Jetzt erstmal nur die Windows-Version. Was da mit Backup ist, kann ich dir nicht sagen. Müssten wir mal dann ausprobieren, wenn es das gibt.
Ja, oder halt auch so mit so Sachen wie Zertifikate mal irgendwie zwischen Devices hin und her synken und so. Das ist ja dann auch nicht so ganz trivial. Weil Menschen heutzutage, die benutzen nicht einen Computer für ihre E-Mails.
No. Und also es soll Versionen für Android, iOS, Linux, OS X geben.
Ja, richtig. Also aber da muss man ja irgendwie dann an die Keys rankommen.
Ja. Genau. Müssen wir uns angucken, wenn es dann da ist. Also ich meine, erst habe ich echt gedacht, oh Gott, die blöden Säcke, was machen die jetzt schon wieder? Und dann, nachdem ich gesehen habe, okay, es sind Standards wie du und ich, ja, sozusagen, und es wird irgendwann Open Source, habe ich gedacht, ja, mein Gott.
Also ich meine,
schlimmer kann es nicht werden, von daher, wenn es ein paar mehr Leute benutzen, Verschlüsselung, super Sache.
Ja.
Soll er machen.
Ich meine, tut in dem Falle jetzt, gut, tut vielleicht dann doch weh, wenn du irgendwie ein paar Jahren deine alten E-Mails nicht mehr entschlüsseln kannst, weil, keine Ahnung, dein Laptop runtergefallen ist und deine Festplatte kaputt ist oder so. Oder, keine Ahnung.
Zum Glück gehen SSDs nicht mehr so kaputt.
Ja, und du wirfst dein iPhone ins Klo und da war das Zertifikat drauf.
Das ist blöd, ja.
Ja.
Gut, also dann sollten sie natürlich die User beim Einrichten darauf hinweisen und vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Mechanismus, dass er dir das, weiß ich nicht, nochmal extern auf eine Diskette packt. Genau. Hey, ich kann mich immer noch dran erinnern, meinen ersten PGP-Key, den ich mir habe machen lassen, war auf der CT. In Hannover auf der CeBIT beim Heise Verlag und du hast eine Diskette mitgekriegt, wo dein privater Key dann drauf war.
Ich habe da gerade irgendwie so ein neues Modell irgendwie von Sicherheit und Krypto festgestellt. Das ist ein bisschen Security through Obscurity. Und zwar, du nimmst es und installierst es dann irgendwie OS 2 oder so. Das heißt,
lässt die Disketten.
Das heißt, es ist theoretisch da. Aber niemand kommt so schnell dran, weil sie müssen erst.
Genau, du musst einfach Dinge verschlüsseln, indem du sie in irgendwelchen Formaten abspeicherst, die man nur mit OS 2 öffnen kann.
Ja. Genau. Und dann gibt es irgendwann nur noch einen OS2-Experten.
Der ist der Einzige, der es fast installiert bekommt.
Und wenn die NSA dann immer bei Ingo anruft, Ingo, wir brauchen mal wieder du.
Also das würde ich auf jeden Fall in deinen Lebenslauf reinschreiben, Ingo. Ich habe einmal fast OS2 installiert.
Und zwar 2015.
Ja, 2015 einmal fast OS2 installiert bekommen in der VM. Mit 3D virtuellen Disketten. Laufwerken.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ist schon echt super.
Okay, also, das war die Volksverschlüsselung. Wir sind gespannt, welches Volk noch so verschlüsselt. Kommen wir wieder zu Problemen, nämlich Leute, die Barcodes so ausdrucken, dass sie die dahinter liegenden Windows-Rechner so außer Tritt bringen, dass sie böse Sachen tun.
Genau.
What?
Das ist eine geile Geschichte eigentlich, weil vielleicht, also jeder kennt diese Barcode-Scanner, wo du so einen Barcode dranhältst und machst Piep und dann passiert quasi im Hintergrund was und dann wird das irgendwo passieren halt mehr Sachen damit.
Es gibt Scanner, die sind an Windows angeschlossen.
Und es gibt grundsätzlich Barcode-Scanner, die auf eine bestimmte Weise funktionieren. Es gibt manche, die haben quasi so ein spezielle API-Interface-Bullshit, ja. Und es gibt welche, die sind eigentlich nur eine Tastatur. Genau.
Eigentlich nur eine USB-Tastatur.
Eigentlich sind sie eine USB-Tastatur. Und wenn du einen Barcode davor stellst, und der gibt dann quasi 0157312 oder so ein, was halt auch immer auf diesem Barcode steht, dann nimmt die App das oder die Applikation, die dahinter ist, und schreibt und nimmt dieses auf der USB-Tastatur geschriebene und macht damit irgendwas. Ja. Und jetzt ist das Ding, dass diese Barcodes halt nicht nur Zahlen angeben können, sondern potenziell alle Zeichen, die man so auf der Tastatur steht.
Super Sache!
Genau, zum Beispiel Steuerzeichen, so Hochkomma oder so ein spezielles Backspace oder keine Ahnung, so Backticks und so. Und dann und wenn das dann quasi so funktioniert, dass das in so ein Shell-Programm eingegeben wird, ja, dann, ja, was kann schief gehen? Ja, zum Beispiel Escapen. So ein bisschen so wie SQL Injection, nur ein bisschen mehr Low-Level und quasi auf eine ganz, ganz tiefen Art und Weise. Und das ist halt eigentlich voll geil. Und dass da noch keiner früher draufgekommen ist, ist schon ein bisschen komisch eigentlich. Jedenfalls gibt es es gab einen Vortrag auf was für ein Kongress war das? Ich hab's vergessen. Jedenfalls einen von den aktuellen Hacker-Kongressen und da hat es einer vorgestellt. Er hat das Ganze Bad Barcode genannt und hat dann gezeigt in so verschiedenen, zum Beispiel so Flugterminals, Scan-Teilen oder irgendwelche
PANSEC 2015.
In Tokio. Und er hat das dann quasi mit verschiedenen Teilen gezeigt und hat dann halt quasi Shells geöffnet auf diesem System quasi. Er hat dann eingegeben, Backtick, Open New Shell, und dann ist quasi so eine Shell hochgepoppt in diesem Tool, was er da quasi gezeigt hat. Und das ist schon ganz schön geil eigentlich. Und so kann man dann theoretisch genau, die ganzen Systeme, diese ganzen Flugsysteme und alles, was so dahinter ist, überall, wo man so Barcodes noch verwendet gerade, kannst du super hart own. Das war der erste Schritt, er hat das quasi mit so einem Buch gehabt und hat da so die Seite umgeblättert und dann das nächste eingescannt und dann so weiter. Und der nächste Schritt war dann, das quasi zu zeigen mit einem Kindle, und er hat dann quasi immer nur weitergedrückt, das ist natürlich ein bisschen geiler. Und dann konnte man es quasi super automatisch hacken, weil du machst halt so ein paar Keystrokes und dann immer weiter, du passt ja nicht so viel auf so einen Barcode drauf. Und das war eine lustige Sache.
Ja. Also kannst du demnächst einfach mal, es gibt ja mehrere so Einkaufsläden, wo die einfach so rumhängen, so nach dem Motto, scannen Sie doch hier Ihr Produkt, wir sagen, was es kostet.
Ja, genau so.
Das könnte man mal gucken, was so für Systeme dahinter hängen, weil es ist, also ich meine,
es ist echt einfach
auch. Ja, und ich meine, du kannst es halt auch nicht so einfach fixen. Also ich meine, außer die reißen die Geräte halt raus und bauen andere rein, wenn das System so angelegt ist, dass es halt eine USB-Tastatur ist und die Kommandos nicht irgendwie abfangen, und das ist halt bei einem Standard-Windows nun mal nicht der Fall, dann sind halt alle, die nach diesem System arbeiten, generell erstmal gefährdet. Also könntest du mal demnächst, was weiß ich, in Real oder sonst wo reingehen und mal gucken, was dieser Scanner da macht, wenn man ihnen so ein paar Barcodes vorhält.
Genau, was dann passiert. Man kann ja die Exploit-Sources einfach hernehmen.
Ja.
Was er da vorgestellt hat.
Bisschen
genau.
Lustig.
Und Bad Barcode, der Subtitle war How to Hack a Starship with a Piece of Paper. Und das passt eigentlich ziemlich gut. Ziemlich lustig. Ja. Gute Sache.
Dann neues Google Plus. Ich habe es gerade auch mal jetzt hier während der Sendung mal live ausprobiert.
Ja.
Mal gleich, es fragt dich dann so, möchten Sie das Neue oder das Alte? Und sagst einfach, ja,
neu.
Ich hab
gesagt, das Alte, weil ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich gesehen,
das
ist viel geiler.
Du kannst zum anderen auch zurückgehen.
Ja.
Also
du kannst auch zurückgehen.
Wenn du das Neue hast, kannst du auch zum Alten, zum klassischen Google Plus zurückgehen.
Ja. Ich weiß nicht.
Fokus ist ein anderer jetzt.
Ja.
Also,
weiß ich nicht.
Fokus ist mehr Community und vielleicht. Sammlungen habe ich noch nie benutzt in meinem ganzen Leben.
Collections, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also es ist jetzt, ja, also sie sagen wohl Communities.
Weg von diesem quasi, dass deine Freunde da sind, hin zu irgendwie was Spezifischen, irgendwie so spezielle, also zum Beispiel irgendwie so antike Uhren oder solche Gruppen halt, wo sich so super krasse Nerds hardcore austauschen können. So, das ist so, glaube ich, die Grundidee. Ich weiß nicht, sieht ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen aus wie eine App jetzt auf dem Laptop selber. Ist halt mehr so eckig und so. Ich weiß nicht, wie würdest du es jetzt beschreiben?
Ich meine, du hast jetzt gleich, das Design ist schon ein bisschen anders, weil du hast jetzt links an der Seite irgendwie den Schnellstarter mäßig Community, Sammlung, Personen, Profil irgendwie, und wenn du weiß nicht, und Einstellungen,
ja.
Und also diese Community springen einem jetzt schon mehr ins Auge.
Ja, aber so prinzipiell hat sich, finde ich, jetzt keine Ahnung, was nicht.
Also es ist auf jeden Fall, du hast ja auch einen Link drunter noch geschrieben, es ist 100-mal schneller.
Genau,
also
das ist das einzig Geile.
Es ist halt wirklich kleiner geworden.
Genau, und das habe ich gemerkt, also quasi auch von dem Alten hat es immer super, super lange gebraucht, die Startseite zu laden oder beziehungsweise da, wo halt die ganzen Dinge sind. Und also es ist auch ab und zu mal abgestürzt oder ist halt quasi nicht weitergegangen, weil es einfach zu groß geworden ist, ja. Und dann hat der Browser gesagt, das ist zu groß für mich. Und jetzt ist es so, dass die ganzen Sachen, dass diese ganze Seite super klein geworden ist und die lädt voll schnell jetzt und das ist richtig geil, die ist auch wieder zu benutzen. Und ich finde, das ist ein schöner Gegenpol zu diesem Facebook-Ding. Wir machen alles super, super riesengroß, aber ist ja scheißegal. Wir nehmen einfach mehr CPU, weil in der Zukunft wird es mehr CPU geben. Und das ist eigentlich ein cooler Ansatz. Und also die App jetzt selber, warte, wo war das? Davor hat quasi so, wenn du so eine Standardseite geladen hast, war das so, dass er quasi diese ganzen Bilder, die waren alle unoptimiert, das heißt, waren quasi alles die Standardbilder, und er hat alles gleichzeitig runtergeladen mit allen Frameworks und allem möglichen Shit.
Ja.
Und da war quasi die Homepage war 22 Megabyte groß, ja. Hat irgendwie 250 Requests gemacht, und irgendwie das JavaScript waren irgendwie 2 Megabyte groß. Und die komplette Seite, wenn du einen richtig geilen Computer hattest, war irgendwie in 12 Sekunden geladen, ja, was schon voll lang ist.
Ja.
Und jetzt mit dem neuen Google Plus ist es so, dass die komplette Webseite 327 Kilobyte groß ist, also in dem Sample jetzt, 45 Requests gemacht hat und quasi nur noch 110 Kilobyte JavaScript geladen hat. Und das haben sie halt gemacht, indem sie alles super lazy gemacht haben. Das heißt, wenn du bestimmte Features nicht benötigst, dann wird auch gar nicht der JavaScript-Code dafür nachgeladen und so.
Ich meine, vorher war ja auf der Homepage zum Beispiel auch noch, die Hangouts sind gleich mit immer geladen worden. Mhm. Also dort ist die Hangouts gesehen. Und ja, also mehr diese Circles, die du so vorher hattest, Family, wer dir folgt und so,
ja.
Das stand halt mehr im Vordergrund. Und jetzt, wenn man umschaltet, also erstens ist das Menü oben auch kleiner geworden, ist weniger, die Hangouts sind weg. Du kannst auch dieses Seitenmenü, was ich gerade gesagt habe, mit Sammlung, Community, Profile, kannst auch oben nochmal wegdingsen. Und
Also das ist cool,
schon schneller geworden.
Also auch dieses, die GIFs werden nicht mehr direkt geladen, sondern die sind dann in so einem Free-Vorschau-Teil quasi. Das ist so wie bei Twitter jetzt, wenn du hast nicht sofort das GIF, das wird nicht sofort angezeigt, sondern du musst nochmal raufklicken. Und dann fängt es an, sich zu bewegen und im Ton oder so ein Quatsch. Jedenfalls, ja, das fand ich ganz cool eigentlich, weil ich das tatsächlich ab und zu noch benutzt habe, als quasi, wenn ich mein RSS-Reader durch habe und dann mein
und du sonst nichts mehr zu tun hast.
Und dann halt Google News auch durch habe und dann quasi das Dritte, wenn mir wirklich echt langweilig ist und es hat funktioniert. Und Twitter mag ich nicht so gerne auf dem Computer lesen.
Also ich benutze Google Plus wenig, aber wenn dann tatsächlich, wenn es so um IT-Zeug ging, habe ich da schon ab und zu mal reingeguckt, aber
Linus Torvald schreibt in Google Plus, was ja quasi ein Killer-Feature ist.
Ja, also ich meine, gerade die ganzen Open Source und Tech-Sachen sind in Google Plus schon sehr hart vertreten, im Gegensatz jetzt zu Facebook oder so. Also da wird, ich gucke auch nicht oft in Facebook rein, hält sich, glaube ich, ungefähr die Waage, ob jetzt Facebook oder Google Plus bei mir. Aber gerade so die IT-Tech-Sachen finde ich jetzt eher, sind bei Google Plus zu Hause. Und da weiß ich nicht, schreibt dir dann auch nicht so ein großer Facebook-Algorithmus vor, was du jetzt siehst oder was du nicht siehst.
Ja, das ist halt auch ganz, das, ich glaube, darauf wollten sie auch eher den Fokus dann setzen mit diesen Collections, weil das sind ja eigentlich Communities, die ein ganz bestimmtes Ziel haben und der einen relativ hohen Qualitätsstandard haben, schon von sich aus, einfach durch Peer-Pressure. Ja, da darf halt nicht jeder reinschreiben, sondern quasi nur die coolen Leute, so wie so ein cooles Forum halt. Und wenn du da Scheiße schreibst, dann wirst du gekickt. Ja. Und
es gibt auch jetzt gleich eine Community, People who hate the new Google Plus Layout.
Das ist bestimmt eine riesige Community.
100.
Und es gibt eine Porsche Leute. Museum Zuffenhausen Community. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber naja.
Interessant an der Google Plus App ist übrigens noch, dass sie als allererste App von Google selber auf Android auch eine Tab-Bar unten hat.
Nee. Das Hangouts hat unten auch eine Tab-Bar.
Nee, ist keine echte Tab-Bar.
Na gut, okay.
Also das ist die erste von Google selber kommende App unter Android, die eine richtige Tab-Bar unten hat.
Und warum hat sie das unten? Macht ja gar keinen Sinn,
oder? Das, ja, hat halt Google lange Zeit eigentlich auch nicht gewollt und jetzt haben sie es halt mal gemacht.
Ist das cool oder so? Gibt es das bei Android? Gibt es bei iOS so?
Ja, da kommt das her.
Achso, da kommt das her.
Und von Android gab es die Tabs eigentlich immer nur oben.
Okay.
Und
ja, ist klar. Muss ich mir das jetzt mal anschauen.
So. Ja, wie das bei Hangouts.
Achso, ich habe Google Plus auf meinem Telefon deaktiviert. Naja, so ist es halt.
So ist es halt mal wieder.
Ist mir auch egal eigentlich. Ja.
Ja.
Aber das ist interessant. Macht das mehr Sinn? Ich glaube, man kommt da besser hin mit den Daumen, oder? Einfach nur. Also es ist besser, als da oben ranzukommen, finde ich.
Das ist für gewisse Anwendungsfälle auf jeden Fall ein Vorteil.
Ja. Also besonders, wenn dein Telefon relativ groß ist, da oben quasi hinzukommen, um da die Tabs umzuschalten, ist schon ein bisschen, muss man sich schon ein bisschen...
Ja, je größer diese Android-Telefone, diese Fablets geworden sind.
Ja, oder wie die iOS-Telefone.
Nee, guck, die iOS-Telefone, die haben so ein ganz tolles Feature. Okay. Da drückst du zweimal leicht auf den Home-Button und dann fährt das so runter.
Aber kommst du denn jetzt nach oben ran?
Ja.
Oh, aber du musst es auch nach oben greifen. So ein bisschen halt, so ein Stück halt.
Das Geile an der Sache ist, wenn du das Non-iOS-Usern zeigst, dann denken sie immer, das ist ein Bug. Oh Gott, so, ich hab's kaputt gemacht.
Sorry, ja. Kannst du wieder machen, dass wieder ganz ist.
Ja, ich hatte das tatsächlich schon so bei Kollegen, die sich ein iPhone frisch gekauft haben, dass die das mal so aus Versehen getriggert haben und gemeint haben, hey, guck mal, ich habe hier einen Bug entdeckt. weil das, wenn ich da jetzt irgendwie kurz drauf tippe, dann fährt es da runter.
Ja. Kaputt. Also das sieht halt so aus, als würde es in der Mitte hängen so. Ja. Ich wollte nach ganz unten fahren, aber ist dann halt auf der Mitte hängen geblieben. So
es hat irgendwie so vergessen, wie es weitergeht.
Also whoops, abgestürzt.
What now?
Genau. Ja.
Ja.
Genau, aber ich denke, mehr muss man auch gar nicht zu sagen.
Ja. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Google Plus benutzt.
Genau, und wenn ich es auf dem Computer noch nie oder davor schon mal benutzt habe und habe gesagt, holy shit, das ist so langsam, probiert es einfach jetzt mal aus. Relativ cool. Einfach nur, um zu sehen, dass es schnell ist, nicht um es zu benutzen oder so. Ja.
Da ist es jetzt auch irgendwie nicht mehr so wichtig, was die persönlichen Daten von einem sind irgendwie.
Ja, genau.
Also es sagt dir jetzt einfach nur noch, wer wie viele Follower hat, aber sonst.
Ja, du kannst auch da ohne dich eingeloggt zu haben, kannst du auf diese Communities gehen. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon ging, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Also du musst nicht eingeloggt sein, um es zu sehen.
Okay. Ja,
coole Sache.
Dann kommen wir zu Android-Lücken. Schwachstellen.
Oh. Ja, wir hatten in der letzten Sendung ja schon den Fall von entsprechender Malware unter Android, die bekannte andere Apps mehr oder weniger nachmacht, beziehungsweise die verändert und dann in Drittanbieter-Stores, Marketplaces vertrieben wird, wo sie eigentlich gar nicht vertrieben werden dürfte, aber die Leute sagen, oh, geil, kostenlose geile App von Google, hey,
ja.
Installiere ich mir doch mal, sieht doch voll legit aus und funktioniert in der Regel auch am Ende genauso ganz legit, aber hat noch Malware mit im Gepäck. Und da gibt es jetzt eine neue Qualität davon, mal wieder. Und zwar gibt es eine Familie von verschiedenen Malware-Apps, die Shadoon heißt, genannt wird, keine Ahnung. Und die machen sich außerdem noch so den Android Accessibility Service zunutze. Und zwar platzieren die so einen Screen und sagen so zum Benutzer so, hey, mach doch mal bitte dieses eine Feature an, da oben rechts, drück mal da auf an, auf den Switch, damit da irgendwie was schneller geht. Und dann drückt der Benutzer da auf an. Und was es in Wirklichkeit macht, ist, er macht nicht irgendwie was schneller, also gewissermaßen schon. Er aktiviert den Accessibility Service unter Android. Das ist halt so ein Service, der für sehbehinderte Menschen eigentlich gedacht ist. Ja. Also wie eine Art Screenreader funktioniert und mit dem kann dann die App halt andere fiese Apps nachinstallieren. Mhm. Und also neben dem, dass sie das Device routen kann und sich da überall rein manifestieren kann, geht sie dann halt auch her und geht durch diesen, also bei Android ist es ja so, wenn du eine App installieren musst, kommt dieser Permissions-Dialog und wenn du dann unten auf den Permissions, auf den OK-Button drückst, dann macht das nicht gleich einen Install, sondern das scrollt erst noch so runter, bis du an allen Permissions einmal vorbeigescrollt hast und dann wird es zum Install-Button und die kann halt über den Accessibility-Service dann genau das machen. Also die kann halt da so runterscrollen und auf OK drücken für dich ganz schnell und super installiert schnell. Dir dann anderes Zeug noch nach. Das ist ja wunderhübsch und
krasse Sache, aber
ich muss sagen, also wenn ich mir so den Screenshot anschaue, der mich dazu auffordert, hier, drücke da oben rechts zu Activate Play Decoder +++ for Maximum Acceleration.
Maximum Acceleration, nice.
Da muss ich schon denken, so,
1000%.
Andererseits, es sind halt auch User, die haben sich irgendwelche Apps von Google in irgendwelchen Drittanbieter-Stores und so besorgt und also.
Die haben es auch nicht anders verdient.
Nee, das meine ich jetzt nicht, sondern okay, deren Intelligenz ist halt, also deren Aufmerksamkeit oder deren Bewusstsein für möglicherweise gefährlich. Die App ist ja nicht mal zwingend irgendwie kostenpflichtig, wo du sie sonst kriegst, sondern ach, weiß auch nicht. Es ist halt echt so,
Windows 95 all over again oder so. Oder damals diese 090-Dialer all over again. Die Leute klicken einfach nur Scheißdreck an, weil er ihnen irgendwelchen Dreck verspricht.
Ja, ja. Meinst du, die Leute sind klüger geworden in den letzten 15 Jahren?
Nein, natürlich nicht. Das ist genau das Problem.
20 Jahren.
Was machen wir dagegen?
Nichts. Alle ausrotten.
Internet abschalten.
Nichts, nichts und alle ausrotten.
Hm. Terroristen ins Land lassen.
Also entweder sein
alle oder ausrotten und
dann nichts mehr machen. Das ist gut. Denn es war gut.
Internet abschalten ist immer noch meine Grundforderung.
Oh ja, stimmt. Das hatten wir.
Volksverschlüsselung und dann Internet abschalten. Ja. Command W. Tab schließen. Ja. Und wenn wir schon dabei sind,
ja,
bei Malware, auch sehr schön. In USA verbreiten sich ja massiv Body-Cameras bei Polizei. Ja, also, dass sie halt so eine
Kamera auf dem
Schulter. Genau,
die verbreiten sich genau, so. Die kommen immer neu, die kommen ja immer wieder neu zusammen auf einmal.
Sind gewissermaßen
die überall, tun gerade sie noch das. Eine, jetzt sind es schon zwei auf seiner Schulter, guck.
wie heißt der eine aus dem zweiten Spider-Man-Film da? Ich kenne mich in Spider-Man-Comics nicht, dass der dieses tentakelmäßige Ding auf dem Rücken hat.
Keine Ahnung.
Dr. Octocore.
Nee, ich weiß es nicht. Wie heißt der denn?
Ist ja auch egal. Aber
Dr. Octopus.
Also, naja, oder halt vorne an der Brust oder wo auch immer haben die dann halt.
Nee.
Dr.
Heißt der Doktor? Ich glaube, der ist Dr. Octopus tatsächlich.
Dr. Octopus. Haben die dann so Kameras entweder über die Schulter oder eben vorne an der Brust oder am Helm oder was sie halt so von der Art, Sorte Polizeimensch halt so sind. Und da gibt es anscheinend einen großen Hersteller für. Das ist die Firma Martell, nicht Mattel. Mhm. Auch wenn das von der Qualität anscheinend auf Mattel sein könnte. Und dann haben wir wieder welche.
Die haben auch so Lausch-Barbies, also von daher.
Ja, passt also.
Die Sicherheitsfirma iPower, von der ich davor noch nichts gehört hatte.
iPower.
Sie haben mal von denen so ein paar Kameras auseinandergenommen. Und wenn sie die an ihren Rechner angeschlossen haben, und das ist schon interessant, anscheinend läuft Windows auf diesen Systemen in irgendeiner Kapazität, dann ist der Virenscanner von den Rechnern, an denen sie die Geräte angeschlossen haben, es ist nicht zwingend Windows drauf, sondern es ist wahrscheinlich eher so, dass das halt wie ein USB-Stick oder so diese Kamera sich ausgibt und dass da halt irgendwie Configer mit drauf war.
Und was halt war Configer?
Configer ist schon
2008.
Ja.
Das sind einfach 7 Jahre.
Also da ist halt irgendwie der Configer drauf und wenn du das irgendwie an den Rechner anschließt, dann geht da halt der, wenn du einen aktuellen Virenschutz hast, gehst da halt der Virenscanner an, sagt, böse. Und sie haben auch gesagt, sie haben es dann mal getestet und haben den Virenscanner dann mal abgeschalten und dann haben sie festgestellt, dass sich das Teil tatsächlich dann wild verbreiten wollte da in ihrem Netzwerk. Und das ist auf vielen Ebenen genial, weil wenn man sich vorstellt, dass diese Polizeikameras nicht nur in den USA, sondern weltweit auch immer mehr Verbreitung finden. Also in England haben sie das auch mittlerweile ganz viel. In Deutschland, ich weiß zumindest so Sondereinsatzkommandos und so, haben sowas auch immer als Mittel der Beweisführung irgendwie. Weil ja notfalls, wenn Gewalt angewandt wurde und so, ne, Beweismittel da sein müssen. Und das andere ist halt auch, diese Aufnahmen sollen häufig auch als Beweismittel gelten. Und zumindest ist da jetzt der Turn möglich, dass man sagt, naja, also wenn da irgendwelche Malware auf der Kamera drauf war, dann könnten wir ja schon die Qualität oder die Echtheit oder die Integrität der Beweismittel da anzweifeln und die herabstufen.
Genauso wie mit irgendwelchen Kameras, wenn du geblitzt wurdest und du dann quasi anzweifelst, dass die Sachen geeicht sind oder zeitnah geeicht wurden und die anderen das dann nicht belegen können, dass es trotzdem so gemacht ist, dann ist es erstmal quasi nicht gültig, hinfällig.
Genau. Und genauso ist es dann halt auch mit solchen Polizeikameras. Plus nicht auszudenken, was da noch passiert, wenn die dann irgendwie so der Officer, ich muss mal kurz hier an ihren Rechner ran, ich gehe mal meine Kamera dran, ich muss kurz gucken,
bam, dass
die sich aufgenommen haben. Oh, jetzt haben sie Configure. Oh, sorry. Wahrscheinlich ist das gar nicht so. Das ist Absicht wahrscheinlich. Und die Polizisten,
die
wissen
Terroristen
das alle.
Zu hacken.
Damit, wenn sie so irgendwie zu einem kommen und dann sagt er so, nee, du darfst nicht in meine Wohnung rein und du darfst nicht an meinen Rechner. Und dann sagt er, warte mal kurz, ich schließe meine Kamera kurz einmal in deinen Rechner. Bam.
Aber das ist ja noch nicht mal irgendwelche Polizeimalware, sondern das ist ja wirklich Configure B. Das ist quasi das ursprüngliche Ding von 2000 und
ja. Der Hersteller hat anscheinend auch noch nicht drauf geantwortet.
Den gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee, der ist
Hersteller
der hat ein Problem mit Configure. So, sorry, kann gar nicht antworten, wir haben ein Problem mit unserem Netzwerk.
Er hat gerade einen Virenscanner installiert und sagt,
alle
Scheiße,
Bär. Alle unsere Windows XP Service Pack 1 Computer sind kaputt, ich weiß aber nicht wieso.
Ja, und auch da ist natürlich wieder, ich meine, das ist natürlich genauso andersrum, auch in dieser Polizeiebene, da wird auch nicht immer unbedingt die neueste Software verwendet, ne?
Lalala. Nicht die neueste Hardware.
Ja, das auch, aber die Software ist ja eher das Problem.
Ich meine da auch nicht mit die
Hardware. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Schön. Also in Zukunft immer, wenn ich irgendwie so ein Polizist, ich werde ja jetzt bald wieder eine Woche in den USA drüben sein, wenn ich da so einen sehe, dann werde ich sagen, hey.
Haben Sie Configure?
Haben Sie
Was willst du?
Was? Ja.
Sind Sie infiziert?
Sind Sie infiziert? Genau, darf ich Sie beißen? Ja.
Oder alternativ, wollen Sie niemand hier an meinen Rechner kurz dran stecken? Ich will meinen Rechner zerstören. Kommen Sie mal kurz her, Officer, ich könnte Sie brauchen. Ja,
ja, also das Geile an dem Configure-Wurm ist ja quasi, dass die Leute, die dahinter standen, nie gefasst wurden. Und es wurde auch nie quasi rausgefunden, ob die Sachen, die da abgezogen wurden, die Informationen und die ganzen Kreditkartendaten oder so, ob die jemals weiter verwendet wurden. Und es sieht nicht so aus. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil das Ding ja so eine riesen Verbreitung gefunden hat und zigtausende Computer befallen hat, ja. Und trotzdem sind die Leute dahinter nicht geowned worden. Und zwar, genau, also hier, 27. Februar 2009 waren bis zu 2,5 Millionen Computer von Configure befallen. Holy shit. Also das ist eine krasse Sache einfach. Naja. Gute alte Zeit und gibt's immer noch. Die guten Sachen und das sind 7 Jahre her. Also das Besondere an Configure ist halt auch, dass er das Windows-Update blockiert und naja, kann man halt kein Windows mehr updaten dann.
Ja, und dann kann man halt auch die Lücke nicht schließen, ne?
Kann man die Lücke nicht schließen.
Ja.
Schöne Sache. So, weiter geht's.
Kommen wir zum Laserfu.
Laserfu, wir sind durch.
Laser.
A few tips on Git Reset.
Genau.
Erzähl mal deine Tipps.
Ist ganz netter Artikel, der einem mal erklärt, so was man so mit Git Reset machen kann, weil, keine Ahnung, man hat zum Beispiel so den Fall, man hat schon irgendwelche Dinge committed, sonst was, man merkt, oh, man will vielleicht doch noch irgendwie was ändern, hat das Ganze aber noch nicht gepusht, dann kann man einfach sagen, man macht ein Soft Reset auf die letzte Version, die zum Beispiel im Repository ist und dann sind die ganzen Sachen, die ganzen Änderungen sind im Stash und können dann wieder weiter rausgenommen werden oder bearbeitet werden oder man kann.
Die sind noch in Staging, oder? Die sind nicht
im Stash. Genau, im Staging. Sorry, ich habe gerade Stash und Staging verwechselt. Die sind im Staging. Das heißt, die Commits sind quasi wieder weg. Die Änderungen sind noch da und man kann sie wieder einzeln zu schöneren Commits zusammenfriemeln. Und ich weiß nicht, ich habe die letzten paar Jahre immer nur Git Reset --hard benutzt, wenn ich irgendwie Änderungen
verkackt
wieder,
habe.
Wenn ich verkackt habe und Änderungen wieder verwerfen wollte. Aber das kann auch viele andere Dinge und ja, da werden auch dann so ein paar so Shortcuts erklärt, wie man zum Beispiel sagt, ja, jetzt mach mal ein Reset auf die 5 Commits vor meinem aktuellen Head oder sowas.
Ja, genau. Oder halt ein hinter Master.
Das genau, ein hinter Master, sowas ist.
Das ist nämlich dann Master da.
Was man relativ oft verwendet.
Genau, das benutze ich.
Ja, also finde ich gut.
Ja, ist eine
gute. Also gerade so ein Git ist so mächtig, dass man da irgendwie schon froh ist, wenn es da mal einen Artikel gibt, der so ein kleines Feature mal ein bisschen näher beleuchtet.
Ja, genau. Sehr gut.
Jo, was haben wir denn noch? How I spent 2 weeks hunting a memory leak in Ruby. Das ist eine interessante Geschichte, übersetzt aus einem russischen Blog, aber ich glaube vom Originalautor, der dann mal so angefangen hat, so ihre Anwendungen, die sie in Produktion haben, rauszufinden, wo da Memory Leaks herkommen. Und der hat dann irgendwie so, also das ist total wild, was da alles passiert und was der dann alles probiert hat. Und der hat dann irgendwann angefangen, eine andere Implementierung von Malloc zu verwenden und hat die dann geprofiled und letzten Endes dann in irgendeiner C-Extension einen Memory Leak gefunden. Interessanter ist dann der Weg, wie er da hingekommen ist und was für Tools der da benutzt hat und mit Gnuplot und mit dieser Malloc-Geschichte und so weiter und so fort. Also ist ziemlich spannend zu lesen, finde ich.
Ja, da kann man nur hoffen, dass man das niemals selber so.
Ja, also der hat da irgendwie auch, ich glaube, 2 oder 3 Wochen dafür gebraucht, dass er diesen kleinen, relativ einfach zu fixenden, also letzten Endes, wenn man mal dann gefunden hat, war er relativ einfach zu fixen, aber diese ganze Geschichte mal durchzumachen, das hat dann auch relativ viel Zeit gekostet.
Ja, auf jeden Fall.
Und hat dann dafür gesorgt, dass er das dann irgendwo in dieser, ich glaube, das war Red Carpet, wenn ich mich nicht täusche. Lass mich mal kurz gucken. Ja, war Red Carpet. Hat dann tatsächlich auch einen Pull Request eingereicht, ist die Sachen gefixt und ist jetzt mittlerweile wieder quasi, ist angenommen worden und ist jetzt weniger ein Problem. Aber einfach mal so, um mal sich anzugucken, wie würde man denn bei so einem Problem vorgehen und wie könnte man sowas denn verifizieren und was für Tools gibt es da, um mal sowas zu checken, ist es ziemlich cool.
Ja.
Also, aber ich gebe dir völlig recht, Felix, man sollte eigentlich hoffen, dass man es nicht selber machen muss, weil es ist schon frustrierend, sowas.
Ja, genau. Genau, also das Ding ist halt super frustrierend, weil es dann auf einmal so tief geht.
Ja.
Und du bist ja eigentlich das gewöhnt, so das Angenehme, also du steckst so Sachen zusammen in deiner Programmiersprache und es funktioniert alles voll gut. Und dann hast du so ein Ding und musst so tief in irgendwelche Sachen reinschauen, in irgendwelche irgendwelche Dinge, wo du denkst, holy fuck, das wollte ich eigentlich nicht machen in meinem
Wochenende. Ja, oder ich eigentlich nie wissen. Oder im Zweifelsfall brauchst du einfach irgendwie Ewigkeiten, um diesen Fehlerfall reproduzieren zu können. Das ist halt mal das grundlegende Problem. Also ich hatte da vor ein paar Jahren in meiner Masterarbeit mal so das Problem, dass ich aus irgendwie mehrere 100 GB Daten aus einer MySQL-Datenbank rauskriegen wollte, um sie woanders hinzuschreiben. Und dann ist mir zwischendurch einfach mal der Exporter bei, keine Ahnung, bei einem Drittel, nach einem Drittel der Daten ist mir dann der Exporter abgeraucht, weil ich da ein Memory Leak drin hatte. Und keine Ahnung, ich habe es dann letzten Endes irgendwann gefunden, indem ich das Ganze mit JRuby hab laufen lassen und dann einen Heapdump gemacht habe und dann den Heapdump mit irgendwelchen Java Memory Analyzern analysiert hab. Aber das hat mich auch irgendwie mehrere Tage gebraucht, bis ich da überhaupt was gefunden habe. Oder bis ich überhaupt mal verstanden habe, wie man diese verdammten Tools benutzt.
Ja,
also das ist erstmal das größte Problem, weil das ist ja nichts Alltägliches.
Ja.
Und gerade so, ich habe mir jetzt vor kurzem mal, so, habe ich auch schon mal drüber geredet, so ein bisschen angewöhnt, dass ich da mal irgendwie auch mal Profiler für meinen Code benutze und mal irgendwie kontrolliert so kleinere Sachen benchmarke. Aber da ist es halt auch erstmal eine Arbeit, sich da einzuarbeiten, wie denn diese Dinge überhaupt funktionieren und wie man denn diese Sachen, die man da als Output bekommt, überhaupt interpretiert.
Ja.
Also, ja.
Ja,
okay. Daher
schon.
Auf jeden Fall für mehr Gewinn, wenn man mal solche Probleme hat, kann man sich's mal angucken. Vielleicht geht's
genau, und dann anfangen zu weinen, wenn man es selber machen muss.
Ja. Naja, weißt du, da hast du jetzt zumindest mal so Ansatzpunkte und weißt zumindest, mit was für Tools gehst du denn da ran.
Ja, oder könnte man
rangehen. Oder könnte man da rangehen.
Ja, genau.
Auch wenn man das Problem nicht hat, ist einigermaßen spannend geschrieben.
Ja.
Gut, dann 10 Beispiele für schlechte
Krypto. Besonders schlechte Krypto.
Besonders schlechte
Krypto. Besonders. Und von Science Blogs. Und das ist eigentlich ein Artikel, beziehungsweise ein Zusammenschrieb von verschiedenen Beispielen. Hier sind es jetzt die ersten 3 von besonders schlechter Kryptographie. Und der zeigt halt auf, so was für Snake Oil eigentlich im Internet, beziehungsweise was du so im Internet kaufen kannst, was, wo du dir so denkst, so, holy shit, was haben sich die Leute dabei gedacht, was, wie können Leute auf so einen Müll immer noch reinfallen, ja, also es geht so ein bisschen in die Richtung
Rot 13.
Homöopathie, weißt du, wo die sagen, so, ja.
Wir verschlüsseln nur ganz wenig, deswegen ist es stärker.
Also so in die Richtung, so, du hast hier deine Daten und die werden millionenfach verkleinert und dann irgendwie an dich geschickt, um dann irgendwie einen Teil an den anderen weiterzuschicken. Denkst du so, holy shit.
Bisschen Kettenbriefe.
Werden die dann auch gegen Erdmittelpunkt geschüttelt?
Ich glaube schon, ja.
Kann man die auch als, ja, Globulis kriegen?
Okay, ja, also hier das Besondere ist, die Informationen werden vor dem Zugriff durch Dritte geschützt, indem sie nicht mehr existieren. Und so, okay, was auch immer. Ja, also es sind drei Beispiele. Das erste ist, ja, quasi Verschlüsselung durch Nicht-Existenz. Sehr schön auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So absurd. Und dazu verlinkt habe ich dann auch noch von damals, vom archive.org, habe ich den Kryptochef mit verlinkt. Den kennen bestimmt noch ein paar Leute und das ist auch so das geilste Snake Oil einfach. Der Krypto 4.0 Professional Multi-User Daten Vollbit-Verschlüsselungsprogramm. Und es ist einfach so geil. Und man weiß immer noch nicht so genau, also er hat es noch nicht aufgeklärt, ob das jetzt quasi eine Verarschung ist oder ob der das wirklich ernst gemeint hat, ja. Es ist so geil, einfach irgendwelche Bullshit-Sachen zusammengeschrieben mit irgendwelchen Zahlen, was sich dann total super sciencey anhört, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur Bullshit, ja. Ist schon echt lustig. Auch die Webseite ist geil einfach, ja. Ich habe mal auf archive.org verlinkt. Dafür. Genau. Jetzt das nächste ist, why it's okay to block ads.
Ja, und ich meine, haben wir ja heute schon ein bisschen drüber geredet.
Genau, das ist nochmal ein bisschen eine erweiterte Argumentation, warum es denn okay ist. Stichwort, es hat mit Aufmerksamkeit zu tun und dass Aufmerksamkeit in unserer aktuellen Gesellschaft ein rares Gut ist. Den Rest kann man sich dann selber
einfach verschenken soll. Sehr schön. So, und ich habe verlinkt noch The Edward Snowden Guide to Practical Privacy. Und das sind so von Edward Snowden auf The Register quasi Sachen zusammengeschrieben, was man als normaler im Internet surfender User machen kann, um seine Privatsphäre leicht beziehungsweise mit einem annehmbaren Aufwand zu schützen. Und die Sachen sind eigentlich, also ich denke, da können wir uns alle relativ einig, dass da ein paar gute Sachen dabei sind. Zum Beispiel, das erste ist, use Tor when browsing. You don't have to use Tor all the time, but aber halt für besonders sensitive Sachen lohnt es sich schon, Tor auch als Tor-Browser beziehungsweise den Tor-Browser zu verwenden. Use an Adblocker, use a Password Manager.
Gerade auch schon.
Genau. Yeah. Use Two-Factor Authentication, yeah, when
also
possible. Genau. Use Apps when to protect your information. Und zwar geht es hier um, er sagt hier, so eine Smartphone-App wie Signal kann man wohl hernehmen.
Also jetzt mal,
aber ich meine das Edward Snowden.
Also jetzt mal abgesehen von der Geschichte mit Ads blocken und Tor benutzen, sind alle anderen ja auch gut für, du willst nicht, dass deine Accounts irgendwann mal, also für deine Sicherheit.
Für deine Privacy gehört ja immer alles, also Privacy ist,
ja,
kannst du ja nur gewährleisten, wenn du auch deine eigenen Daten, ja, sicher verwaltest.
Aber wie gesagt, auch wenn du jetzt nicht total auf deine Privacy aus bist, macht es Sinn, sowas wie ein Passwortmanager zu benutzen oder HTTPS auf allen Seiten anzumachen.
Genau, HTTPS everywhere, Harddrive encrypten, wenn du einen Laptop, genau, hast, weil das sind so Sachen, die sind relativ leicht jetzt schon geworden, besonders mit den aktuellen, keine Ahnung, mit den aktuellen Windows, mit den aktuellen Apple-Laptop kann man sein Harddrive relativ leicht für den User verschlüsseln. Und es hat halt wirklich einen Effekt. Das ist nicht so Snake Oil wie die Artikel davor, was einfach nur irgendwelche Bullshit ist, sondern es hat wirklich einen Impact.
Ja.
Wenn bestimmte Sachen passieren, dass es wirklich funktioniert. Und ja, genau. Be smart with your security questions, auch so ein Ding. So, ja, okay, was ist vielleicht nicht einfach, was der Vorname von deiner Mutter ist, einfach nur den Vornamen von deiner Mutter zu nehmen.
Sondern nee, der Vorname von deiner Mutter ist deine.
Ja, genau. Also die beste Security Question, die ich irgendwie gestern gesehen habe oder so. What is your favorite security question?
So Meta.
Fand ich sehr schön. Oh, oh, Ingo macht sich kaputt. Die Aufnahme darf nicht kaputt gehen, das weißt du.
Ja, nicht.
Maria.
Er ist nicht kaputt.
Neuer Highscore bei der Aufnahme.
Ich wollte nur endlich auch mal in diesen Chat reingehen.
Das ist nicht so einfach.
Ja.
Komm, du darfst hier über meinen Rechner schreiben.
Ja.
Nee, darfst du nicht.
Ja, aber du darfst
dann nicht mehr voten. Ich hab's ja jetzt geschafft. Ja. Das ist
hart.
Hat bloß eine Weile gedauert, ja. Ich habe die anderen Sendungstitel immer erstmal oben reingeschrieben gehabt. In unserem.
Genau.
Dingspad. Aber hey. Gut. Dann noch eins noch, oder?
Genau, eins noch.
Perils of Uniqueness Validations.
Genau. Also so Web-Frameworks, also jetzt im Speziellen geht es da um Ruby on Rails und zwar um Active Record, also die Datenbankanbindung davon bietet so ein Feature an, dass man für bestimmte Einträge, die man in die Datenbank reinschreiben kann, sagt, man möchte, dass die unique sind auf irgendeine Art und Weise. TLDR des ganzen Artikels ist, benutze es nicht, lass es die Datenbank machen, weil
Die kann das besser,
Race Conditions, blöde Dinge, die passieren können, du hast viele Application Server oder viele Instanzen davon, die gleichzeitig auf deine Datenbank einhämmern, lass es lieber die Datenbank machen, die weiß, was sie tut. Wer das noch genauer wissen will, warum man das die Datenbank machen lassen sollte, kann diesen Artikel lesen.
Gute Sache.
Gut, dann darfst du noch rumheulen. Ich weiß zwar nicht, warum du Hashtags nicht magst, aber.
Ich finde Hashtags. Also,
Hashtags,
genau. Ich finde, wie drücke ich das am besten aus, ohne überall mich unbeliebt zu machen?
Mach einfach. Mach die einfach unbeliebt.
Ist egal, von denen hört das keiner.
Ja, ist egal. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit oder in den letzten paar Monaten hat es total überhand genommen, dass Leute Tweets oder Facebook-Einträge oder alles Mögliche, vor allem auch auf Instagram.
genau. Wer hat das verbrochen, wo wir letztens gechattet haben und dann hat der Ingo Hashtags im Chat benutzt. Und die haben gedacht so, was?
Ach so.
Warum kann dieser Messenger Hashtags?
Ja, warum Hashtag
kann das? Das macht keinen Sinn.
Ja, also jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es in letzter Zeit sehr überhand nimmt, dass Leute es nicht mehr auf die Reihe kriegen, irgendwelche Statusmeldungen oder Instagram-Fotos oder sowas zu posten, ohne mindestens 5 Hashtags zu benutzen. Und ich finde das höchst unästhetisch. Das ist eigentlich mein einziges Problem damit. Es gibt ansonsten eigentlich nichts, warum ich da mich jetzt drüber aufrege, außer dass ich es höchst unästhetisch finde. aber ich meine, ja, hatten wir vorhin schon, ich bin komisch.
Gibt's da bestimmt so Filter für deinen Twitter-Manager?
Filter ist doch einfach raus.
Ich bin für die saubere Verwendung von Hashtags an sich meistens dankbar, weil es mir eben hilft, gewisse Sachen rauszufiltern.
Mhm.
Ja, also es gibt so gewisse Leute, zum Beispiel auf Twitter, da habe ich einfach ein paar Hashtags von denen irgendwie, die auch wirklich, wo ich zum Beispiel weiß, benutzen nur die. Und manchmal bin ich denen auch dankbar dafür, dass sie das benutzen, weil sie mir dann helfen, einfach so ganzen Cat-Content oder so, ja, also wegzufiltern.
Von denen selber?
Ja, von denen.
Also okay, ja, das kann sein.
Also der mich einfach nicht interessiert.
Ja.
Und so. Oder zum Beispiel auch, ich bin immer wieder dankbar, ich mache das ja auch, wenn ich auf irgendeine Konferenz zum Beispiel gehe, ja. Und ich sitze dann halt in irgendeinem Talk drin und dann kriege ich auf einmal irgendwie Tweet-Inkontinenz und Verbal-Inkontinenz und hacker da irgendwas für mich hin.
Und
ich nehme für mich in Anspruch, dass ich noch irgendwie versuche, dem Ganzen auch immer einen Kontext zu geben. Das heißt, also jemand, der gerade nicht hier drin sitzt, kann das verstehen. Aber manche von den Leuten schreiben einfach so Tweets wie, ja, da kann man ja auch nur noch Nein sagen. Und was, Was? Zu was? Was ist los? Und dann nicht mal verhashtaggen, ja? Und da bin ich immer dankbar, wenn auch andere Leute, wenn sie zum Beispiel auf Konferenzen gehen oder so, das dann auch machen. Ja, hier, wenn halt wieder einer von meinen Twitter-Timelinern, Followern, den ich folge, irgendwie auf der, was weiß ich, war dem letzten einer auf der Beyond Tellerrand oder so, und wenn der dann einfach schön sauber alles mit BTCon verhashtaggt, dann kann ich einfach mal die nächsten 15, 20 Tweets von dem einfach überspringen, indem ich einfach sage, das interessiert mich nicht, was der da gerade schaut, weil ich bin bewusst nicht auf dieser Konferenz. Stimmt. Versus, wenn jedes Wort in einem Satz Hashtag, 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 Hashtag ist. Ah!
Na dann gleich entfolgen.
Genau, direkt solche Leute weghassen.
Ja, also so Leute kriegen bei mir in der Regel persönlich dann erstmal einen Monatsmute.
Ja, das ist bei mir auch so das Default-Verhalten. Oder bei Plattformen, die sowas nicht unterstützen, werden sie halt gleich raus. Also solche Leute fliegen dann bei mir auch raus, wenn es jetzt irgendwie, wenn jemand auf Instagram der Meinung ist, er müsste jetzt irgendwie sein Bild von seiner, was weiß ich, von seiner Katze mit 25 Hashtags ausstatten, dann fliegt er halt raus. Oder
Hashtag
die
Katze wirklich Hashtag wichtig.
Living the dream, Hashtag good morning, Hashtag good, Hashtag morning.
Genau,
Hashtag tea, Hashtag tea with cat.
Ja.
Oh. Oh.
Ja.
Und das Schlimmste bei Instagram ist, du kannst bei Instagram ja nicht muten.
Du kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist das Problem.
Du kannst sie entfolgen.
Ja, genau, das kann man entfolgen. Tun. Und das
weghassen
ja. Einfach. Also darum, genau. ich
den Hass zurückgeben.
Ich sehe aktuell, also was der Matt sagt, ist völlig richtig. Es gibt auch, wenn man sie richtig einsetzt, gibt es auch tatsächlich Vorteile von Hashtags. Ich habe auch so diverse Sachen, die ich einfach auf Dauer mute habe, sowas wie irgendwie Eurovision Song Contest oder sowas. Das ist bei mir einfach komplett raus. Dann sehe ich
Xavier oder FCB oder
alles was irgendwie mit Fußball zu tun hat. Das ist dann okay. Also, weißt du, es gibt Leute, die mögen sowas, die stehen da drauf, sie gucken sich das an, und wenn die sich auf Twitter darüber austauschen, dann ist es völlig in Ordnung. So, dann kann ich das wegblocken und dann sehe ich es nicht und dann ist gut. Aber wie gesagt, diese inflationäre Verwendung von Hashtags geht mir gerade schon ein bisschen gegen den Strich, weil das irgendwas ist, was aus irgendwelchen Gründen gerade echt, weiß ich nicht, viel.
Vielleicht fällt es ja auch gerade nur auf. Ich weiß ja nicht. Vielleicht warst du davor schon da.
Nee, ich habe eher das Gefühl, das sind oft dann Leute, die nicht so internetaffin sind und die das mal irgendwo gesehen haben und das jetzt total inflationär benutzen müssen, weil
ist grad in.
Das ist das coole Ding, was man heutzutage macht.
Okay.
Ja. Ich weiß es nicht.
Ich spreche jetzt mal das Beispiel an, das der Pleite vielleicht auch gerade meint. Oder das mir zumindest irgendwie jetzt die Tage schmerzlich aufgefallen ist. Es gab so ein Microsoft Connect Event. Und da wurde auch was von Hockey-App gedemot und irgendjemand von dem Korb-Laden bei Microsoft hat gemeint, er musste jetzt irgendwie 5 Tweets innerhalb von 5 Minuten oder so raushauen, in denen eine Hashtag-Dichte von über 80% war, weil irgendwie Hashtag Hockey-App, Hashtag Mobile DevOps, Hashtag Presenting, Hashtag Connect, Hashtag... Oh.
Ja.
Are you kidding me? Und der Witz war tatsächlich, wenn man einfach nur dann kurz mal die Follower-Zahlen verfolgt hat, diese Personen durch diese, die da bestimmt irgendeinen Social-Media-Abschluss oder so hat.
Ja, Abschluss in Media, Social Media.
Die hat da bestimmt mal kurz irgendwie für 10 oder 15 Unfollows gesorgt. Mit dieser
Aber das
Aktion.
Ist kein Problem, man kann sie einfach 10.000 neu kaufen.
Ah, verdammt. Das habe ich vergessen.
Ja, man hat er bestimmt danach gemacht wieder, um das aufzustocken.
Moment, ich guck mal kurz. Nee, kann nicht sein, weil so viel Follower haben wir nicht. Also 10.000 haben wir zumindest nicht.
Ja, kann ja noch werden, kann man ja einfach kaufen. Hier. Buy Followers online. So. Aber da steht jetzt doch vor, für was möchtest du? Twitter, oder?
Google Plus.
Awkward. Das sind Premium.
Awkward.
Hier, du kannst 18.000 für $15.
Kann ich StudiVZ-Gruppen kaufen?
Ja. Also ich habe vor kurzem von einer Bekannten mal gehört, dass es mittlerweile unter normalen Leuten ein Ding ist, dass man sich Facebook-Likes kauft.
Kaufen?
Ja.
Hä, unter normalen Leuten.
Ja, also
nee. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du mich Facebook likest. Ja, weil bei den Leuten nicht mehr die News kommt.
Nee, also der Use Case war, es gab irgendeine Preisausschreibung, wo man irgendeinen Fotowettbewerb hatte wo dann irgendwie plötzlich Leute dann irgendwie in die irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, von was es war. Es gab irgendeinen Fotowettbewerb, wo dann derjenige mit den meisten Likes gewinnt, wo dann tatsächlich dann Leute irgendwie mit 60.000 Likes bei irgendeinem Hinterdupf, also irgendwas, was total unrealistisch ist, wo es scheinbar echt ein Ding ist, dass man sich dann sowas einkauft.
Weil er dann also einmal sein Foto gerahmt an die Wand hängen kann.
Ja, also ich habe hier gerade im Internet gefunden, the most reliable place to buy Twitter followers.
Aber
wenn die das zu sich selber schreiben,
dann wird das stimmen.
Muss es natürlich so sein.
Ich will aber nur so Twitter-Follower, die dann auch, also so automatisierte meinetwegen auch, die dann auf jeden Tweet von mir irgendwie so ein
Like, ein Herz
geben, ganz viele Herzen mit Sternchen und ein Retweet und auch mir so eine Reply schicken mit
Nice, also very good.
Very good thinking oder so.
You are awesome.
Sehr gut. Oder so Eliza-mäßig. I really like what you're writing about pregnancy.
About hashtag pregnancy.
Genau.
Ja. Nee, sehr gut. Also kann man machen.
Muss man machen.
Gucken wir es wie bei Google Plus. Google Plus. Oh fuck, wo muss man das drücken? Da.
Ja, Hashtags. Hashtags.
Okay, warte, hier.
Ja. Hasstassen.
Also okay. Google Plus Likes zu kaufen, ist relativ teuer, muss ich ja sagen. Hier, 500 Google Plus Followers kosten $26. Und bei Twitter kriegst du schon irgendwie 1000 für einen Siemer. Für $7.
Für einen Siebener.
Für einen Siebener, Siebener
und das
Dollar.
Sind Follower. Und liken die dann auch was? Oder?
Nee, die followen dir.
Und was
du kannst dir auch Likes kaufen. Jetzt habe ich jetzt nicht nach, soll ich mal nachschauen? Okay. Bei Likes Twitter.
Herzen sind
bei Twitter jetzt. Retweets. Oh. Brauchst du Retweets oder Likes? Das ist jetzt die Frage.
Ich brauch Hearts.
Das ist ein anderer, Preis. Das ist
ein anderer Satz. Gibt's da so einen Börsenkurs irgendwie? Kann man da drauf
kann man dann sagen, ich möchte jetzt von 10.000 Accounts geretweetet werden, die mindestens 150 Follower haben?
Ich will auf den Kurs wetten, ich will den shorten.
Also hier 10.000 Retweets kosten hier auf dieser einen Webseite im Internet $45.
Und das sind 10.000 Retweets, die innerhalb von 3 Sekunden auf deinem
Boom!
Also ganz
von Leuten, denen keiner folgt. Perfekt. Perfekt.
Ja. So wie meine ganzen Freunde.
Oh boy.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, sehr gut. Das. Dann kommen wir zum letzten Teil dieser Sendung, den Picks.
Ja. Pick. Ich habe hier so einen Artikel, der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Der ist noch aus dem September. Der ist ganz interessant, weil da hat mal sich jemand die Mühe gemacht, Fotos zu machen unter unterschiedlichen Bedingungen, die man so kennt. Und zwar mit allen iPhones, die es jemals gab. Und die schön aufbereitet nebeneinander, sodass man sie vergleichen kann. Und das finde ich. Das
ist ganz schön viel Arbeit.
Es ist super viel Arbeit, aber es ist irgendwie nett gemacht und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass man so sieht, okay, du hast jetzt irgendwie hier so Stifte, die sind jetzt irgendwie relativ nah fotografiert und das sieht dann halt irgendwie total blurry aus beim Original-iPhone und dann irgendwie schon ganz, ganz gut beim iPhone 6S oder beim iPhone 6. Und man kann halt dann immer so auf der Seite zwischen den einzelnen Versionen hin und her skippen und dann einfach auch schön die Unterschiede sehen, wo es denn jetzt irgendwie besser geworden ist, wo die Kamera schärfer ist und so weiter und so fort.
Also man merkt zum Beispiel den enormen Sprung zwischen dem iPhone 3G und dem 3GS.
Ja.
Ne, also als der Autofokus dazu kam. Ja. Und dann nochmal so einen Sprung, finde ich persönlich, jetzt irgendwie vom 5 auf das 6.
Ja.
Und dann vom 6 auf das 6S ist nicht mehr so krass. Es ist auch alles immer ein bisschen, der Winkel scheint ein bisschen anders zu sein. Und also Beispiel bei den Stiften sind die Reflexionen also auch ein bisschen anders im Foto. Und deshalb kann man es natürlich nicht 100% vergleichen. Aber man sieht zum Beispiel irgendwie Schärfe und man sieht irgendwie Rauschverhältnis, speziell bei Lowlight oder bei Gegenlicht ist es auch nochmal sehr, sehr aufschlussreich, wie krass da so das Rauschverhalten ist.
Ja. Also man muss auch dazu sagen, die Fotos, die sind nicht immer 100% gleich. Also gerade so bei diesem Sonnenuntergang und so. Klar, da verändern sich dann die Wolken und so weiter, aber man sieht dann halt schon den Trend. Und ich glaube, das ist dann so das Interessante. Ja. Also wenn man sich für sowas interessiert oder wenn man sich das nochmal durchklicken will, ich glaube, da hat einfach nur jemand irgendwie so einen persönlichen Fetisch ausleben müssen.
Ist auch gut, hat funktioniert.
Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben Leute Spaß
dran. Ich hab kein iPhone 2. Dann.
Ja. Ja. Ja, die Lisa Bettany, die das gemacht hat, die hat auch Camera Plus anscheinend mitgegründet. Also ist ja eine dieser frühen Apps, die Kamera besser gemacht haben unter iOS als jetzt irgendwie die Standardkamera. Ja. Mittlerweile, also ich habe Camera Plus früher benutzt, weil es mir irgendwie Vorteile geboten hat. Mittlerweile benutze ich das gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, das kann heutzutage auch noch ein bisschen, man kann so feingranularer Dinge einstellen und Beleuchtung noch, Belichtung noch ein bisschen stärker kontrollieren und so weiter. Aber für mich ist im absoluten Großteil der Fälle, ist halt die Standardkamera-App gut genug.
Ja, und schnell genug. Also schnell auch im Sinne von, ich will gar nicht groß alles irgendwie einstellen müssen, weil also häufig bei manchen Sachen hat man einfach nicht die Zeit, wenn sowas im Vorübergehen passiert.
Jo. Ja, und so Dinge wie Autofokus-Lock und so kann ja die normale App mittlerweile auch.
Genau, die kann Fokus-Lock, die kann Belichtungs-Lock und das reicht mir eigentlich in der Regel schon für, wenn ich mal irgendeinen etwas besseren Effekt haben will, dann ansonsten einfach hinten dran ein Instagram-Filter drauf, 10 Hashtags dran, läuft.
Bam! und noch schnell 10.000 Retweets kaufen. läuft!
Ja.
Das wäre geil, wenn neben dem Publish-Button bei Instagram noch so ein Button wird.
Bei Retweet.
Bei Likes oder bei, was weiß ich, wie heißt das dann? Regrams oder so.
Gibt's bestimmt was du dir das einblenden kannst, einfach so.
Fertig.
Oh. Zack, fertig.
Zack, fertig.
Okay, DevTools.
DevTools Challenger. Das ist eine ziemlich coole Webseite. Das ist eine Tech-Demo von Mozilla, die einem so ein bisschen spielerisch beibringt, wie man neue Funktionen der Developer-Tools in Firefox ab Version 44, glaube ich, wie man die so benutzt. Und das ist so eine ganz nette Seite, da scrollt man dann so runter und dann kommen dann irgendwelche Meereslebewesen, dann steht da immer so eine Anleitung dran, okay, jetzt mach mal Rechtsklick, Inspect Element und dann zeigen die, okay, du kannst jetzt hier Animationen debuggen, also CSS-Animationen. Oder du kannst irgendwie Cubic Bezier Kurven in deinem Editor rumziehen und damit irgendwie kontrollieren, wie sich jetzt irgendwelche Dinge bewegen. Und also generell geht es viel um Animationen im Web, um CSS-Animationen und das ist halt eine ganz nette spielerische Möglichkeit, wie man das mal so ein bisschen sich angucken kann. Genau.
TSD?
Genau, dann habe ich noch TSD, den TypeScript Definition Manager.
Gesundheit?
Genau, das ist, also muss ich ein bisschen ausholen, wenn man TypeScript entwickelt, dann tut man das ja nicht im Vakuum, sondern man, in meinem Fall macht man das vielleicht auf Node.js. Und Node.js ist jetzt in JavaScript geschrieben, da gibt es ja gar keine Typdefinitionen. Und man hätte dann aber doch gern, dass der Compiler Typen gegenchecken kann, dass man da Autocompletion in seinem Tooling hat und so weiter und so fort. Und dafür braucht man dann halt diese Typdefinition, dass man weiß, okay, dieser und jener API-Call gibt diesen und jenen Typ zurück. Und dieser Typ hat dieses Interface und bietet diese Methoden an und so weiter und so fort. Und letzten Endes ist dieses TSD ist halt ein Tool, womit man sich automatisiert diese Definitions runterladen kann. Das gibt's dann für alles Mögliche, für AngularJS, für Node, für irgendwelche Testing-Libraries, für jQuery. Und das, damit kann man dann auch so gegen so ein Repository das anfragen. Man kann da so eine ähnlich wie jetzt irgendwie bei anderen Paketmanagern auch. Es gibt dann da so JSON-Dateien, da schreibt man rein, was für Definitionen, welchen Versionen man haben will und dann können sich die anderen Leute das auch automatisiert runterladen und so weiter. Und das ist ganz nett, weil es halt so dieses manuelle Zusammensuchen von diesen Typdefinitionen deutlich erleichtert.
Okay.
Also mehr habe ich dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen.
Dann habe ich Z-RAM und der Felix hat rausgefunden, dass wir in
den RAM-Verdoppler.
Der RAM-Verdoppler.
Dass wir tatsächlich in Berginärgewitter Talk Ausgabe 90 schon mal drüber gesprochen haben. Ich hatte das schon völlig verdrängt.
Also ich habe bei mir auch den RAM-Verdoppler aktiviert.
Also
auf meinem Laptop natürlich.
Genau, seit Kernel 3.14 ist es stabil drin und
das ist schon ganz schön lange her.
Ist schon, naja, anderthalb Jahre. Schon, also stabil eine Weile drin. Und ich habe das jetzt auf meinem Arbeitsrechner auch mal gebraucht. Hier auf dem Laptop habe ich es auch aktiviert. Und ja, schaltet sich so ein bisschen zwischen dein Swap und dein RAM. Swap den RAM, RAM den Swap, verdoppelt den RAM, was auch immer. Kannst du auch einstellen, wie viel.
Verdoppelt den RAM.
Naja, verdoppelt. Es kommt drauf an.
Auf jeden Fall verdoppelt immer.
Es verdoppelt immer, egal,
egal wie viel RAM, egal wie viel Swap, es verdoppelt immer.
Es verdoppelt dich, genau. Ja, dich selber, uns alle. Und komprimiert natürlich dabei. Und ehe es ausgelagert wird, wird es quasi zurück in den RAM komprimiert reingeschrieben. Passt irgendwie, macht mehr Speed. Und da irgendwie mein Arbeitsrechner zwar theoretisch 16 GB RAM haben sollte, aber wir mehrere RAM-Riegel ausprobiert haben, die alle nicht liefen.
Hast jetzt einfach den RAM verdoppelt. Hast
den RAM-Verdoppler als Software gemacht, genau.
Bam. Naja.
Ja, es ist schon traurig, dass man, also wir haben echt zwei verschiedene RAM-Regeln gekauft. Also gleich.
Das sind schon ganz schön viele verschiedene RAM-Regeln.
Ja, also natürlich jeweils auch in vierfacher Ausführung, ja. Weil du willst ja auch viele davon haben, aber irgendwie,
ein bisschen traurig ist es.
Ging's nicht.
Ja, aber ist ja auch egal. Also man kann ja einfach den RAM verdoppeln.
Genau. Ja.
Fertig.
Genau. Ich habe dann noch das Arch Linux-Paket dazu gepackt. Gibt zwei. Ich habe jetzt das etwas neuere. Einfach installieren, macht dann die Systemd Magic, das einfach das Richtige tut.
Ja, also in
wird jetzt einfach den.
Ja, genau. In Nixos gibt es auch, kann man quasi, da sagt man dann quasi, zram.enable true und dann passiert einfach so Richtiges. Schon echt ganz schön geil eigentlich. Ja. Aber zunächst, das komme ich irgendwann nochmal. Irgendwann.
Ja, ich muss mir das auch noch angucken. Ich bin auch nicht.
Also das ist quasi der heiße Scheiß, wenn man schon alle Betriebssysteme gesehen hat, alle
Linux. Also Core OS habe ich tatsächlich letzte Woche installiert. Ja. Jetzt kommt NixOS.
Sehr gut.
Demnächst auch noch.
Ja, sehr gut.
Willkommen zu alles. Gut. So, dann. Was haben wir noch? Neutral Network Thing, neural. Elizabeth's Crown.
Das ist nicht neutral, das ist neural.
Hast du ein neuronales Netzwerk?
Genau.
Oh yeah.
Das ist irgendwie ein Tweet, den ich weiß gar nicht von wem, irgendwie, der mir auf Twitter vorbeigeflogen ist, wo halt ein Foto von hier Queen Elizabeth drauf ist und das neuronale Network, das sie benutzt haben, ich weiß gar nicht, ist das von Google, das da irgendwie gerade immer mal wieder rumgeistert?
Dieses eine creepy Netzwerk, was vor den creepy Shit macht?
Nee. Ja, es kann sein, dem du halt irgendwie so ein Bild gibst und das sagt dir dann so zerlegt, was ist da, ja, was es da so sieht. Und das sieht halt bei der Queen, sieht es halt eine Shower Cap oder Swimming Cap auf dem Kopf, weil.
Was soll da auch sonst oben drauf sein?
Kennt das halt noch nicht so, ne? Ja. So, da muss mal wieder einer den Begriff Krone beibringen. Es ist halt ein demokratisches neurales Netz. Ja,
das lässt sich nicht von solchen komischen
neuronales
altertümlichen Sachen abschneiden.
Ja, auf jeden Fall.
Oder Wig. fand ich auch sehr gut.
Wig ist auch gut, einer der Vorschläge dann, ja. Genau, das ist klassifiziert. Und das andere, was mir in einem Podcast irgendwie in der Freakshow, glaube ich, irgendwie bekannt gemacht wurde oder irgendwo habe ich mal von gehört und gleichzeitig habe ich gedacht.
Bei uns hast du davon gehört.
Auch bestimmt, ja, auch. Ist der USB-Killer. Und ich hatte ja davon erzählt, dass mir irgendwie letztes Mal am Flughafen Gatwick irgendwie das Notebook irgendwie abhanden gekommen ist, weggenommen wurde und so weiter. Und ich nachträglich dann auch meine liebe Mühe und Not hatte, mir selber nachzuweisen, dass mir da jetzt keiner irgendwie über Thunderbolt irgendwas reininjected hat.
Nochmal kurze Zusammenfassung. Man kann eigentlich nur dann sicher davon ausgehen, dass das nicht passiert ist, wenn man den Rechner vorher angeschaltet hatte und im Standby oder so hatte und er nachher immer noch angeschaltet war. Weil diese Thunderbolt-Lücke passiert beim Power-Down, beim Power-Up, also in der Boot-Reihenfolge. Da können die sich reinklinken. Das, wenn das Ding die ganze Zeit durchweg an war, dann besteht eher keine Gefahr.
Aber das, aber früher war es tatsächlich so, dass du den RAM komplett rauslesen konntest, während das Gerät an war.
Ja.
Aber das ist jetzt natürlich ein Dilemma.
Firewire-Zeiten.
Ja, zu damals
Inwiefern ist das ein Dilemma?
Naja, das ist jetzt ein Dilemma. Entweder du hast, also jetzt mal angenommen, du hast, wo ich davon ausgehe, dass du Festplattenkrypto anhast.
Ja.
Dann hast du entweder die Option, du lässt deinen Rechner an und der ist potenziell anfällig für Cold-Boot-Attacken, dass man da quasi den Krypto-Key deiner Festplatte aus dem RAM auslesen kann.
Ja.
Oder du lässt den Rechner, also, ja, genau. Also entweder du bist halt, entweder du erkennst, ob jemand deinen EFI geflasht hat, oder du läufst halt gleichzeitig Gefahr, dass du anfällig für Cold Boot Attacken bist. Ja, oder du machst deinen Rechner aus und du bemerkst es nicht, aber dafür kommt man halt auch nicht an deine Crypto Keys ran.
Ja. Oder, aber dafür ist dein BIOS geowned.
Dein EFI, ja. Ich lasse mir aber lieber den Krypto-Key für meine Platte aus dem RAM ziehen, weil dann haben sie immer noch den Inhalt meiner Platte nicht, den sie zu entschlüsseln haben, versus was,
wie schnell sie sind.
Was nachträgt.
Ist ja ein SSD, ist ja super schnell alles.
Ja, immer noch. Ich lasse mir lieber Daten von meinem Rechner runterziehen, da ist nichts so Gefährliches drauf, oder zumindest meine ich das nicht. Vor allem für so Behörden irgendwie Interessantes, versus sie installieren mir irgendeine Malware hinten drauf, die ich nie mehr entfernen kann.
Ja, das ist natürlich ein Argument.
Und von der ich nichts mitkriege.
Ja, beziehungsweise.
Weil das eine ist, sie können gerne den aktuellen Snapshot meines Rechners haben, RAM oder SSD, ist mir scheißegal. Also der Verlust der Daten, die da drauf sind, ist eh unwichtig, weil es eh alles bei der NSA in der Cloud. Zumindest alles, was die Arbeit angeht und so. Also lieber so, als dass sie mir irgendwas hier draufschleusen und dann bin ich vielleicht am Schluss noch highly contagious für andere Leute um mich rum. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Hast du noch den Configure drauf?
Hast du noch den Configure auf deiner
Kamera? Ja, plötzlich läuft der
auf deiner Kamera.
Ich meine, plötzlich läuft dann der
Configure auf Windows drauf. Drauf.
Ja. Genau, und dann bootet ein Windows 7 auch.
Geben dir den Rechner wieder, ist ein Windows drauf.
So ein Windows XP. Das ist 1, noch nie geupdatet.
Wir haben,
naja,
wir haben alle ihre persönlichen Dokumente rüber kopiert. Das ist Service von uns.
Ja. Ein Service der NSA.
Ja, und in dem Zusammenhang wurde ich wieder auf hier den USB-Killer irgendwie aufmerksam. Ich überlege mir echt, so ein Gerät mit mir zu führen, einfach in Zukunft, wenn mir dann irgendwie einer blöd kommt, dann sage ich ihn hier. Nehmen Sie diesen USB-Stick.
Da sind alle meine Daten
drauf. Schließen Sie nicht an diesen Rechner an. Ich habe Sie gewarnt und fertig.
Und dann schnell wegrennen.
Ich glaube, die fänden das nicht so lustig.
Und dann bin
ich dir gelackt. Ich weiß es noch nicht. Ja.
Ja, also wir haben darüber gesprochen in Binärgewitter Talk 117.
Ah.
Ich habe es wieder gefunden. Ich hab,
hier haben Sie es zuerst gehört.
Genau, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Ja, bei uns.
Ja.
Bam. Okay. Stellt sich raus, wir haben schon mal drüber geredet.
Turns out ist auch so von Oktober diesen Jahres, also könnte hinkommen.
Ja, also, nee, das war, wir haben viel früher darüber geredet, aber jetzt ging das auf Kickstarter.
Hm. Es gibt jetzt einen Kickstarter dafür.
Ja, du kannst es jetzt quasi bei Kickstarter einkaufen.
Wie
den Flammenwerfer.
Wie machen sie da die Quality Control?
Sie stecken es in den Laptop rein, wenn er zersetzt wird.
Ja, ich glaub, dann werden die ganzen billigen Lenovo-Notebooks, die keiner mehr wollt.
Genau.
Ja, auf jeden Fall lustige Idee. Alternativ, also mich wird es jetzt zum Beispiel auch wieder treffen, dass ich wahrscheinlich bald wieder am Flughafen stehe und kein so ein USB-Kondom dabei habe und irgendwie mein Handy laden will. Und die einzige Wahl, die ich im Prinzip habe, ist, dass ich das einfach zwischenstecke. Das heißt, dass ich erst meinen USB-Akku am USB da laden werde und nachdem der voll geladen ist, mein Handy davon laden werde. Aber nicht, dass ich halt irgendwie direkt halt hier den Lightning-Port aus dem Flughafen-Terminal irgendwo, wo so eine USB-Steckdose mit anlacht.
Nimmst direkt deinen USB-Keller, steckst ihn vorher mal rein.
Einfach mal reinstellen, alles schön dekontaminieren und dann geht.
Wenn immer noch 5 Volt rauskommen, dann weißt du, dass da hinten nur ein Kurzschluss kommt.
Also ich meine, der Witz ist tatsächlich, wenn da dann irgendwelche anderen Leute an der gleichen Phase, Dose, wie auch immer elektrisch das da verkabelt ist, ihre iPhones gerade laden.
Dann das haben die ganz schön
Power Charge in dem Moment.
Das zappt die alle tot. Außer es sind einzelne Netzteile, dann geht's.
Weil dann, ich glaube selber nicht, dass die da so sauber aufgestellt sind.
Ja.
Ja.
Das. Schön.
Dinge kaputt machen.
Schöne Internet Sache.
Man kann alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen.
Ja. Man muss alles kaputt machen.
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Oh, doch. Ja, nee. Ich schon.
Bin mal gespannt, wie nett die TSA jetzt ist, nachdem wir dem letztes Jahr mal berichtet haben, dass ihre Methoden anscheinend höchst fragwürdig und nicht erfolgsbringend sind.
Mach mir keine Angst, Matt. Du weißt,
ich schicke dich zurück. Nee, also erst.
Ziehen
erst
Sie mal Zelle Ihre Hose zurück.
Herunter. Fleidi, du weißt doch, wir stehen wieder im gleichen Schalter.
Ja. Oh, yeah. Sexy. Gute Sache.
Ja, dann war's das für die 135. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Passt auf die Hashtags auf.
Habt Spaß.
Was? Am Gerät?
Hashtags.
Auf die Hashtags.
Verwendet nicht so viele Hashtags.
Genau, verwendet nicht so viele Hashtags, weil Inflation und so. Am besten.
Ja, wir haben nicht mehr so viele.
Genau, die gehen aus.
Der Hass wird euch verfolgen.
Ja.
Wenn immer mehr nachgedruckt werden, das ist.
Weil in Massen ist es ja tödlich, gell?
Ja.
Oder so.
Auf die Dosis kommt es.
Ja, Hashtags in Massen sind tödlich, auf die Dosis.
Ja, nee, das, man muss den Leuten dann einfach erklären, dass es wie Homöopathie funktioniert. Je weniger sie verwenden, je besser
desto
funktioniert.
Desto mehr ist Gutes.
Fast.
Ja. Jetzt probierst du es mal mit einem täglich.
Genau.
Zum Vielleicht Abendessen.
Kannst du noch mehr runterfahren.
Nicht überschreiten.
Eins pro Woche wäre eine gute Sache.
Das wäre eine interessante. Bestimmt hat es bei Facebook oder bei Twitter schon irgendeiner von denen in ihrer Leisure Time ausgerechnet. Die letale Dosis von Hashtags. Wie viele machen tot? Und wie schnell?
Und wen?
Und wen?
Und warum? Warum ist der gestorben jetzt?
Digitaler,
das waren die Hashtags.
Digitaler Selbstmord. Ich habe nur noch 0 Follower.
Digitaler Selbstmord. Facebook-Konto deaktiviert. Bäm.
Genau. Sie haben zu viele Hashtags verwendet. Ihr Konto wird deaktiviert.
Alle ihre Follower werden.
Werden transferiert. Werden donated.
Nee, werden zum Verkauf freigegeben. Tschick, genau. Ersetzt andere. Ja, genau. Hä? Gut. Warst du schon immer mein Freund? Ja.
Was auch immer.
Genau, ich like und retweete auch schon.
Ich like und retweete all den Shit.
Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao,
tschüss.
Ciao.